Hallo zusammen zu einer neuen Folge hier bei Enjoy Your Bike. Neben mir Dan Miesen.
Hallo.
Und ich bin Ingo Quendler. Herzlich willkommen beim neuen Podcast. Wir sind ganz frisch aus der Quarantäne zurück.
Heute gerade getestet.
Genau. Nach 5 Tagen Quarantäne, nach unserer Reise, kann man mit dem Test dann wieder unter Leute gehen. Was ich auch ganz gut finde, das ist ja so genau diese, die Hauptinkubationszeit, die da getestet wird.
2 Tests, ne? Einmal, wenn du gelandet bist, gleich 1 Test und dann nach 5 Tagen.
Genau. Und ja, wo wir schon beim Thema La Palma sind, viele Kommentare sind gekommen, positive, aber auch viele kritische nach unserer letzten Sendung. Warum verreist ihr in La Palma-Zeiten und so weiter? Da können wir heute auch nochmal drauf reingehen. Wie war denn das Reisen überhaupt? Und einige haben auch geschrieben, sie haben bei dem Thema abgeschaltet. Das könnt ihr heute auch machen, weil wir fangen mit dem Thema an.
Also gleich abschalten?
Genau, also am besten gleich abschalten. Wir werden jetzt keinen großen Reisebericht machen. Im Hintergrund laufen so ein bisschen Fotos vielleicht. Aber zumindest werden wir das Thema jetzt mal aufnehmen. Wie war die Reise? Wie hat das Ganze funktioniert? Wie wurden wir getestet? Was fanden wir gut? Was fanden wir nicht so gut? Auch infektionstechnisch ist sicherlich interessant. Auch für die, die es vielleicht kritisch sehen, interessant. Und danach sprechen wir ja so ein bisschen über Equipment, viel Equipment, was wir so eingesetzt haben, getestet haben, ausprobiert haben. Ich habe auch nochmal einen Fahrradcomputertest gemacht, viel Kamerageschichten, wo wir auch ein bisschen konträr sind. Der eine nimmt die Kamera, der andere nimmt die andere Kamera.
Aber so viel haben wir noch nie getestet in 2 Wochen.
Genau, also ja, oder einfach benutzt. Ne? Also man muss ja nicht nur testen, einfach benutzt, viele Dinge benutzt. Und da gehen wir im Detail drauf ein, auch auf das Thema Reifen, weil da viel nachgefragt wurde. Ich habe auch noch einen schönen Teil in Sachen Feedback von Kunden. Da geht es nochmal um gebrochene Lenker und auch um Reifendruck in der Höhe. Haben wir einen sehr schönen Beitrag bekommen. Über die Swift-Meetups werde ich nochmal sprechen. Da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Das weißt du übrigens noch gar nicht, habe ich gestern Abend gemacht.
Swift-Meetups?
Genau.
Ich habe nur eine Notiz eben gelesen, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen.
Genau, nee, das besprechen wir wieder. Gehen wir jetzt mal einfach auf das Thema La Palma nochmal ein. Ein bisschen, zeitweise haben wir es ein bisschen bereut, da überhaupt 20 Minuten im letzten Podcast drüber zu sprechen, was auch einige kritisiert haben, die gesagt haben, naja, sagt doch einfach, ihr habt Bock drauf, macht das oder macht es nicht oder warum fahrt ihr weg? Es ist ja eigentlich Pandemie, allen geht schlecht und ihr fahrt einfach weg.
Ja, hinterher ist man immer schlauer.
Und ja, also es war halt das gleich vorne weggestellt. Man mag ja an uns oft auch, dass wir authentisch sind, das sagen, was wir denken, wo wir Bock drauf haben, das machen, wo wir Bock drauf haben, was vielleicht nicht immer jedem gefällt, aber auch zum Authentischen gehört es halt auch dazu, vielleicht so eine Entscheidung offen zu legen, dass man es macht. Was ich ein bisschen bereue im Nachhinein, ist, dass wir viele Argumente genannt haben, die für uns eigentlich gar nicht so wichtig waren oder nicht ausschlaggebend waren für die Reise, wie zum Beispiel, ja, dass man den Vermieter unterstützen will und vielleicht auch den Autovermieter unterstützen will. Das waren ja alles so Nebenschauplätze, sondern wir haben uns natürlich rein infektionstechnisch genau damit befasst, was passiert denn auf der Reise? Wo reisen wir hin? In was für ein Inzidenzgebiet? Wie schützen wir das Gebiet, wo wir hinreisen, indem wir natürlich vorher getestet werden? Und das Konzept der Insel, überhaupt nur Getestete draufzulassen auf die Insel, war ja schon super.
Genau.
Dann war auch ja die Nummer auf der Insel, waren wir sozusagen separiert von anderen Menschen. Das heißt, wir haben unser eigenes Haus gehabt. Wir sind den ganzen Tag an der frischen Luft Rad gefahren und mussten höchstens mal irgendwo im Supermarkt was einkaufen. Genau. Und das sind alles Dinge, die natürlich den Hauptausschlag gegeben haben. Und da haben natürlich uns einige übel genommen, dass wir viele andere ja, Argumente benutzt haben und haben uns auch so ein bisschen vorgeworfen, das so als Ausrede zu nehmen.
Ja, brauchen wir ja gar nicht.
Und das haben wir ja in dem Sinne, wie gesagt, wir haben es uns nicht gleich gemacht. Ich habe das mal so in Zahlen gefasst, einfach gesagt, es war eine 60-40 Entscheidung zur Reise. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich kann wirklich verstehen und ich habe sehr viel auf die Kommentare eingegangen, habe auch sehr ausführlich geantwortet und das kann sich jeder nochmal durchlesen. Also ich werde das jetzt nicht nochmal alles schicken. ich fand war viel konstruktiv auch gut geschrieben dabei, war auch ein paar, die ein bisschen doof geschrieben haben, aber das hat man ja immer so ein bisschen. Und ja, ich stehe da nach wie vor zu der Entscheidung, ich hätte es immer wieder so gemacht und wir können ja so ein bisschen drauf eingehen, wie die Reise jetzt überhaupt am Ende war. Ne? Also wie war das ja, mit FFP2-Maske und so weiter.
Und was auch vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ich würde sagen, mit Beginn von Dezember haben wir in der Firma massive Schutzregeln eingeführt, die Vorbereitung vor dieser Reise möglichst auf alles aufzupassen, unsere Kunden zu schützen, uns zu schützen. Ich bin wenig mit anderen Leuten Rad gefahren. Ich habe mir für die RAFA 500 nur einen Partner ausgesucht, war dann einmal mit dir fahren, habe wirklich alles getan, um möglichst vor dieser Reise natürlich, dass der Test bevor der Reise negativ bei mir ausfällt. Das war ja auch ein Grund, dass wir getestet, PCR getestet in den Flieger steigen. Da haben auch viele gefragt, ja, jetzt ist Dan auch viel Rolle gefahren und wollte mit Leuten nicht fahren und dann sitzt er im Flieger. Ja, das ist genau die Antwort. Wir sitzen alle getestet im Flieger, finde ich richtig gut.
Ist ja vielleicht auch, und die Politik geht ja so ein bisschen in die Richtung, mir ist das während der Reise ja erstmal so wie die Schuppen von den Augen gefallen, so nach dem Motto, dass das ja die Lösung wäre, um überhaupt wieder ein geöffnetes Leben mit Reisen, mit im Einzelhandel einkaufen, was hier in Hannover ja im Moment immer noch nicht möglich ist, überhaupt wieder zu ermöglichen, indem man einfach sagt, na, dann macht man halt zweimal in der Woche so einen blöden Test und bis hin dazu Schnelltest. Also ich habe jetzt für die Firma zum Beispiel auch schon, weil ich in die Zukunft denke und ich weiß, wie viele Schnelltests es irgendwann noch gibt. Ich habe relativ viele Schnelltests gekauft, aber auch die medizinischen, weil meine Frau ist ja Medizinerin. Ich hatte ja mal so einen Corona-Podcast hier gemacht, da hat man das schon mitbekommen. Ich habe auch zu Hause Schnelltests, jetzt kann ich bei mir selber durchführen, dauert 3 Minuten. Aber halt nicht die vom Lidl, sondern halt richtig die, die auch offiziell zugelassen sind mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das auch das Ergebnis korrekt ist. Und das sind natürlich Sachen, habe ich jetzt für die Firma angeschafft. Und wir werden hier in der Firma, ist der nächste Schritt, alle die, die mit Kunden zu tun haben könnten in Zukunft, dazu ausbilden, diese Schnelltests selber machen zu können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich mal einen Kunden das anbieten werden, das wahrscheinlich eher nicht, aber dass man zumindest sagen kann, naja, zweimal in der Woche können wir unsere Mitarbeiter hier testen und im Grunde bin ich auch so ein bisschen am Überlegen, warum ist der Staat nicht ermöglicht zu sagen, naja, du bist ein Unternehmen, du hast zum Beispiel wie in unserem Fall Bikefitting oder Fahrradberatung, warum ist es mir nicht erlaubt, jemanden, ich kann den hier in Hannover zur Spielbank schicken, für 30 Euro einen Schnelltest machen lassen, der könnte danach zu uns in die Firma kommen, wir sind ausgebildet und können uns selber testen, warum darf mir das nicht erlaubt werden, 2 getestete Leute, die am gleichen Tag getestet wurden, aufeinander loszulassen, das müsste eigentlich jetzt in der aktuellen Zeit, wo Test jetzt nicht mehr die Mangelware ist, möglich sein. Also das sind tatsächlich Dinge, über die ich jetzt hier gerade firmenintern nachdenke. Ja, wie können wir wieder Bikefitting ermöglichen? Ich weiß nicht, ob das jetzt bringt, ob man mit dem Hygienekonzept beim eine Ausnahmeregelung bewirken kann, indem man beim Gesundheitsamt anruft. Ich denke nicht. Aber da denkt man schon so ein bisschen weiter, wo man sagt, eigentlich müsste man das Recht einklagen. Weil es ist ja, sicherlich ist ein Test immer so, du wirst getestet und eine Stunde später kannst du positiv erst werden. Ne? Aber es ist ja trotzdem eine Minimierung aller Geschichten. Wenn man dann zusätzlich noch mit FFP2-Maske im Flieger sitzt und so weiter, dann ist die Chance einfach um viel, viel, vielfaches geringer, als wenn man ungetestet ins Innenflieger steigt.
2 Sachen möchte ich dazu sagen. Eine Sache ganz kurz nochmal. Ich finde das sehr süß, dass Ingo die Schuppen aus den Augen fallen, weil das liegt natürlich, das finde ich super, weil Ingo nicht so viele Haare hat, vor allem nicht die Schuppen von den Haaren, sondern von den Augen. Das habe ich mir aber aufgehoben. Du wirst ganz rot. Aber jetzt mal ernst wieder. Diese Testsituation, das war auch mal gleich vorweg etwas, was wir sehr, sehr negativ fanden, dass wir für den Rückflug nicht mehr getestet wurden. Denn als wir, du hast das gesagt, wir hatten so eine 60-40-Entscheidung für die Reise. Und dazu war eben auch ganz klar, wir steigen PCR-getestet in den Flieger und wir werden, bevor wir den Flieger nach Hause antreten, auch PCR-getestet. Das hat die Regierung anders entschieden, weil im Prinzip das Risikogebiet umgestuft wurde in ein niedrigeres Risikogebiet. Spanien als ganzes Gebiet, was völlig absurd ist, denn die Insel La Palma, und wir müssen sie wirklich einzeln rausnehmen und auch nicht vergleichen bitte mit Lanzarote oder Gran Canaria, hatte eine Inzidenz von unter 20 und ist also völlig egal, ob Risiko- oder Hochrisikogebiet, das ist im Prinzip das, was wir hier letztes Jahr im Sommer hatten. Und dann wurde entschieden, die Rückflüge müssen nicht PCR-Test haben, die Leute können einfach so in den Flieger gehen und ich denke, wir hatten uns da jetzt nicht viel ausgetauscht, aber wir hatten beide gesagt, das war blöd. Warum kann man das nicht einfordern von jedem Fluggast, der sagt, er steigt in einem Flieger, egal in welche Richtung und sogar, ob er von Hannover nach Wien fliegt, das kann man doch von jedem Gast erwarten, getestet in den Flieger. Da verzweifle ich an meinem ganz normalen Menschenverstand, warum die Regierung das nicht einfach vorschreibt.
Ja.
Und das hätte dazu, Entschuldigung, ganz kurz noch, das hätte dazu führen können, dass wir vielleicht uns gegen die Reise entschieden hatten. Das war ein wichtiger Bestandteil eigentlich unserer Planung.
Genau, weil wir gesagt haben, getestet in Flieger bedeutet keine 100%ige Sicherheit, aber eine 99%ige Sicherheit. Ungetestet im Flieger ist vielleicht nur noch eine 80- oder 70%ige Sicherheit, dass nicht doch da einer mit Corona sitzt. Plus, dass man, wenn er in der Nähe sitzt, vielleicht sich sogar anstecken könnte. Also das ist tatsächlich was, wo wir vielleicht, ja, wo ich es auch nicht verstehe, wo ich auch sage, das wäre eigentlich die Lösung für die Tourismusbranche. Auch, und da reden wir jetzt, da haben natürlich auch viele gesagt, ja, hier in Deutschland haben alle zu und ihr fliegt weg und so weiter. Das wäre natürlich auch die Lösung für Deutschland. Lasst doch die Leute einfach, im Hoteleingang muss man sowieso sein Perso abgeben, dann gibt man halt nochmal einen PCR-Test irgendwie ab. Und das geht natürlich auch nur, wenn die Testkapazitäten da sind. Im Moment sind sie wieder da. Die sind bei einer 300er Inzidenz wahrscheinlich nicht mehr da, weil die Labore mit den kranken Leuten genug zu tun haben. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Aber im Moment wäre die Kapazität da. Und so ein bisschen, man muss ja auch erstmal seinen ersten PCR-Test gemacht haben, um zu sehen, das ist ja auch nichts, was jetzt so wirklich ultra lange dauert oder ultra unangenehm ist.
Naja, der Test selber, ich weiß ja nicht, wer den von euch jetzt hier als Zuhörer schon mal gemacht hat, Drachenraum und in die Nase reinstecken, der dauert ja keine 5 Minuten.
Genau,
es ist ein bisschen, halt 24 Stunden aufs Ergebnis.
Das muss eigentlich, und mit den Schnelltesten, ich glaube, die Politik geht da so ein bisschen in die Richtung. Und im Sommer wird das wahrscheinlich so sein, entweder geimpft oder getestet und dann darfst du in den Flieger steigen wieder und dann tritt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 2-3 Monaten ein bisschen mehr Normalität ein, wo es dann auch einem vielleicht keiner mehr übel nimmt, irgendwo hinzufliegen. Und natürlich wäre das natürlich auch die perfekte Option hier innerdeutsch. Und dass innerdeutsch Tourismus verboten ist, ist natürlich auch tatsächlich ein bisschen blöd für alle und könnte man, glaube ich, auch sicher gestalten mit den aktuellen Dingen. Ich glaube aber, die Politik geht so in die Richtung. Es ist ja auch so, denn die Firmen sollten schon Schnelltests anbieten und so weiter. Das heißt, die letzte Versammlung ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass da was passiert.
Wir müssen, unser Service hat uns, zumindest haben sie mich angesprochen, dass wir dringend mal darüber reden, wie sieht jetzt aktuell Bikefitting bei uns aus? Momentan findet das ja nicht statt. Ihr wisst auch, Hannover hat Inzidenz über 100 und dann geht das auch sowieso nicht. Und viele Kunden rufen an, ja, aber da und da geht das und warum geht das bei euch nicht? Wir sind nicht verantwortlich für die anderen, wir machen unsere eigenen Regeln. Momentan ist das genau, wie wir das noch nicht entschieden haben. Momentan geben wir es noch nicht frei und ich denke, es wird 2 Szenarien geben. Das eine hat der Ingo schon angesprochen. Der Bikefitter, wir sind ja 2 hier im Hause und die Kunden sind mit Schnelltest getestet. Das wäre eine Variante.
Zusätzlich noch Maske, FFP2.
Genau. Und die andere Variante ist natürlich die, ich habe große Hoffnung da, der Matthias, der bei uns auch das Bikefitting macht, da waren auch viele von euch schon. Irgendwie steigt ja doch irgendwie diese letzte Hoffnung, dass wir im Juli, zumindest wir von der Firma geimpft sind und auch viele Kunden dann geimpft sind und dann, dass es sich dann einfach wahrscheinlich nach den Sommerferien hoffentlich normalisiert, weil halt die Impfungen da sind.
Genau, ich weiß, und das ist wohl so eine Geschichte, die habe ich auch unten diskutiert. Ich glaube, also Einzelhandel dürfen wir nicht. Jemand zum Beratungsgespräch, Bikefitting ist so eine Grauzone, wo man vielleicht sogar, was man sogar anbieten könnte oder dürfte. Aber das Risiko würde ich jetzt auch nicht einnehmen, dass einem da einer einen Strick draus dreht, weil wir sind ja doch schon öffentlich, wenn wir auf der Webseite sagen, komm zum Bikefitting. Ich würde das nur machen, wenn ich da wirklich vom Gesundheitsamt grünes Licht kriege oder von der Gesetzeslage einfach Einzelhandel wieder.
Genau, und das gehört eben auch zu diesem Podcast, wo wir über die Reise reden, warum wir uns so viele Gedanken gemacht haben und was erlaubt ist und was verboten ist und so. Wir haben also nicht etwas gemacht, was verboten ist und wir werden auch das Bikefitting, wir werden auf den Umsatz verzichten. Das ist halt leider schade, aber wir spielen da auch mit den Regeln.
Genau, es muss ganz klar geregelt sein. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo körpernahe Dienstleistungen erlaubt werden, dürfen wir es mit anbieten wieder, weil es eine körpernahe Dienstleistung ist. Es ist wie, ähnlich wie ein, ja nicht wie ein Physiotherapeut, der medizinisch arbeitet, sondern diese unmedizinischen körpernahen Dienstleistungen. Und dann wird das wieder erlaubt sein. Wir werden es sehen.
Denken wir die nächsten 3-4 Monate tapfer an viele Impfungen und dass es sich dann vielleicht diese Fragestellung von A alleine löst. Momentan, ganz wichtige Meldung jetzt hier, weil unser Service auch wirklich jeden Tag so viele Anfragen kriegt. Ich denke nicht, dass es vor den Sommerferien zu Niedersachsen was wird, wir werden berichten, wenn es sich ändert und unser Podcast kommt alle 2 Wochen raus, dann werden wir jedes Mal ein Update geben. Machen wir es so?
Genau. Okay, ja, so viel dazu. Wie gesagt, kein großer Reisebericht. Wir haben für euch hier im Hintergrund immer so ein paar Fotos durchlaufen. Viele haben es ja auch bei Strava beobachtet, da haben wir relativ viele Fotos hochgeladen, bei Instagram ein bisschen weniger. Und netterweise auch viele, die sich gefreut haben, einfach ein paar Bilder zu sehen, ein bisschen gute Laune zu sehen. Also es hilft ja dann doch irgendwie weiter. Es kommt jetzt auch am Wochenende ein schöner Vlog. Da sind wir gemeinsam nach Funcaliente Richtung Lavawüste und Leuchtturm und sowas gefahren. Sehr schöner Film auch draus geworden. Sicherlich sehr sehenswert und man guckt sich ja jetzt auch andere Filme an, wo Leute sozusagen außerhalb von Corona, Spielfilme von früher oder sonst wie oder andere Vlogs, die man sich anguckt. Ich glaube, das bringt auch immer ein bisschen gute Laune, irgendwo Sonne zu sehen und sich das anzugucken und auch wenn man selber vielleicht gerade nicht verreist ist.
Absolut, das denke ich auch und sind viele Leute, die geschrieben haben, ich bin zwar wirklich auch, muss ich zugeben, neidisch, dass ihr jetzt da in der Sonne seid und Radfahrt, aber ich freue mich auch, eine Ablenkung zu bekommen. Und im Rückflug habe ich den Film übrigens gesehen, Biking Borders, und habe mich auch gefreut, dass die halt diese Weltreise da gemacht haben und habe mich halt erfreut, auch abgelenkt zu sein.
Genau, das gehört ja so ein bisschen dazu, wenn man solche Sachen sich anguckt, dass man einfach auch abgelenkt ist, ein bisschen was guckt. Wir haben ein Video schon zu unserem Equipment gemacht und das haben wir auf La Palma, da habe ich das schnell gedreht und hochgeladen. Das ist auch super angekommen, weil es ja doch immer interessant ist, was haben wir jetzt verbaut und was nicht.
Ja, und wir reden ja im Podcast.
Reden wir ja auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Und wie gesagt, freut euch auf Sonntag. Ich glaube, ist ein sehr schönes Ding geworden. Ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Und schöne Bilder, schöne Eindrücke und natürlich wieder Werbung für die Insel La Palma. Generell machen wir ja viel Werbung, also wir fliegen ja eigentlich auch in unsere zweite Heimat. Es ist ja nicht so, dass wir Urlaub machen, sondern wir sind da ja auch ein bisschen zu Hause jetzt seit ein paar Jahren. Und hat übrigens unter das Video sogar jemand aus La Palma direkt kommentiert, fand ich ganz nett.
Fand ich auch nett,
ja.
Fand ich auch gut.
War, ich weiß gar nicht, ob das jetzt
Fahrradverleih.
Fahrradverleih, genau. Ja, die haben sich gefreut. Die haben
sich gefreut, dass mal ein bisschen was über La Palma berichtet wird.
Genau.
Aber ich glaube, auf diese Mitleidschiene, dass es den Leuten da genauso dreckig geht wie den Leuten hier, das wollen wir jetzt auch wirklich gar nicht machen. Das ist aber auch offensichtlich, wie viele Restaurants da für forever geschlossen haben. Also nicht nur mal ein Schild an der Tür, wir machen wieder auf, wenn es uns besser geht, sondern es befindet sich kein Mobiliar, keine Küche und kein Werbeschild mehr an den Türen. Das ist auch wirklich sehr bedrückend, muss man auch wirklich sagen. Das ist genauso bedrückend, wie es in Hannover ist. Es ist auf La Palma, es ist eigentlich global gedacht, völlig egal, wo das ist, es ist bedrückend.
Genau.
Dass du halt merkst, diese Krise vernichtet Existenzen und das kriegst du halt dann wirklich mit, wenn du halt solche verlassenen Gebäude siehst. Und das ist kein Witz. Das ist wirklich etwas, was ein bisschen.
Ja, und da muss man. Da haben die
Stimmung
ja auch,
senkt.
Genau, da haben ja auch viele geschrieben, wie kann man denn jetzt gute Laune und Sonne machen, wenn es anderen so schlecht geht. Ja, ist natürlich ein Argument auf der einen Seite, aber global gedacht ist es auch wirklich so, wenn man jetzt als Europäer denkt, dann muss man ja eigentlich fast schon sagen: Naja, ich habe da jetzt eine sichere Möglichkeit hinzufliegen, dann unterstütze ich die wenigstens so ein bisschen. Und auch global gedacht, Es ist tatsächlich so, wie es ist, geht ganz vielen schlecht und das, was man machen kann, ist vielleicht auch, ja, auch hierbei um die Ecke beim Restaurant vielleicht was bestellen und abholen, der nicht aufmachen darf. Und solche Sachen muss man halt gucken, ne? Man kann ja nur so solidarisch sein, wie es geht und nur in dem Bereich, wo es geht, mal besser, mal schlechter und ja, dass es Leuten schlecht geht und man selber verreist und es geht einem da vielleicht gut. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, aber weiß ich auch nicht, wie man das lösen soll.
Gut, Ingo. Ich glaube, wir machen das hier nicht länger. Ich glaube, wir haben alle Punkte klar gemacht. Ihr kriegt, was ihr seht, was ihr hört. Das ist es.
Genau. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Feedback, News und Feedback. Sind einige Sachen passiert jetzt in unserer Abwesenheit. Und ein schönes Feedback haben wir bekommen von Professor Dr. Mark Hölling, Dr. Ing. Mark Hölling.
Der hat darauf reagiert, wo wir bei dem letzten Podcast gesagt haben, es gibt ja noch so kleine Elektronik-Gadgets, dass du den Reifendruck im Prinzip während der Fahrt oder auch live messen kannst, indem du das Ventil rausdrehst und so einen Reifendrucksensor, TireWiz heißen die, von SRAM werden die produziert, von Quark, reinsetzen kannst. Und da hatten wir gesagt, naja, das kann man sicherlich auch ausrechnen, wie der Reifendruck sich mit der Höhe und mit der Temperatur verhält. Und da sind natürlich die Leute angestachelt. Und der Professor Hölling hat dann mal gesagt, das mache ich mal für die Jungs. Und total nett, hat uns das auch per E-Mail geschickt, hat auch ein Video tatsächlich davon gedreht für seine Studenten. Und das verlinken wir hier auch mal. Und ja, Er hat uns das auch mal genau erklärt. Also das fand ich richtig gut. Zusammengefasst, kannst du es ja machen oder soll ich es zusammenfasst machen?
Nee, mach's ruhig. Also es geht um das ideale Gasgesetz. Das ist wohl die physische Geschichte, die dahinter steht.
Genau.
Und er hat tatsächlich unseren Podcast zum Anlass genommen, um da eine kleine ein Vorlesungsthema zu machen, um das ideale Gasgesetz nochmal zu erklären,
das ist ja,
anhand des Reifens.
Das hat uns viel Spaß gemacht. Ja.
Also hat wirklich übrigens auch in seinem das ist natürlich jetzt auch alles kontaktlos, das ist halt eine Vorlesung in YouTube-Form letztendlich und hat auch nett erzählt, dass das sein Lieblingspodcast ist und so weiter. Und fand ich super, aber das sind natürlich 30 Minuten. Also weiß nicht, die Hälfte versteht man natürlich nicht. Aber er hat extra für uns die Sachen, die verständlich sind, am Anfang gelegt.
Also wer genau wissen will, wie man das berechnet, der guckt dann das Video von
verlinken wir auf jeden Fall.
Von dem Marc, genau. Er hat gesagt, er duzt uns auch, jetzt duze ich ihn auch. Und was auch ganz interessant ist, weil wir ja auch auf La Palma waren und La Palma ja auch 2400 Meter hoch ist und unser Haus, was wir gemietet haben, war ungefähr auf 350, glaube ich, dass man das auch nochmal, wie man es denn ausrechnen kann, wenn man jetzt zum Beispiel bei 20 Grad Raumtemperatur auf 300 Meter Höhe seinen Reifen aufpumpt, was dann eigentlich die Höhe und die Temperatur, die Außentemperatur macht und wie sich dann der Druck erhöht. Und eins kann man ja sagen, je mehr Temperatur herrscht, also wenn du jetzt in ein heißeres Gebiet fährst von 20 Grad, wird dann die Außentemperatur irgendwann mal 37 Grad oder vielleicht manchmal in Extremfällen, wenn das Fahrrad voll in der prallen Sonne steht, dann vielleicht 50, 60 Grad sogar, dann steigt der Druck natürlich. Und wenn du aber sagst, oh, ich habe es zu Hause im Keller im Warmen aufgepumpt, da hatte ich vielleicht im Keller 15 Grad und dann machen wir so eine Schneetour und haben dann irgendwann mal minus 3 Grad, dann sinkt der Luftdruck. Das heißt, man könnte genau schon planen, welchen Luftdruck möchte ich eigentlich haben, wenn ich dann im Wald bei minus 3 Grad fahre. Der ist nämlich ganz anders wie der Luftdruck, wenn ich bei 20 Grad in meiner Wohnung aufpumpe. Also das mal ganz kurz. Höhere Temperatur, höherer Druck, niedrige Temperatur, niedriger Druck. Und das Gleiche hat er als Diagramm gemacht. Wir können das ja, wie gesagt, auch verlinken. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Höhe. Je höher du kommst, desto mehr ist der Druck. Je tiefer du kommst, desto niedriger ist der Druck. Fand ich gut, dass man durch unseren Podcast zu sowas anregt.
Ja, die Linien, wenn man sich die anguckt, wenn ihr euch das Video anguckt, da ist so ein Diagramm auch drin, dann sieht man, dass so riesig ist der Unterschied gar nicht. Also du musst schon in 10 Grad Sprüngen gucken, um überhaupt 0,3, 0,4 Bar zu verlieren oder zu gewinnen. Und auch die Höhe macht wieder nur 0,2, 0,3 Bar aus. Aber wenn man das denn addiert, dann kommt vielleicht irgendwann doch ein Bar und der kann dann schon den Unterschied machen.
Das ist vielleicht für den Rennradfahrer, der früher mit 7,5, 8,5 Bar Rennrad gefahren ist mit so einem 23er Reifen, vielleicht gar nicht so wichtig wie jetzt in dem Bereich, wo wir sagen, wir haben ja auch Tests gemacht mit unseren Reifen, sind jetzt 2,8 oder 3 Bar für uns entscheidend und da sind wir ja schon und das ist ja auch eine Info für euch, das ist ja auch Teil dieses Podcastes. Ja, wenn wir schon wissen, Mensch, 3 Bar ist für den Ingo zu hart, er muss 2,8 Bar reinmachen, für den Dennis 3 Bar genau das Richtige, dann reden wir ja schon über eine Genauigkeit von 0,2 Bar.
Ja, ja. Ein bisschen dazu, dass wir fahren auf Gravel und lassen erstmal Luft ab, weil wir sofort merken, oh, das funktioniert ja gar nicht so wie auf Asphalt.
Genau.
Nein, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Vorlesung. Also wer physisch und ja überhaupt mathematisch gut unterwegs ist, der kann dann auch richtig die Herleitung dieses Gasgesetzes in dem Video nochmal sehen mit allen möglichen Formeln.
Ich habe es mir ganz reingezogen, ich fand's gut.
Hast du das alles auch verstanden?
Nein. Lieber Marc, wir müssen noch ein Erklärbär-Video mit Dan zusammen machen, damit es vielleicht auch die nicht studierende Welt versteht.
Ja. Ja, aber echt, echt cool gemacht. Aber zumindest ist das natürlich für die Studenten auch schön, so ein praktisches Beispiel. Ne? Da merkst du dir natürlich so ein Gasgesetz vielleicht mehr, als wenn du einfach nur Theorie machst.
Genau. Also schöner praktischer Einsatz. Jetzt haben wir es. Sehr, sehr, sehr schönes Feedback. Wir freuen uns über solche Feedbacks. Also wirklich ein Highlight.
Super. Dann geht es um die Zwift Meetups, fange ich jetzt mal kurz noch mit an. Wir hatten uns überlegt, letzte Woche dazu aufgerufen oder beim letzten Podcast dazu aufgerufen, dass wir einen Enjoy Your Bike Meetups Account erstellt haben bei Zwift, mit dem wir gemeinsame Gruppenfahrten anregen wollen, dass man einfach sagt, als Enjoy Your Bike Gruppe ist man unterwegs. Und das hat auch funktioniert, sind tatsächlich 250 Leute, die sich angemeldet haben, die also mögliche Mitfahrer wären. Und jetzt war der nächste Punkt, na, ich überlege mir mal, hat übrigens auch einer per E-Mail von den Triabolos, jetzt habe ich den Namen nicht parat, der mir eine nette E-Mail auch geschrieben hat, wie die das bei sich in den Vereinen in Hamburg lösen.
Wollte ich gerade sagen, Triabolos ist irgendwas in Hamburg, ne?
Genau, und die lösen das halt auch über diese Meetups-Geschichte und muss man sich vorher anmelden in deren Trainingskalender, wer mitmacht und der Trainer organisiert das alles. In diesem Fall sind wir der Trainer.
Bitte nicht zu hart.
Ja, und ich habe dann auch überlegt, ja, wie kriege ich es jetzt hin, die Leute, weil von den 250 fahren ja nicht alle mit oder wollen nicht alle mitfahren. Ich gehe davon aus, dass man vielleicht so 30, 40 Leute zusammenkriegt von 250, die vielleicht genau an dem Abend Lust haben mitzufahren. Wie klicke ich die denn jetzt zu dem Meetup rein? Und ich habe mir das jetzt so gebaut, dass ich eine Google-Tabelle benutzt habe. Google-Formular nennt sich das. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Man kann bei Google, ja, Excel und Word und sowas, Dokumente ja auch bearbeiten und das nutzen. Und es gibt auch sogenannte Formulare, wo man einfach eine Frage eingeben kann. Also in dem Fall, schreib bitte deinen Vor- und deinen Nachnamen hier in das Feld rein. Und dann landet das hinterher in einer Tabelle. Eine Tabelle hat immer den Vorteil, dass ich das dann irgendwie alphabetisch sortieren kann und dann die relativ schnell über die App von Zwift alphabetisch gucken kann und klicken kann, ah, der hat sich angemeldet, der hat sich angemeldet, der hat sich angemeldet. Ja, den Link werde ich jetzt schon mal...
Klingt trotzdem nach viel Aufwand.
Ja, das ist, also man muss dann halt theoretisch, wenn 100 Leute mitfahren, 100 Mal auf seinem Handy den Namen klicken und den Namen finden. Alphabetisch, glaube ich, ist das eine Sache von 10 Minuten, die hinzuzufügen, das wäre es mir wert. Und ich habe das jetzt so strukturiert, dass dieses Formular immer das gleiche bleibt. Das heißt, dass man sich diesen Link zu diesem Formular als Bookmark speichern kann. Da habe ich auch nochmal Infos reingeschrieben, was man wie machen muss. Dann klickt man da drauf. Dann steht da drin, welche Strecke fahren wir. Ich habe mir jetzt eine in Innsbruck ausgesucht. 48 Kilometer mit 900 Höhenmetern. Also irgendwas so 1,5-2 Stunden auf Zwift, schätze ich, wird das dauern. Und ja.
Ich fahre mit, ich verspreche es dir.
Ja, ich habe jetzt, terminlich haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ich habe jetzt für nächste Woche Mittwoch 20 Uhr angesetzt. Würde dir das passen?
Das würde mir passen, ich muss dann einen Zwift-Account haben.
Du fährst ja den Meetups-Account.
Ah! Einer muss ja hier, okay. Genau, das heißt, ich fahre den offiziellen
Meetups-Account.
Ja, super.
Genau, und ich fahre meinen persönlichen, dann haben wir es ja schon aufgeteilt, weil du hast keinen persönlichen oder nur einen, der nicht bezahlt ist, ne?
Ja, wo ich mal 25 Kilometer fahren
durfte. Genau, dann dürftest du sozusagen nach der Hälfte aufhören.
Okay, ja, ich bin dabei.
Also ganz wichtig nochmal, ihr müsst dem Enjoy Your Bike Meetups-Account folgen. Dann werde ich diesen Link hier unten reinpacken in die Shownotes, wo ihr draufklicken könnt und euren Vor- und Nachnamen eintragt, wenn ihr mitfahrt. Und dann füge ich euch als Mitfahrer einfach hinzu. Ich denke mal, das sollte so 2-3 Stunden vorher, solltet ihr euch alle entschieden haben und da eingetragen haben, damit ich euch da anklicken kann. Ich habe auch Discord jetzt auf meinem Handy installiert und habe auch einen Discord-Link.
Dann können wir uns alle voll zuquatschen, aber wie läuft das, wenn du dann ganz viele Leute bist? Dann hörst du ja gar nichts mehr.
Ja, das ist halt die Frage, keine Ahnung. Also ich werde jetzt dieses, ich habe das jetzt einfach mal so einen Link erstellt, und habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir das vorher noch getestet kriegen. Ansonsten ist das Beta. Ich werde den Discord-Link teilen und hoffen, dass alle da per Audio miteinander sprechen können und dass man sich vielleicht auch muten kann, wenn man zu sehr aus der Puste ist und nicht alle da am Stöhnen sind und am Krächzen sind, wenn sie den Berg hochfahren. Und natürlich, ihr müsstet dann, bevor das Rennen losgeht, ist auch eine wichtige Geschichte, das habe ich jetzt auch von den Triabolos gelernt, du musst erstmal in einer anderen Welt losfahren, damit dir überhaupt dieses Meetup angezeigt wird. Das heißt, du gehst zum Beispiel 10 Minuten, bevor es losgeht, online oder wenn du dich warm fahren willst, vielleicht auch eine halbe Stunde vorher und irgendwann eine Viertelstunde vorher kommt auf dem Bildschirm dieses Prompt, ja, dein Event startet bald, willst du darüber wechseln? Und den hast du nicht, wenn du einfach nur in das Menü gehst. Das geht nur, wenn du sozusagen in der Welt unterwegs bist und dann wirst du da automatisch rüber gewechselt. Und da muss man aber auch stehen bleiben und warten, bis alle da sind. Und dann, wenn der Meetups-Account oder was auch immer, wir dann losfahren, alle mitfahren und dann wirst du auch mit dem Gummiband gehalten. Wenn du 200 Meter von der Gruppe weg bist, dann ist vorbei. Also dann kannst du hoffen, dass du noch wieder ranfährst. Aber das Gummiband funktioniert nur, wenn du in der Gruppe drin bleibst.
Aber eine Zwischenfrage ist, ich bin doch derjenige, der das Tempo angibt.
Ja, das ist tatsächlich egal. Wenn du als Gruppe fährst, ist es egal, wenn ich 400 Watt fahre und du nur 150, bleiben wir trotzdem zusammen. Das ist ja der Witz an diesem Gummibandeffekt. Das heißt, wir fahren alle in dem Sinne gleich schnell, auch wenn der eine härter treten kann. Dadurch ist es natürlich auch schön, Männer und Frauen und so weiter, unterschiedliche Leistungsklassen sind gar kein Problem, so wie ich es verstanden habe zumindest. Ich habe das erst einmal mit einem Kumpel gemacht und dann fahren trotzdem alle gleich schnell. Nur wenn du sozusagen stehen bleibst und die Gruppe verpasst, dann hast du ein kleines Problem, da wieder ranzukommen, oder weiß ich nicht, ob man in das Gummiband wieder reinfahren kann. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wegfahren vom Gummiband funktioniert nicht, weil du die anderen ja mit dir mitziehst, die in der Gruppe drin sind.
Und ach so, dass so ausreißermäßig geht auch nicht.
Nee, ausreißen, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das kann. Ich glaube nicht.
Du, lass uns doch einfach, was haben wir denn zu verlieren? Lass uns das doch einfach testen und dann werden wir darüber berichten.
Genau, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ein paar mitfahren würden. Ich schalte auch den Rest der Welt aus, sodass wir nur als Enjoy Your Bike Gruppe unterwegs sind. Und dann, ja, muss man halt mal gucken. Ich habe das einmal am Alpgut Zwift gemacht, das war ganz interessant. Da sind wir auch hochgefahren mit Gummiband zu dritt mal. Das war mein einziges Mal, aber da wurde ich eingeladen, damit zu fahren. Und ganz witzig ist dann, dass die Zeiten dann bei Strava aber unterschiedlich sind. Also irgendwie rechnet das, zumindest bei Alpdu Zwift hat er das dann irgendwie hochgerechnet, dass der Langsame auch sozusagen nicht die schnelle Zeit des Schnelleren kriegt und so weiter. Das ist dann auch so irgendwie auch irgendein Rechen. Am Ende ist das alles ja nur Berechnung an. Das ist ganz interessant. Ja, dann halten wir das jetzt hiermit mal fest, dass wir nächsten Mittwoch, das ist der, heute ist der 11., müsste der 16., 17. oder irgendwas sein, ne? Hast du das Datum parat? Ich glaube, 17. ist das. Gucken wir mal hier auf den Kalender. 17. 17. 3. um 20 Uhr in Innsbruck.
In Innsbruck treffen wir uns.
Ja, bin ich wirklich mal gespannt, wie viele da mitmachen. Und wie gesagt, wir wollen ja kein Rennen veranstalten. Und das Schöne mit diesem Gummiband ist, man bleibt zusammen. Und trotzdem kann einer, wenn er Bock hat, sein Intervalltraining da währenddessen auch machen.
Ich lasse mich überraschen.
Und ich wollte jetzt auch nicht zu schwer die Strecke und nicht zu einfach. Also so 900 Höhenmeter, 40, 48 Kilometer ist nicht zu einfach und ich glaube auch nicht zu schwer. Gut. Und bin ich gespannt.
Wir haben ja ein paar Höhenmeter gemacht.
Genau. So, dann habe ich hier noch ein Feedback von Holger oder beziehungsweise auch eine Frage zum Thema Lenker. Und das passt auch in die aktuelle Situation rein, weil tatsächlich von Canyon ja ein Lenker von Van der Poel im Rennen gebrochen war, wo jetzt Canyon auch die Reißleine gezogen hat und den nicht mehr ausliefert oder die Fahrer auch bittet, damit nicht weiterzufahren. Also es gab tatsächlich jetzt im Profi-Peloton mal ein Problem, dass einem Fahrer der Lenker gebrochen ist. Und das gleiche Problem hat Holger gehabt. An einer Ampelkreuzung, Bordstein war nicht ganz abgesenkt, hat einen Stoß auf den Lenker bekommen und auf der anderen Seite ist es abgeknickt.
Und jetzt ist die Frage, wo er genau abgeknickt ist, das weißt du zufälligerweise
nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob er ein Foto mitgeschickt hatte, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob es Alu oder Carbon war, zumindest war die Frage, ob wir jetzt generell eine Frage, ob wir von Ermüdungsbrüchen schon gehört haben.
Also,
wann ist die Faustformel, wann ersetzt man einen Lenker? Was sind die Unterschiede Carbon und Alu? Also was ist da resistenter dagegen?
Ja, da würde ich jetzt eine relativ gebündelte Antwort drauf geben, jetzt nicht 10 Minuten draus machen, man könnte aber eine Stunde draus machen aus dem Thema. Ich hatte dir auch schon mal gesagt, ich würde am liebsten mal eine Sondersendung machen über Lenker. Welche Formen gibt es, welche Materialien gibt es und genau solche Fragen, wann sollte ich den Lenker austauschen, was ist gefährlich, wie sieht das mit Clip-Ons aus, also Triathlon-Auflieger etc. pp. Das ist aber so viel Zeug und da hätte ich eher so das Interesse, das vielleicht als Hauptthema einer eigenen Podcast-Sendung zu machen, denn das ist auch so umfangreich, dass man da nicht einfach nur ein kurzes YouTube-Video von machen kann, weil es einfach sehr viel ist. Um jetzt die Frage trotzdem hier aufzunehmen, ich würde Material grundsätzlich, ob Aluminium oder Carbonlenker, nicht unendlich nutzen. Beim Rahmen würde ich das sehr wohl tun, weil der Rahmen, ob jetzt Alu oder Carbon ist, da sehe ich die Gefahr nicht. Aber der Lenker hat ja schon noch viel mehr Vibrationen aufzunehmen. Ihr müsst euch vorstellen, so ein 44 cm breiter Lenker, der ist dann halt auch 22 cm von dem Zentrum, wo er geklemmt wird, entfernt. Das Tolle an einem Carbonlenker ist ja, dass er da auch einen Flex von ein paar Millimeter gibt. Aber das ist natürlich auch Hardcore-Belastung für so einen Carbonlenker. Ganz früher hat man sowieso immer schon gesagt, ganz früher, es klingt immer so altbacken, aber als es Carbonlenker nicht gab, da hat man auch gesagt, ein Cinelli oder 3T-Lenker aus Aluminium und den Vorbau, tausch den mal nach ein paar Jahren einfach mal aus, weil diese Materialien sind deine Lebensversicherung. Hat man also bei Aluminium auch gesagt. Und das würde ich heute auch einem Endkunden empfehlen, einen Alulenker und auch mal den Vorbau. Vielleicht, ich bin jetzt nur in meiner Welt 5, 6, 7 Jahre, aber nicht 20 Jahre. Ne? Hm. Und das wäre meine Empfehlung. Und bei einem Carbonlenker sind so zwei Herzen in meiner Brust. Denn tatsächlich kann der Carbonlenker viel mehr ab als der Alulenker. Das wird halt oft missverstanden, weil er eben so konzipiert ist, dass er halt einfach von der Belastung, bevor er den tatsächlich abknicken würde, viel mehr Last vertragen würde, bevor der versagt. Da würde der Alulenker schon längst knicken, also wirklich abknicken, nicht? Aber nichtsdestotrotz würde ich auch beim Carbonlenker rein gefühlstechnisch, und ich habe keine wissenschaftlichen Untersuchungen, nur vom Bauchgefühl sagen, so ein Carbonlenker habe ich auch keine 10 Jahre am Lenker. Große Frage, was bei ihm jetzt nicht klar ist, ein Lenker, das er einfach an der Seite abbricht, das weiß ich jetzt nicht, das halte ich schon fast für ausgeschlossen. Ein großer Gefahrenbereich bei einem Carbonlenker ist natürlich da, wo der Vorbau ihn klemmt. Ja, also da, du hast auch schon Lenker gehabt, die wir hier abgeschraubt haben, ausgetauscht haben, und ich habe dir gesagt, Mensch Ingo, guck mal, du hast da schon eine Kerbe im Lenker, bitte den nicht wieder verwenden. Und dann hast du auch
festgeschraubt gesagt, wahrscheinlich, ne?
Genau. Und es ist natürlich ein Klassiker, dass dann Leute statt 5, 6 Newtonmeter, was so der Standard ist, wie man vorne den Lenker so klemmt, dann eben doch mal 12 nehmen, weil Drehmomentschlüssel vielleicht gerade nicht zur Hand oder man hat es nicht so im Gefühl. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann kriegt der Lenker ja an der schlechtesten Stelle, nämlich genau in der Mitte, so eine Kerbe. Und wenn du dann denkst, du hast Hebelwirkung wieder, 20 Zentimeter weg ist dann der Griff und dann fährst du durch ein Schlagloch. Das ist eine Gefahr, die da herrscht, die auch jeder Hersteller von Carbonlenkern mit einplanen muss, dass natürlich auch der User eine Fehlerquelle ist. Dass er da im Prinzip was kaputt macht, was dann auf den Hersteller zurückfällt. Guck mal, der Lenker ist gebrochen. Ja, aber der User hat auch was falsch gemacht. Das ist so eine 50-50-Sache. Und die letzte Sache ist, achtet bitte darauf, wenn ihr solche Clip-Ons machen wollt, und auch kein Spaß jetzt, ne? Wenn der Lenker dafür nicht freigegeben ist, dann macht das bitte nicht. Auch nicht nur mal für eine Fahrt, weil ihr sagt, wow, jetzt habe ich mal die Fahrt, irgendeine lange Tour, wir kommen ja zu langen Touren auch gleich noch in den News, jetzt habe ich mal so eine Fahrt, da würde ich das gerne machen. Wenn der Lenker das nicht freigegeben hat, dann macht es bitte auch nicht für eine einzige Tour, lasst das, weil der Lenker da, wo der Auflieger geklemmt wird, muss verstärkt sein. Und wenn er das nicht ist, dann macht das nicht. Das ist eure Lebensversicherung, da hört der Spaß mal auf.
Ja.
Okay, jetzt habe ich doch viel länger geredet als 3 Minuten. Und er merkt schon, das ist natürlich ein Thema. Ich würde dann für den anderen Podcast ein Feedback geben. Ich hatte ja auch mal einen gebrochenen Carbonlenker und war, das erzähle ich noch kurz. Das mache ich noch. Es war ein Zip-Wuka-Lenker, den ich an einem Fahrrad hatte, also ein aerodynamischer Carbonlenker, den ich an einem Rennrad hatte. Ich bin sehr schnell den Berg runtergefahren und habe einen Baum von der Seite, hat den Asphalt hochgedrückt und dann ist der Asphalt wie so eine, tja, wie soll ich das sagen, wie so ein Dach, ne, so spitz aufgestellt gewesen, und das war im Schatten und ich habe es wirklich nicht gesehen. Natürlich habe ich es nicht gesehen, sonst wäre ich da ja nicht drauf genagelt. Mit hoher Geschwindigkeit bin ich da drauf gefahren und ihr werdet es jetzt fast nicht glauben, aber da waren Leute auch hinter mir, die gesagt haben, das gab es ja gar nicht. Ich habe wirklich Glück gehabt, ich habe mich überschlagen mit dem Fahrrad, also eine ganze Drehung gemacht und bin auch wieder richtig gelandet, witzigerweise. Es hätte also auch das Ende sein können. Bei diesem Aufschlag ist meine Felge durchgebrochen, eine Zip 404 Carbonfelge, und mein Lenker ist durchgebrochen. Also von den Händen. Und zwar jetzt, da wo der Griff befestigt ist, ist der Lenker gebrochen. Also der STI-Griff, ja. Mhm. Und war dann natürlich erstmal selbst mit mir beschäftigt, dass ich noch lebe. Und dann war die Felge durch, aber ganz witzigerweise hat der geklebte Schlauchreifen die Felge noch gehalten. Ganz krass, ja. Der Reifen hält jetzt eigentlich die Felge, weil er geklebt ist. Und der Lenker war durch, aber ich konnte ihn nicht abreißen. Also ich konnte das Stück nicht, also musst du dir das vorstellen, wie so raschelnder Bambus.
Die Fasern waren ja noch da
und ich konnte jetzt nicht mit der Hand dieses Stück wirklich wegreißen. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, das war ungefähr so 50 Kilometer, noch mit dem gebrochenen Lenker so nach Hause zu eiern. Und mit der gebrochenen Felge, also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin da ja nicht mehr Tempo gefahren. Einfach nur, rufe ich jetzt einen Krankenwagen oder ein Taxi oder kriege ich es irgendwie hin, nach Hause zu eiern? Und da war ich zum ersten Mal sehr positiv, nicht zum ersten Mal, das müsst ihr löschen, da war ich sehr positiv überrascht, wow, der Lenker ist kaputt. Also dass er, da muss ja schon Kraft passiert sein durch diesen Einschlag, dass der Lenker reißt. Und trotzdem kriege ich ihn nicht die letzten Fasern auch noch abgerissen. Ich bin ja auch nicht ein zärtlicher Kerl.
Ja, aber das ist ja Carbonfaser. Die ist ja eigentlich unzerstörbar, in der Länge zumindest. Ne?
Genau. Und das hat mich, und deswegen erzähle ich das trotzdem hier nochmal. Ja.
Ja, das war ja bei Van der Poel auch. Ich glaube, der ist auch mit dem schlackernden Teil weitergefahren. Hatte aber natürlich keine Chance, im Sprint dann noch einzugreifen.
Das ist ja klar.
Ja, man weiß nie, woran es liegt letztendlich. Und man muss da... Ja,
aber der Holger, vielleicht kannst du nochmal nachgehen oder er schreibt mir direkt. Oder schick noch mal ein Bild, wo der Lenker genau gebrochen ist.
Okay. Dann habe ich hier noch einen ganz, ganz witzigen Link gefunden. Rennradfahren mit Bierbauch. Haben wir das schon besprochen hier? Nee, haben wir, glaube ich, nicht. Ne?
Aber im Urlaub haben wir es mehrfach besprochen, weil wir sehen ja auch immer...
Ja, Ole und du vor allem.
Wir sehen immer sehr unvorteilhaft aus. mit engen Trikots kommen wir nicht gut rüber.
Ja, ja, und das ist tatsächlich so, dass ihr im Windkanal aerodynamischer seid als jemand ohne Bauch.
Das kannst du den Leuten hier für den Podcast erzählen. Wir haben es ja schon ausgiebig besprochen.
Und deswegen bist du bergab wahrscheinlich auch so schnell.
Genau, weil
Aber dabei trinkst du gar kein Bier.
Das stimmt. Ah doch, ich trinke alkoholfreies Bier. Ist ja auch kalorienlastig.
Nee, verlinke ich mal unten. Ist durch die Radsportrennrad.de, irgendwie habe ich das gefunden. Schneller Radfahren mit Bierbauch. Und tatsächlich ist es ja so, ja, es ist ja die aerodynamische Form, ist klar.
Also, nach dem Podcast gehen jetzt viele Ehemänner, die das gehört haben, zu ihren Frauen und sagen, siehst du, ich habe es nur getan, damit ich aerodynamischer bin.
Genau, genau. Einfach mehr essen. Das ist deswegen, also es ist natürlich, aber natürlich rein von der Logik natürlich klar, dass du weniger Verwirbelung hast in diesem Bereich, wenn das rund nach vorne geht.
Ist mir völlig egal, welche Gründe du nimmst, dass man den Bauch doch tolerieren kann bei mir. Ja.
Hauptsache nicht, dass jetzt demnächst irgendwelche Trikots hergestellt wird, Zeitfahrtrikots, wo du unten so ein extra schwangeren Bauch, so wie bei Schauspielern, noch darauf kriegst.
Wäre das eigentlich erlaubt, dass du dein Trikot modifizieren kannst?
Ja, ich glaube, da gibt es ein strenges Reglement, auch was, wie viele Noppen und so drauf sein, weil Trikots sind ja momentan, glaube ich, das, wo man überhaupt nur noch was rausholen kann. Alles andere ist ja, glaube ich, ausgereizt, Fahrräder, Scheiben, Laufräder, sonst wie ist relativ ausgereizt.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du so ein Dreieck auf deinem Bauch machen würdest, ob das dann aerodynamischer ist.
Ja, wahrscheinlich.
Aber wäre das erlaubt, einen Schaumstoff als Dreieck unter dein Trikot zu machen, dass es vorne, egal wie peinlich das aussieht, aber das weiß ich gar nicht, ob die UCI das verbieten würde.
Ich denke nicht, dass es geht. Aber die sind bei den Kleidungen sowieso schon streng. Das bestimmte, das Trikot darf nicht langärmlich sein oder nicht länger als so und so, weil da gibt es schon...
Und die Leute, die dieses Bodymorphing machen, wenn du dir das unter die Haut machst?
Ja, ja, super. Statt Fett absaufen, Fett reinspritzen.
Okay.
Nee, ist aber tatsächlich krass, dass bei der Kleidung momentan noch am ehesten getrickst wird und dass es da Regeln gibt, wie eine Kleidung aussehen darf und so weiter. Ne?
Ein kurzer Ausreißer. Ich habe schon öfters gesagt, dass ich mit manchen Regeln von der UCI total auf Kriegsfuß stehe. Innovationsbremsen nenne ich die gerne auch mal und wahrscheinlich werde ich jetzt ja auch beschimpft dafür, dass ich das nochmal gesagt habe. Ein ganz großes Unverständnis ist mir, ihr müsst euch überlegen, in dem Peloton, Tour de France, Giro, alles, was in diesem High-End-Sektor unterwegs ist, da spielt letztendlich ein gedrucktes Trikot gar keine Rolle. Dann wird ein neues Trikot gedruckt und egal wie viel Trikots, das ist in dem Budget des Radsportteams gar nicht vorhanden, dass das ein Problem ist. Mir ist das ein Rätsel, warum die immer noch Startnummern mit Sicherheitsnadeln flatternd auf den Rücken machen müssen. Ist das nicht peinlich? Also wenn der Fahrer Ingo Quendler im Team Ineos fährt und Ingo Quendler hat dann im Team die Nummer 14, dann kann man das auch gefälligst hinten auf den Trikot mit draufdrücken. So was Absurdes. Es wird sowieso ein Trikot angefertigt für die Saison und dann kriegst du eben deine Trikots mit der Startnummer 14.
Ja, also es ist ja, geht ja noch weiter. Jetzt sind ja neue Regeln gekommen, dass man das, was Marc Hirschi bei der Tour de France gemacht hat, vorne sich so ein bisschen auf dem Lenker drauflegen oder was viele ja auch machen, wenn sie Ausreißer
gucken. Sag nicht, es ist verboten worden.
Du darfst dich nicht mehr vorne auf den Lenker drauflegen. Die Sitzposition ist verboten worden. Natürlich.
Ich sage gar nichts dazu. Ihr könnt euch schon denken, was ich darüber dann denke. Das kann ja nicht euer Ernst sein.
Und auch diese Position, dass man sich auf das Oberrohr setzt in der Abfahrt, dass man sich so ganz klein macht, ist auch verboten worden.
Du musst ist nicht wahr. Also, Kinders.
Es gab wohl auch Unfälle und natürlich machen es hier die Otto-Normalverbraucher nach und legen sich auf die Klappe als Vorbildfunktion. Das ist, glaube ich, der Grund dahinter.
Ach, wir sind doch mündige Bürger. Also wenn ich Angst habe, so die Position zu einzunehmen, wenn ich mit 80 Sachen den Berg runterfahre, also na.
Ja, jedenfalls, das sind die zwei neuen Regeln. Also es ist tatsächlich so, die beiden
Wird jetzt Downhill-Mountainbiken auch verboten, weil meine Kinder das dann auch machen?
Also, ja, wahrscheinlich.
Kinders.
Ja, ja.
Könnte ich mich richtig drüber aufregen, lasse ich jetzt mal.
Ja, okay.
Wusste ich nicht.
Ja,
erzähl nee, mir sowas nicht.
Nee, das ist jetzt irgendwie aufgepoppt vor 2-3 Wochen oder so. Fand ich auch gar nicht so erzählenswert, aber es war so, jetzt passt es gerade. Ne? Haben sie wieder irgendwelche Sitzpositionen. Das war ja auch, wo Chris Froome einmal, der hat ja mal so eine Abfahrt eine Minute fast rausgeholt, als er sich aufs Oberrohr und dann auch noch getreten hat. Alles und? Verboten jetzt.
Ja, weil er es kann.
Ja.
Gewinnst es, weil du es kannst.
Ja, für die es nicht, also jetzt haben die es vorher konnten, es gab ja ein paar, die das sich nicht trauen oder nicht zutrauen, die haben jetzt ihren Wettbewerbsvorteil verloren.
Ist ja völlig, also.
So wie der Hirschi auch, der war ja super geil. Wir
verschwenden wahrscheinlich viel zu viel Zeit für diese Sache, finde ich ja sowas von absurd.
Und es war ja cool, wie der Hirschi da mit seinem S5 durch die Berge geknallt ist.
Wenn du was kannst, dann kannst du was.
Ja. Übrigens jetzt Sunweb mit dem Cervelo S5 unterwegs, habe ich letztens bei YouTube irgendwo ein Video gesehen, ist auch ganz interessant, sieht ganz cool aus, das Rad.
Ja, aber wo wir bei Kleidung waren, verstehst du das, dass man da noch diese, also das ist das nicht Technik von vor 30, 40 Jahren, dass du da mit Stecknadel deine Startnummer hinten dran klemmst? Ist ja peinlich.
Genau, da gibt es halt auch Regeln, wie es angebracht werden muss. Dabei wäre es, ich glaube, da gab es auch schon mal richtig Ärger,
naja,
Strafen, weil es Leute gedruckt hatten.
Fairerweise muss man sagen, die sind oft schon selbstklebend, selbstbackend, ohne Stecknadel.
Ja, ja.
Also ich habe das jetzt ein bisschen, frotzelig gesagt, aber trotzdem merkst du, dass da hinten das nicht perfekt sitzt und bei einem gedruckten Trikot für Profiradsport.
Aber hochinteressant ist natürlich, dass die nackte Haut definitiv viel, viel unaerodynamischer ist als ein Anzug drüber. Das ist auch krass.
Hatten wir ja, nicht hatten wir, aber haben viele Leute ja schon mitgekriegt. Das waren ja auch so um die Jahrtausendwende bei den Schwimmern so, dass natürlich diese Ganzkörperschwimmanzüge im Wasser auch schneller sind als nur deine Haut. Also krass. Kleidung kann schon viel machen, ja. Nicht unser Spezialgebiet.
Deswegen rasiert man sich, glaube ich, auch die Beine, ne? Weil die auch aerodynamischer sind als mit Haaren. Ist tatsächlich so. Das ist wohl der am wichtigsten, der wichtigste Grund, neben diesem ganzen Massiererei oder was.
Okay.
Also gleich wieder eine Minute schneller auf 40 Kilometern.
Das
Problem ist,
ich habe das eingestellt.
Das lohnt sich auch immer erst, wenn man wirklich 35 bis 40 km/h fährt. Darunter ist es irrelevant. Das geht ja wirklich erst bei den hohen Geschwindigkeiten los, dass es dieses exponentielle Wachstum überhaupt was ausmacht.
Du kannst die Wunde viel besser reinigen, wenn du da nicht noch mit Haaren romantierst.
Ja, ja.
Na gut.
Gut, dann kommen wir mal zu dieser Holzbox von SRAM, du die auf dem Tisch stehen hast.
Ja, und bevor wir das machen, hatte ich dir noch nicht gesagt. Ich hatte dir das zwar schon im Vorfeld mal gesagt, ich hatte nur keine Zeit, mit dir drüber zu reden. Ich würde ganz gerne noch eine Werbung machen in den News, und zwar für den Orbit 360. Der Raphael, der den betreibt, ihr kennt vielleicht die Webseite schon, orbit360.cc. Mhm. Ihr wisst, dass der liebe Dan für euch schon eine Strecke geplant hat, die dann erst im Sommer auf dieser Webseite veröffentlicht wird. Da könnt ihr eine schöne Strecke von mir nachfahren. Das wird auch kein Kindergeburtstag. Das macht auch sicherlich dem einen oder anderen sehr viel Spaß. Aber es ist auch wirklich eine anstrengende Strecke. Und er hat jetzt, und wir hatten keine Zeit vorher drüber im Podcast zu reden, weil da war die Challenge noch nicht weit, dieser Ride-Far-Challenge. Also es ist jetzt eine Sache, die ihr bis zum 31.03. noch machen könnt. Viele haben das ja schon gemacht. Also sie läuft schon seit 27.02., aber da waren wir eben nicht in Deutschland und konnten über keinen Kanal reden, aber ich mache super, super gerne Werbung dafür, denn zwei Sachen, ihr könnt da 180 Kilometer oder 360 Kilometer fahren, das ist schon 360 Kilometer, ist auch schon ein Brett. Ihr könnt die Strecke
entweder 180 oder 360.
Du kannst auch 240 fahren.
Ach so, okay.
Und es gibt halt es gibt keine vorgegebene Strecke, du kannst fahren, wo du möchtest, und eigentlich ist die Idee, einen Grund zu finden, etwas zu machen, einen Namen dafür zu haben und das als Charity zu machen. Das heißt, du meldest dich auch wirklich an, dass du das tun möchtest auf der Webseite und sagst, wie viel Geld du für Charity geben möchtest. Also da kannst du auch 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro, was auch immer, kannst auch einen Freibetrag eintragen. Aber das ist der Gedanke. Du gehst auf die Webseite orbit360.cc und sagst, ich möchte das gerne machen. Und ich glaube, es ist immer grundsätzlich eine tolle Sache. Dann gibst du dem Kind einen Namen und es gibt einen Grund, dass du sagst, Ingo und Dan, wir fahren jetzt 180 Kilometer. Wir nehmen
auf Zwift.
Auf Zwift. Nicht auf Zwift, draußen schon. Und dann machen wir das und wir spenden was und irgendwie hat man dann einen Grund, irgendwie auch noch was Gutes zu tun. Und was ich sehr, sehr löblich finde, ist, dass der Werbepartner von dieser Aktion ist eben diese Plattform Komoot, zu der wir überhaupt keine Beziehung haben. Das möchte ich hier auch immer nochmal sagen. Wir finden diese Plattform einfach nur sehr gut, sind da gar kein Werbepartner von dir. Aber die Firma Komoot legt auch noch was zu dem, was du dann spendest. Ich glaube, 10% legen sie noch on top.
Okay, und da haben wir ja noch 14 Tage Zeit.
Das wollte ich ja eigentlich, jetzt haben wir nur keine Zeit gehabt, darüber zu reden. Ich hätte gedacht, wir hätten es auf La Palma noch gemacht, aber dazu ist es gar nicht gekommen. Aber bis 31.03. haben wir noch Zeit.
Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass das Wetter besser wird. Momentan stürmt es und regnet es draußen.
Ich mache jedenfalls sehr, sehr gerne für diese Webseite und für den Raphael, weil ich alles, was da passiert, sehr, sehr positiv für überhaupt die ganze Szene finde und auch sehr, sehr positiv für diese ganze blöde Corona-Zeit, dass man da Auswege findet, trotzdem Sachen zu machen. Deswegen mache ich da wirklich jetzt gerne, jetzt zumindest mit unseren bescheidenen Usern, Werbung dafür.
Ja gut, die 180 kriegt man ja auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie hin.
Das kommt drauf an, ob du sie auf der Straße fährst oder Gravel fährst. 180 Gravel ist auch schon, nimmt einen schon, wir fahren die auch Gravel, oder nicht?
Ich habe noch keine Pläne bisher.
Er hat noch nicht zugesagt.
Gucken wir mal. Okay.
Entschuldigung, das wollte ich vor dieser Box raus posaunen.
Ich schreibe das nochmal auf, dass wir es unten noch verlinken können.
Genau.
Ja, die Box ist auch unwichtig, ne?
Die Box ist unwichtig, weil die Box ist ja auch zu und hat ein Vorhängeschloss. Und die Box, die jetzt hier steht, das wissen die Leute ja gar nicht, die das nur bei Spotify oder iTunes hören. Die wissen ja gar nicht, was jetzt hier auf dem Tisch
steht. Die wissen gar nicht, dass hier,
eine Box steht.
Das, also ich sehe hier eine SRAM-Holzbox. Ist die aus echtem Holz oder aus Plastik?
Echtes Holz.
Also eine Holzbox von SRAM mit einem Vorhängeschloss, einem Zahlenschloss. Hast du die Zahl dafür?
Ja. ich habe sie nicht, nein.
Hast du nicht. Also wir dürfen es, glaube ich, die Zahl kriegen wir an dem Tag, wo wir drüber sprechen können, dürfen, was da drin ist, und so richtig wissen wir es auch gar nicht. Ne? Also du weißt, glaube ich, irgendwelche Kleinigkeiten, was da drin ist, aber für wann wird das denn relevant überhaupt?
Ende des Monats.
Okay.
Und was wir sagen können in dieser Box, was wir sagen können, das ist immer gefährlich. Also es kommt Ende des Monats wird diese Box geöffnet. Es geht um ein Mountainbike-Produkt, was sich hier drin befindet.
Ja.
Manchmal ist das ja so bei unserem Channel, dass die Mountainbike-Sachen, wo wir sehr gravel-lastig sind, ja auch nutzbar sind für den Gravel-Fahrer. Lassen wir es mal dabei. Und man könnte sagen, es ist ein Produkt, was sich in die AXS-Familie einsortiert. Und ich glaube, also mehr sage ich jetzt mal nicht.
Also ein elektronisches Mountainbike-Produkt.
Und mehr sagen wir nicht, weil wir machen diese Box für ein YouTube-Video, wenn der Tag ist, wenn der Launch ist, Ende des Monats, machen wir sie für euch live auf, filmen den ganzen Kram und erklären euch, was dann da drin ist.
Na toll, jetzt haben wir die Leute hier auf, das ist ja eine Neuigkeit, mit denen sie gar nichts anfangen können, dass es eine Neuigkeit geben wird.
Genau, außer dass sie jetzt viel Spekulation machen können, das Ganze unter YouTube jetzt die ganzen Kommentare reinschreiben
was
können.
Was ist in der Box? Wer es richtig rät, der kriegt es dann, oder wie, als Erster? Nee, das dann auch nicht.
Das machen wir mal nicht.
Der
kriegt die Holzbox. Das ist versprochen. Das ist ein Deal. Wer es richtig errät, der kriegt diese Holzbox. Und sagen wir mal so, wir wissen ja gar nicht, was in der Box ist.
Ja, ja.
Wir packen in die Box ein paar Goodies von Enjoy Your Bike. So machen wir es.
Okay.
Wer es richtig errät, in
kriegt der denn das Vorhängeschloss auch? Weil das hätte ich gerne. Da steht so Access drauf auf dem Vorhängeschloss.
Nein, das kriegt der Kunde auch.
Ah. Hoffentlich errät es keiner. Wie ihr erratet das?
Doch, ihr könnt das gerne unten alle Spekulationen reinschreiben.
Also ihr ratet es, ihr kriegt die Box und schickt das Schloss dann zu meinen Händen wieder zurück hier in die Firma, wenn ihr es nicht braucht.
Wenn ihr es nicht braucht, und Ingo wird euch dafür entschädigen.
Genau.
Großzügig gefälligst.
Ich schicke euch dann so ein normales Abus-Schloss ohne Access-Logo drauf.
Ingo tauscht dann nochmal das Box gegen ein T-Shirt. Weil Ingo unbedingt dieses Schloss haben will. Was ist denn mit dem Schloss?
Apropos T-Shirt, wir arbeiten ja gerade am Trikot.
Ja, und unserem eigenen Design.
Ja, das wird spannend. Das können wir auch, ist auch eine Neuigkeit, die wir hier sagen können und wo wir noch nichts zeigen und noch nicht sagen, wie das Trikot werden wird. Aber wir arbeiten an einem Enjoy Your Bike Trikot. Also wir sind ja so ein bisschen am Gestalten jetzt noch in den finalen Zügen und wir haben auch ein paar Ideen für das Trikot selbst, damit es tauglich ist, auch für Gravel und längere Touren.
Ja, wir können ja darüber reden. Wir wollen halt, das können wir ja schon machen. Also wir haben hin und her überlegt, ob wir jetzt ein super fancyes Design machen oder ein bisschen zurückgehalteneres Design. Ich glaube, wir entscheiden uns für ein bisschen mehr Zurückhaltung. Das können wir doch schon sagen.
Ja.
Und wir wollen unheimlich viel Taschen haben, denn wenn wir unterwegs sind, an Taschen fehlt es uns, also kann man gar nicht genug haben. Und was ich auch, glaube ich, das nicht, ich rede in der Ich-Form, spreche für uns beide. Wir mögen auch Taschen, die man mit Reißverschluss zumachen kann.
Genau. Also wir sind da sehr, sehr hart am Arbeiten, haben da auch einen guten Partner, den verrate hart ich jetzt auch noch nicht.
Hart am Arbeiten?
Nee, aber es ist tatsächlich, ja. Also
es ist so, schon Arbeit.
Sagen wir mal so, es ist Arbeit und dadurch, dass wir selber gestalten und nicht jetzt irgendwie eine Designagentur irgendwie beauftragen, muss es ja trotzdem irgendwie stimmig werden, dass es dann auch gut aussieht. Und ich habe jetzt nicht so eine Lust auf so ein super verspieltes, ja, so Vereinstrikot, wo noch Werbung und ganz bunt und so weiter, sondern eher was Schlichtes, Zurückhaltendes. Und ich hoffe, das gelingt uns auch. Und wir werden erstmal eine kleine Kleinserie machen, weil am Ende designt man und weiß gar nicht, wie es später aussieht. Also das heißt, wir werden erstmal so 10, 20 Trikots erstmal nur so als Probedruck machen, um dann später vielleicht mehr zu machen, falls überhaupt Interesse steht da draußen.
Ja, doch, Interesse besteht. Doch. Das weiß ich ja. Mhm. Wir haben ja es auch schon mal angekündigt in diesem Strava, in unserem Strava-Club und da waren auch schon viele Leute. Wann kommt's denn?
Und auch wohl eine Hose werden wir dazu machen, wobei das Trikot wahrscheinlich das ist, was man am ehesten kauft, weil Hose hat ja doch jeder so oft auch seine eigene Hose, die immer geht. Was uns wichtig ist, dass das Trikot zu einer schwarzen Hose immer passen muss. Ne? Also es muss, dass die Hose schlicht sein kann, damit das Trikot trotzdem passt. Also es ist so, sind in den letzten Zügen. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche zumindest mal die Muster in Auftrag geben können.
Zur Hose muss ich dir eine Anekdote erzählen. Weißt du gar nicht, hätte ich jetzt hier mit hochnehmen können. Kriege ich eine Postkarte aus den Niederlanden? Also eine Postkarte, handgeschrieben. Lieber Dan, ich wollte dir einfach nur danken, dass du diese Conti-Werbehose empfohlen hast für 50 Euro. Die passt mir super, ist eine der besten Hosen. Wo ich auch immer denke, krass. Ja. Wie viel Mühe sich manche Kunden machen und schreiben eine Postkarte, dass die Hose so super war. Ich meine, eine E-Mail hätte es jetzt auch getan, aber ja, sind so kleine Überraschungen im Leben. Vielen Dank auch dafür, für die Postkarte.
Gut, also die Holzbox.
Die mystische.
Dann kommen wir jetzt, muss ich hier mal die Minutenangaben nochmal eintragen. Draußen stürmt es gerade richtig. Egal.
Wir fahren doch nicht die 180 Kilometer, wenn er so weitergeht.
Naja, ich habe ja immer.
Draußen geht ja die Welt unter.
Ich habe ja immer noch die Idee, dass man ja so eine Tour machen kann. Schön Rückenwind, 180 Kilometer und in 4 Stunden ist man durch.
Tatsächlich wäre das jetzt einfach mal ein Scherz, den wir machen.
Dann können wir auch die 360 fahren.
Ja.
Müssen wir nur jemanden finden, der uns abholt.
Ist ja kein Problem.
Ja.
Also das wäre zumindest offensichtlich wäre das eine lustige Sache. Also wir schummeln dann absichtlich.
Ja, ja.
Na gut. Aber dann wollen wir auch in keinen Rankinglisten auftauchen. Wir wollen keinen da.
Naja, die ganzen Strava-Comps auf der Strecke sind weg. Hier bei dem Ding hier mit 50 km/h Rückenwind. Das machen wir mal nicht.
Ach, 360 Kilometer nur mit Rückenwind fände ich schon super. Ja. Also als Idee ist ja ein Witz. Ja, ist ja als Witz kann gedacht. Machen.
Ich glaube, man kann sich ja auch aus den Ranglisten dann wieder austragen oder sagen, bitte nicht berücksichtigen.
Ja, oder du machst es mal und dann stellst es nach 2 Wochen wieder auf privat.
Ja, ja.
Na, damit ja, auch jeder gucken. Seinen Kom behält. Aber lustig, was hier für Ideen live entstehen.
Ja, ja.
Na gut.
Okay, dann gehen wir jetzt mal zu diesen gesamten ganzen, ich habe es mal Gear-Tests, wie habe ich jetzt die Sendung eigentlich genannt? Ich habe es Equipped genannt, also zum ganzen Equipment. Und wir hatten jetzt ja 2 Wochen und tatsächlich ist sowas ja mal ganz schön, wenn man 2 Wochen lang fast jeden Tag Rad fährt, mal den ganzen Kram auszuprobieren, wo man sonst keine Zeit für hatte. Und ich habe zum Beispiel hier so eine Funkstrecke liegen, die wir ausprobiert haben, wo wir auch ein Video gedreht haben. Ich habe hier 4 Fahrradcomputer liegen, die ich getestet habe. Über Framebacks reden wir, über deine Insta-Kamera liegt hier noch eine Fotokamera. die meisten Fotos, die ihr im Hintergrund zu sehen, ah, jetzt sieht man übrigens im Hintergrund, alle, die jetzt nicht gucken, sieht man auch das Eis von vor 2 Jahren. Ich habe hier ein paar alte La Palma-Fotos mit reingeschmuggelt. Erzähle ich noch mal kurz, weil es natürlich viele das nur hören. Da sind wir auf La Palma hochgefahren und auf den Roque de los Muchachos auf 2400 Meter Höhe. Das war ein relativ kaltes Jahr. Und alles war komplett vereist, aber seitlich. Das heißt, da oben war, muss irgendwie ein Sturm gewesen sein mit Nebel. Und es haben sich seitlich jetzt irgendwie einen halben Meter lange seitliche Tannenzapfen, hätte ich schon fast gesagt. Wie heißen sie? Eiszapfen. Eiszapfen gebildet. Ganz geile Geschichte.
Wichtig also dazu wäre zu wissen, so wie ich es verstanden habe, sind die Zapfen nicht nach hinten verjüngt vom Wind gemacht, sondern der Wind frontal hat sie erzeugt.
Ach, okay. Ja, jetzt ist es andersrum. Stimmt, ja, hinter ist ja Windschatten, da kann ja keine. Okay.
Krass.
Ja, ja. Also das sind die Bilder, weil ich gerade hier zur Seite gucke. Weil ich gerade über die Kamera rede. Und ich habe tatsächlich auf dieser Reise das Fotografieren wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Und da hat eine richtige Kamera, spreche ich später drüber, mitgenommen und war mir wichtiger als Videos. Wir haben zwar auch Videos gedreht, aber. Ja. Jedenfalls reden wir über deine Videokameras auch noch. Ist auch hochinteressant, weil wir da verschiedene Ansätze fahren.
Wird ein langer Podcast, aber ich glaube, es könnte den einen oder anderen interessieren.
Ich habe noch die Frage mit dem Dry Fluid an dich, weil du das erste Mal benutzt hast.
Ja, da kannst du dich
schon mal drauf vorbereiten.
Da habe ich auch eine gute Antwort zu.
Dann, ja, wandern mit dem Edge 30. Und ich habe noch eine Sache, die hebe ich aber für den Pick hinten auf, weil ich von der auch sehr begeistert bin. Die würde eigentlich auch hier ins Equipment passen, aber auf die müsst ihr warten bis zum Ende der Sendung. Fangen wir an, würde ich sagen, mit den Reifen.
Ich dachte, ist das okay? Ich dachte, du wolltest jetzt über das Dry-Fluid reden.
Nee, ich habe erstmal nur alles, worüber wir reden wollen, angekündigt.
Ach so.
Deswegen, also wir können auch erst über das Dry-Fluid reden.
Nein, das ist ja nur, wurde ich immer schon so oft gefragt, denn warum benutzt du denn kein Dry-Fluid, die ganze restliche jetzt Bande?
Muss ich hier erstmal Copy-Paste. So, also Dry-Fluid ist das erste Thema, okay.
Also tatsächlich sind ja sehr, sehr aufmerksame Zuschauer und du hast viel über dieses Dry-Fluid an Kettenschmierstoff geredet mit keramischen Partikeln, bla bla bla, den du total geil findest und man merkt ja immer.
Kunden auch
ganz viel Feedback geben und auch andere Freunde von uns ganz viel positives Feedback werden. Nur der ist wieder so ein Stoffel, ne? Der
benutzt. War das nicht letztens ein Thema auch, wo du irgendwas, der Varia, war der auch so ein Ding, wo du nach einem Jahr gesagt hast, okay, probiere ich auch mal. Und so beim Dry-Fluid ist genau das gleiche, ist auch ein Jahr her.
Müsste ich jetzt ja tatsächlich auch in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen, das ist genau das. Du hast den Scherz schon vorgegriffen jetzt, Mensch. Also bei dem Garmin Radar Varia war es auch so, dass ich das ein Jahr vor mir hergeschoben habe, brauche ich nicht, Quatsch. Und jetzt finde ich es doch richtig geil. Übrigens auch ein Feedback von La Palma, das ist wirklich geil. Ja. Und beim Dry-Fluid war es auch so, wir hatten ja den dritten Mitstreiter, den Ole, dabei und wir hatten im Vorfeld gesprochen, denn nimmst du die große Standpumpe mit und nimmst du noch eine Ersatzbremsscheibe mit und dieses und jenes. Und da habe ich gesagt, okay, Ole, dann sieh zu, dass du Kettenschmierstoff einpackst und all so eine ganzen Sachen. Und dann sagte Ole, ja, ich habe aber nur Dry-Fluid, das benutzt du doch gar nicht. Ich sage, Ole, ist mir jetzt auch echt egal, Hauptsache du packst was ein und ich kann was auf meine Kette machen. Und das ist schon das Ende der Geschichte eigentlich. Ich hatte nichts dabei und auf La Palma habe ich dann mal das Dry-Fluid ausgetestet und bin ganz schwer beeindruckt. Ist wirklich gut. Mist. Ich muss sagen, der Quendler hat recht. Aber es dauert bei mir immer, bis man mich überzeugt.
Was fandst du gut?
Also es ist wirklich, dass es die Kette leiser läuft. Mhm. Das ist wirklich merkbar, dass die Kette leiser läuft. Und du hast diese Peke nicht, also okay, den Dreck nicht. Und ich möchte auch nochmal sagen, zumindest ist das etwas, was ich an mir hervorheben möchte. Ich habe auch immer keinen Bock, mein angebrochenes Zeug, was ich denn alles so im Jahr kaufe und was ich so angebrochen habe, einfach stumpf wegzuschmeißen. Ja, also, und ich verbrauche natürlich, wenn ich so eine 120 Milliliter Lösung habe für schönes Kettenöl, was auch schon keramisch ist und was auch nicht preiswert war. Ja, wenn es dann was Besseres gibt, ja, das nehme ich dann, wenn ich auch wirklich nichts mehr zu Hause habe. Da bin ich ja auch geizig und auch eigentlich schmeiße ich das ungern weg, nur weil es jetzt was Neues gibt. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Dry-Fluid nicht benutzt habe, weil ich in meiner Garage so viel Zeug habe, wo ich immer denke, boah.
Ja, ist ja auch gut so. Also kann man ja auch ein Jahr später oder 2 Jahre später mit anfangen.
Naja, jetzt ist es natürlich so, dass ich doch ganz schön
und positiv überrascht bin. Und es ist ergiebig, ne? Merkst du auch, dass man weniger nachschmieren muss?
Ja.
Weil das ist ja auch das, also er sagt ja, der Hersteller, mit dem ich auch telefoniert hatte schon, Das ist ja 500, 600 Kilometer bei Trockenheit, ist gar kein Problem. Auf La Palma sind das dann vielleicht nur noch 200 Kilometer, weil man natürlich viel, viel Druck drauf gibt, berghoch und sowas. Aber das muss ich auch sagen. Also ich habe, glaube ich, dreimal jetzt in der ganzen Zeit, dreimal nur nachgefettet.
Wie gesagt, das sind ja vielleicht die schönsten Überraschungen, wenn man Produkte testet, wenn man sich erstmal mit Händen, in Anführungsstrichen, mit Händen und Füßen dagegen wehrt und dann trotzdem irgendwann mal dazu kommt und dann zugeben muss, aber doch nicht schlecht.
Ja. Ja, es ist so, ist ja auch meine Erfahrung, ne? Rad sauber, die Kette glänzt wieder und so weiter. Du hast nicht diesen, es ist immer noch ein bisschen, das Tuch bleibt natürlich trotzdem schwarz, aber es ist am Ende einfach viel, viel einfacher sauber zu machen, es läuft ruhiger und ja.
Es ist was dir alles auffällt, dass du das hier reingeschrieben hast
es ging ja ums Equipment.
Ja, aber dass du das so noch in Erinnerung hast, haben wir gar nicht weiter drüber gesprochen im Urlaub.
Naja, das habe ich ja mitbekommen, wie Ole netterweise deine Kette schön gereinigt hat und dir das Drive-Fluid aufgetragen hat, sehr liebevoll. Also ja, die Erstbehandlung hat Ole für dich gemacht.
Ist mein persönlicher Fahrradmechaniker.
Ja, da hat er sich ja sehr viel Mühe gegeben. Das war ja schon eine schöne Situation. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen rumgewitzelt, als er das gemacht hat.
Okay, deswegen hast du das in Erinnerung.
Mit dem Pinsel auch. Er hat ja sogar so mit dem Pinsel ein bisschen gearbeitet.
Ja, ich kümmere mich ja auch gut um eure Räder, wenn ihr Probleme habt.
Das stimmt.
Gut, jetzt aber genug.
Deswegen fahren wir eigentlich auch nur mit dir in Urlaub, damit falls.
Das ist überhaupt der Grund, warum ich mit in Urlaub darf. Vielleicht ja. Falls was mit den Rädern ist, habt ihr jemanden dabei?
Jetzt geht's, weil wir jetzt tubeless fahren. Das kriegen wir auch selber ganz gut hin. Aber bei den Schlauchreifen, als wir noch mit Schlauchreifen Rennrad gefahren sind auf La Palma, wären wir ja komplett aufgeschmissen werden gewesen, ohne jemanden, der Reifen kleben kann.
Jetzt sind wir bei der Wahrheit, warum ich auch mit in den Urlaub fliegen darf.
Ich glaube, du hast auch hier, aber als wir damals zu viert unterwegs waren, ich glaube, ein, zwei Reifen musstest du schon kleben, hier für Tore oder sowas war das, ne?
Ja.
Wollen wir denn jetzt?
Über Reifen kommen wir jetzt. Jetzt hast du ja eine richtige Brücke geschlagen zu Reifen.
Genau.
Jetzt haben wir es.
Zu den Reifen.
Was
gleich bei Strava und so weiter, was viele, viele Fragen hervorgerufen hast, welche Reifen fahrten ihr da und welche, denn du fährst den Schwalbe, der hast doch gesagt, der ist Schmierseife, warum fährst du den jetzt?
Genau.
Und so weiter.
Ja, aber ist ja die Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist ja im Podcast perfekt.
Und wir generell ist es so, würde ich jetzt erstmal allgemein dazu sagen, warum wir überhaupt diese Reifenwahl 40 mm getroffen haben für die Insel. Die haben wir letztes Jahr schon einmal getestet und für gut befunden. 40 mm ist für uns, glaube ich, genau für die Insel der Sweet Spot, dass man noch wirklich als Rennrad unterwegs ist. Aerodynamik spielt für uns nicht viel Rolle, weil es gibt kein gerades Stück, wo du mal fährst. Es gibt wirklich nur hoch, runter. Bergab natürlich wird die Aerodynamik, vielleicht der aerodynamische Nachteil ein bisschen dadurch aufgehoben, dass du breitere Reifen hast und dadurch sicherer und schneller unterwegs bist. Und berghoch sind zumindest die Felgen, die wir gefahren sind, super leicht. Das heißt, da haben wir auch keinen großen Nachteil gegenüber einem Rennrad 25 mm Reifen, also vielleicht ein bisschen vom Reifengewicht.
Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den musst du nach vorne stellen.
Ja.
Da wir auf La Palma vorwiegend in dieser Kletteraktion sind, komme ich den Berg hoch, schaffe ich die Steigung, ist es völlig unwichtig, ob der Reifen schmal ist. Es ist egal, du fährst mit 7, 8, 9 Stundenkilometer den Berg hoch und nicht mit 50. Da ist der eine Grund, warum wir breitere Reifen durchaus fahren können, überhaupt gar kein Nachteil sind und auch nicht nur 32, sondern auch wirklich 40 nehmen können. Und den zweiten Grund hast du schon gesagt, perfekt, weil wir eben auch abbiegen vom Asphalt.
Genau.
Durch die Kiefernwälder fahren, durch ein bisschen Lava. Und da hat es sich herauskristallisiert, dass 40 mm ist gut. 42 wäre es auch gewesen. Also da kommt es jetzt nicht
an. Ja, und man kann auch vielleicht so bis 35,
38. So 37 bis 42 hätten wir jetzt alles durchgewunken.
Und ein Video haben wir auch gedreht zu dieser Funkstrecke. Da sieht man dann auch viel, wie wir mit den 40ern da über Gravel gefahren sind. Der Gravel auf La Palma ist jetzt nicht so Schotter wie hier in Deutschland, wo man sagt, da kann ich jetzt mit 32 mm Reifen rüber bolzen. Da ist ein 40 mm Reifen schon gut. Ich glaube, noch wohler würde ich mich mit 47 mm und mehr fühlen. Also man muss schon so ein bisschen steuern. Aber dafür fahren wir einfach zu 90% dann doch Rennrad, wo ich sage, dann möchte ich trotzdem auf der Straße schnell sein. Wie du schon sagtest, ich habe auch mal so ein bisschen die Zeiten verglichen. Von diesem einen Anstieg, den wir gefahren sind, wo ich jetzt dieses Jahr zwar 2-3 Minuten langsamer war als vor 2 Jahren noch mit Rennrad, aber auch nicht voll am Limit gefahren bin und wattmäßig auch weniger hatte. Und wenn ich das so ein bisschen hochrechne, komme ich fast auf 1:1 zwischen 25 mm und 40 mm auf einer steilen, also wirklich steilen, wo auch 15% Rampen drin sind, Bergaufstrecke. Und 8%, 10% ist schon das Minimum, was wir da hochklettern.
Und für eine serpentinenreiche Abfahrt könnte ich jetzt auch noch was klugscheißern hier. Muss aber aufpassen, dass es nicht falsch rüberkommt, aber ich halte immer noch die Bestzeit vom Muchacho auf der Westseite nach unten mit irgendwie, ich müsste selber bei Strava nachgucken, 20, 21 Minuten für die Abfahrt. Das bin ich damals mit einem sehr, sehr aerodynamischen Rad gefahren und auch mit sehr aerodynamischen Hochprofilfelgen, also wirklich hinten 9 cm.
Servilo S5 damals, ne?
Genau.
Mit 9
cm hinten und 6 cm vorne. Das Rad möchte ich jetzt auch mal verkaufen, weil es halt auch bei mir jetzt auch angekommen ist. Da reden wir vielleicht nochmal drüber. Auf Scheibe bin ich jetzt ja total heiß.
Scheibenbremse.
Ja. Und das bin ich halt mit dem Rad, da bin ich die Bestzeit mal gefahren. Und ich hatte ein Video gemacht, auch wir kommen ja zu dieser Kameratechnik, mit dem jetzt 40 mm Reifen und wirklich Kamera am Rad und Taschen und flatterndem Trikot und all so eine ganzen Sachen. Also wirklich totaler Quatsch, was, wenn man auf Bestzeit gehen würde, nicht machen würde. Aber es ist halt nicht eine Schussabfahrt, wo man sagen würde, so Großglockner, da ist relativ viel Schuss dabei, sondern es ist halt viel Serpentine dabei. Und habe dann einfach nur mal, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, im Urlaub mal geguckt, ach Mensch, wie schnell war ich denn da eigentlich? Ich habe das jetzt ja gar nicht drauf angelegt und war dann letztendlich 2 Minuten langsamer, habe es ja nicht drauf angelegt. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, wenn man 7-8 Stunden im Sattel sitzt, unterwegs ist, die 2 Minuten ist ja nichts. Also ja, ist ja völlig unwichtig.
Die Frage ist, wenn du wirklich eine vergleichbare Aggressivität an den Start gelegt hast, und das war ja dieses Jahr.
Dann wäre es vielleicht 1 Minute.
Ja, oder vielleicht noch weniger, weil dieses Jahr war natürlich auch wirklich, La Palma hat es im Frühjahr viel, viel geregnet, also im Januar und so auch viel, viel geregnet, und die Straße war auch wirklich voll mit Steinen und Geröll und sonst wie in den Kurven. Das war ja auch noch ein Grund, da mal vielleicht einmal mehr in die Eisen zu gehen und vorsichtig zu fahren.
Aber passt in diese Schiene mit den 40 mm Reifen, glaube ich, haben wir uns komplett richtig entschieden. Ja. So, ich würde den Sweet Spot so zwischen 37 und 42 legen. Und das würde sich auf einer anderen Insel, nehmen wir vielleicht Fuerteventura, ganz anders darstellen.
Ja, ja. Ne?
Ja,
Fuerteventura also, ist eher flach, ne?
Genau.
Okay.
Ja, und windig dafür dann, ne?
Ja, ja, da ist dann wieder, wo ich dann auch ganz klar sagen würde, da muss Hochprofil her. Da kann man vielleicht auch noch sagen, naja, ich fahre für den Komfort einen 32er oder einen 30er Reifen, aber das ist schon was, wo Hochprofil und Aerodynamik wieder richtig Sinn macht.
Ja, da musst du natürlich jetzt tatsächlich bei Fuerteventura und Lanzarote ein bisschen aufpassen mit Hochprofil, weil du ja diese seitlichen Winde dann hast, dass es dann auch wieder misst. Wenn
ach so, hat, ne? Okay.
Aber für die Aerodynamik, wollte ich sagen, ist es vielleicht ein guter Sweepspot, so 3-4 Zentimeter Felgenhöhe und vielleicht dann 25er Reifen zu nehmen, wenn man da ein bisschen aerodynamischer sein möchte. Mhm. Und das spricht eben nicht für La Palma. Als steilste Insel der Welt kommen wir mit 40 mm Reifen gut zurecht. Und wir haben dieses Jahr, das können wir auch sagen, den zweiten Laufradsatz als Mountainbike-Laufradsatz nicht mitgenommen. Wir hatten nur den Laufradsatz.
Genau, letztes Jahr haben wir eine schöne Mountainbike-Tour gefahren. Und das war uns dieses Jahr nicht so wichtig, beziehungsweise die Gravel-Stücke, die wir noch erkunden wollten, wussten wir, dass wir die mit 40 mm fahren können.
Genau. Ach so, und jetzt kommt natürlich die Quizfrage, die müssen wir jetzt beantworten.
Warum? Genau, jetzt haben wir so viel über 40 mm. Also es ging letztendlich, 40 mm waren gesetzt.
Bei uns allen dreien.
Bei uns allen dreien. Und dann geht es jetzt nur noch darum, welchen 40 mm Reifen nimmt man. Slick war gesetzt, weil wir ja hauptsächlich Straße fahren. Da wollten wir jetzt, also zumindest was Slickiges.
Nichts Stolliges.
Also nichts Stolliges. Also wenn man, da sind ja kleine Noppen jetzt drauf gewesen, aber eigentlich wollten wir was Glattes haben, mit einer glatten Fläche. Und da weiß ich gar nicht, ob es so viel mehr Optionen gibt, als die drei, die wir jetzt getestet haben oder gefahren sind.
Oh, gibt bestimmt ganz viel. Also Reifenmarkt ist ja riesig und ich würde jetzt einfach ein Feedback geben über die Reifen, die wir genutzt haben und warum hat man sich für den, also weil wir jetzt auch drei unterschiedliche gefahren sind, wäre es doch einfach ein Bericht, warum, und die Quizfrage, warum nimmt denn Reifen, den er als Schmierseife bezeichnet, das ist doch ein schönes Spiel.
Genau. Also dann fangen wir mit deiner Wahl an. Du bist jetzt den Schwalbe G1 Speed gefahren.
Das ist ein Reifen, der relativ leicht ist, das finde ich positiv. Der Reifen hat nicht einen super tollen Pannenschutz, dafür weicht er etwas besser. Also das Arbeiten von dem Reifen gefällt mir darin gut. Die Karkasse ist nicht so steil und das mag ich bei Bergabfahrten insbesondere sehr. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und den Pannenschutz hole ich mir letztendlich viel mehr durch die Dichtflüssigkeit, die ich einflüsse, also diese in dem Fall Stan Snow Tubes Milch, Latexmilch, was mir an dem Reifen auch sehr gut gefällt. Und das war eigentlich die Killerentscheidung. Ich bin letztes Jahr den Conti Kontakt auf La Palma gefahren, auch 40 mm mit dem Problem, dass der Reifen nicht dicht geworden ist, weil er eben nicht für Tubeless Ready vorgesehen war. Ich habe gedacht, ich krieg's doch hin und musste mir eingestehen, dass das doch nicht geht. Das heißt,
wieso, ihr seid doch mit einer Standpumpe denn losgefahren?
Wir sind einen Tag tatsächlich mit einer Standpumpe im Rucksack gefahren. Ja, und da war ich, das kann man ja hier trotzdem mal so sagen, da war ich von mir selber total angepisst, dass ich mich falsch entschieden habe. Also das kann ich ja wirklich auch sagen. Mhm. Und hatte letztes Jahr im Urlaub, ich weiß nicht, ob es der Vorder- oder Hinterradreifen war, einen von den beiden habe ich dann im Urlaub tauschen müssen. Du hattest mir, das weißt du
gar nicht. Du hast dann von mir den Schwalbe gekriegt, genau, den ich als dritten mit hatte, als Ersatzreifen.
Genau, und dann Ingo hatte einen Reifen, genau. Und den hatte ich draufgezogen und bin ja dann auch nicht gestürzt und nichts und habe den Reifen ja auch den Urlaub durchgefahren und muss natürlich sagen, und das ist jetzt ja der Punkt in dem Podcast, das kann Schwalbe, ne? Der Reifen ist dicht und dicht und dicht und du pumpst nicht nach. Man sollte immer den Luftdruck natürlich prüfen, ganz gar keine Frage, aber wenn ich ihn geprüft habe, da ist nichts verloren, nicht mal 0,1 Bar. Das heißt, das ist natürlich für einen Urlaub auch wirklich cool. Der Reifen funktioniert perfekt tubeless und den Fehler, den ich das Jahr davor gemacht habe, den begehe ich ja nicht mehr, dass ich einen nicht tubeless-fähigen Reifen mache. Da ist jetzt ein Heilungsprozess bei mir passiert. Und an dem lasse ich euch ja auch teil. Ich fahre nur noch tubeless ready freigegebene Reifen und ich habe mich von dem Conti-Kontakt verabschiedet. Nochmal viele Grüße an die Firma Conti. Bringt diesen Reifen bloß tubeless raus.
Und ein bisschen leichter.
Und ein bisschen leichter vielleicht noch mit ein bisschen weniger Pannenschutz. Aber jetzt kommen wir zu dem, was mir an dem Reifen nach wie vor nicht gefällt. Was mir an dem Conti natürlich richtig, richtig gut gefällt, ist, ich liebe dieses Diamantprofil von dem Conti-Kontakt, genau wie ich das Diamant...
Conti Speed-Kontakt heißt er, ne?
Das Conti-Speed-Kontakt. Ja. Und genau wie ich das bei dem Conti-Schlauchreifen, bei dem Competition auch fahre, ich liebe dieses Profil und ich bin da wirklich drauf geimpft. Das möchte ich gerne, gerne haben. Gibt mir die maximale Sicherheit und auch ich fühle mich wirklich gut damit. Und das ist etwas, was aber jetzt im Mühbereich der Schwalbe nicht so gut kann. Sagen wir es doch ein bisschen diplomatischer. Also der Reifen von Schwalbe hat jetzt genug Lob von mir bekommen. Für einen Extremeinsatz in einer Abfahrt, wo man vielleicht eine Kurve am Limit fährt,
hat der Conti einfach noch
mehr Reserve. So, Ende aus der Durchsage. Mhm. Ne? Aber ja, ich hatte halt den Reifen vom letzten Jahr noch und brauchte halt nur noch einen Reifen dazuziehen und das ist schon das Ende der Geschichte. Und muss auch wirklich sagen, und muss nicht, sondern tue ich auch, bin jetzt auch so, würde ich auch wieder machen. Hm. Also bin auch zufrieden gewesen. Ja. Ist ja auch die ehrliche Antwort. Na, das ist jetzt meine Wahl gewesen.
Ja.
Du hattest einen Maxxis-Reifen.
Genau, ich habe nach dem letzten Jahr ein bisschen rumexperimentiert mit Maxxis. Bin auch den Refuse gefahren, den ich auch sehr gut finde, den Ole auch dieses Jahr noch gefahren ist. Und dann hatte irgendein Kunde oder irgendein bei YouTube mal einer geschrieben, Mensch, warum nimmst du den Refuse? Der ist ja so ein bisschen sperrig, in Anführungsstrichen. Probier doch mal den, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der hieß, Evolution.
Velocita.
Probier mal den aus, der hat mehr TPI und ist da ein bisschen flexibler und auch noch ein bisschen leichter.
Mit leicht kriegt man den Ingo sofort.
Genau, da war ich sofort Feuer und Flamme. Und ich bin den halt jetzt gefahren, den 40 mm Velocita. Sehr, sehr leichtes Setup. Wir sind beide die Ninth Wave Ninefold Anhartfelge gefahren, die ja super leicht ist für so eine große Felge.
Ich muss das Gewicht woanders wegmachen.
Ja.
An der Felge.
Ich weiß gar nicht, was die in welchem Gewichtsbereich die jetzt spielt.
Ja, 1400,
1500 Gramm?
Nee, nicht 1500. Ist egal, leicht.
Haben wir nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass ich habe mein Rad, also mit den leichten Reifen, mit der leichten Felge, in Open Wide, was ja jetzt nicht komplett auf Leichtbau getrimmt ist, habe ich mit Pedale und mit dem Tacho hatte ich 7,7 Kilo.
Also das 7,7 ist schon extrem Kilo Rad leicht.
Mit 40 mm Reifen ist schon krass.
Das kann man wohl sagen.
Ich bin jetzt nicht kein am Limit Radfahrer. Ich mag aber den Velocita, den bin ich auch letztes Jahr schon beim Everesting gefahren und so weiter, weil es einfach, ich habe jetzt nicht den Vergleich zum Conti. Ich finde, der Schwalbe und der Velocita nehmen sich nicht viel. Ich glaube, der Velocita ist ein Tick leichter noch am Ende auf der Waage.
Ich glaube auch, ja.
Aber ansonsten so vom Rein, vom Walken und vom Fahren sind sie, glaube ich, beide geschmeidig und fühlen sich gut an. Ich finde es einen großen, relativ großen Sprung gegenüber dem Maxxis Refuse, den Ole jetzt ja auch gefahren ist. Der Refuse hat wieder diesen Vorteil, dieses Diamantprofil zu haben.
Da, über den Refuse kann ich ja dann nochmal reden, den genau. Fahre ich ja auch.
Genau, der Refuse.
Komm ich dann vielleicht, erzähl erstmal über den Velocheater.
Ist vielleicht ein bisschen pannensicher. Das Schöne ist, ich fahre ja den Velocheater jetzt schon seit über einem Jahr. Pannen hatte ich bisher noch keine. Wir hatten jetzt auch alle drei keine Panne auf La Palma und wir sind wirklich in diese Gravel-Geschichte und so Vulkanstein ist auch schon mal ein bisschen spitzer als das, was wir hier in Deutschland haben.
Genau, richtig scharfkantiges Zeug dabei.
Und das ist wichtig, alles pannenfrei, es fühlte sich super an und dann kannst du jetzt vielleicht noch was zum Refuse sagen.
Ja, den Refuse fahre ich auf meinem Ritchie Stahl Gravel Bike oder Touring Bike, wie ich es mir aufgebaut habe, weil der Maxxis Refuse ist zwar etwas schwerer und hat ein bisschen Schwierigkeiten vom Walkverhalten in den Kurvenlagen, aber der hat natürlich einen extremen Pannenschutz an sich, ob jetzt Dichtmilch drin ist oder nicht. Der Reifen an sich ist halt dicker aufgebaut, deswegen ist er ja auch schwerer. An meinem Stahl Ritchie Touringrad ist mir das völlig wurscht, dass der Reifen etwas schwerer ist. Da stehe ich komplett auf solche Aussagen wie, der Reifen ist unkaputtbar. Also unzerstörbar. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Werbeslogan sind. Aber ein Reifen, der gar nicht zerstörbar ist, der wirklich viel, viel wegsteckt, auch wenn der Schnitte kriegt und auch an sich schon selber sehr viel Pannenschutz bietet und sich nicht auf den Pannenschutz nur von der Latex-Dichtmilch verlässt, obwohl ich den auch tubeless fahre. Das kann der Maxxis Refuse und das ist auch eine ganz tolle Empfehlung für Leute, die sagen, ich brauche eigentlich den maximalen Pannenschutz und ich bin nicht so ein aggressiver Kurvenfahrer und es kommt mir nicht auf 200 Gramm weniger an. Das ist auch meine Empfehlung. Und Ole, der die Kurven ja senkrecht fährt, komm. Hallo Ole. Für Ole ist der Reifen natürlich auch okay, denn der Arme, er fährt ihn auch nicht am Limit. Mhm. Ja. Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt. Mehr Pannenschutz hat dann der Refuse. Der hat auch das Diamantprofil und ja, aber hat mehr Gewicht.
Wird vielleicht noch dazu sagen, dass der Refuse durch das Diamantprofil vielleicht sich sogar auch netter dann im Gravel wieder fährt, im Staub nicht so schnell wegrutscht.
Danke dafür und natürlich bei ganz spitzenscharfen Lavasteinen siehst du an deinem und an meinem Reifen, weil sie halt auch sehr dünn sind, schon deutlich mehr die Cuts als bei dem Refuse, habe ich mir bei all unseren Rädern mal angeguckt.
Das heißt, der Refuse ist wahrscheinlich auch die richtige Wahl für jemanden, der dann sagt, ja, ich fahre nicht 90% Asphalt, sondern nur 50%. Dann geht eher die Chance wieder, dass man sagt, dann lieber ein Refuse, damit ich im Gelände noch sicherer unterwegs bin. Auch wenn mal jetzt ein bisschen eine leichte, feuchte Wiese oder sowas, da greift der sich durch diese Diamanten besser rein als jetzt ein Schwalbe oder dieser Velocheater.
Genau, und würde ich jetzt so eine lange Graveltour fahren von mehreren 100 Kilometern, eine mehrere Tagestour, irgendwas, auf was kommt es drauf an? Der Reifen muss stehen. Wie eine 1. Da würde ich dann den Refuse auch, so habe ich mich ja auch entschieden.
Okay.
Ja. Und das, glaube ich, ist ein gutes Feedback, weil ganz viele Leute haben gefragt bei Strava über Reifen. Also du merkst ja, das interessiert die Leute schon und ich finde das bei uns für die Kunden so positiv glaubwürdig, weil wir mit keinem Hersteller verheiratet sind da.
Ja, und Conti Mögenwald war ja auch hier im Podcast schon mal da. Nochmal schöne Grüße. Jungs, baut diesen Speed-Kontakt bitte mal in leicht und als tubeless, weil dieses Diamantprofil in 40 mm und sonst wie. Ich glaube, die können da noch wirklich was reißen mit ihrem Profil, wo man sagt, das könnte so wie der Conti Competition ja eine Bank ist bei Schlauchreifen, sowas ähnliches dann in meinetwegen auch in 32 bis 40 mm in verschiedenen Abstufungen fände ich schon cool.
Ja.
Wäre zumindest nochmal ein Grund, wieder auf die Insel zu fliegen und das auszuprobieren. Gut, dann gehen wir weiter zum Test, den wir durchgeführt haben. Das habe ich hier liegen.
Funkstrecke.
Genau, wir hatten hier schon mal im Podcast kurz in die Kamera gehalten, die Piker C Kommunikationsgeräte. Ich zeige dir nochmal für die alle, die zugucken. Das ist so ein kleines, 2 Zentimeter Tiefe, vielleicht so 6-7 Zentimeter lang und 3-4-5 Zentimeter breit, also so ein bisschen kleiner als eine Zigarettenschachtel, würde ich jetzt mal sagen. Ist das so ein kleines Funkgerät?
Mit dem man sich unterhalten kann, wenn man Rad fährt.
Genau, mit dem man auf dem Rad sich unterhalten kann. Und das haben wir jetzt das erste Mal getestet auf La Palma.
Ein Video haben wir auch darüber gedreht.
Genau, haben wir ein Video darüber gedreht. Und ich habe jetzt auch mit dem Hersteller nochmal telefoniert, weil der hat auch sofort gefragt, na, wie ist denn euer Feedback da in den Bergen und so weiter.
Das waren jetzt Prototypen, die wir dabei hatten?
Genau, es waren zwei Prototypen. Das habe ich im Video übrigens gar nicht dazu erzählt.
Drei Prototypen,
dass das eigentlich noch Prototypen sind. Wir kriegen jetzt auch nochmal fertige Produktionsgeräte. Wir nehmen das auch im Shop auf. Coole Sache, weil du die einfach nur einschaltest und während der Fahrt miteinander sprechen kannst. Entweder mit Bluetooth-Kopfhörer, wir haben es jetzt hier mit Kabelkopfhörern gemacht, diese kleinen Apple-Kopfhörer, die waren aber gar nicht so ideal, weil mir sind sie zum Beispiel aus dem Ohr rausgeflogen mal beim Gravel. Mitgeliefert wird ein kabelloser Kopfhörer, der hat so einen kleinen Widerhaken, damit das im Ohr auch wirklich drin hängen bleibt.
Wir hatten uns für die Kabelversion entschieden, um die Akkulaufzeit maximal.
Genau, weil der kann 18 Stunden Akku, aber im Bluetooth-Modus ist der limitierende Faktor ja nicht mehr das Gerät, sondern das Bluetooth-Headset, also so ein AirPod Pro oder auch diese Aftershocks, ich glaube, die geben irgendwann nach 5-6 Stunden auf, wenn ich es richtig sehe.
Das Key-Feature ist immer noch, das können wir gleich rausblasen, wenn man sich unterhalten möchte, also wenn ich jetzt dem Ingo sagen will, pass auf, da kommen scharfe Kurven oder da liegt Glas oder I don't know, ich brauche keinen Knopf drücken und sagen, hey Ingo, jetzt, sondern die Funkstrecke steht. Ich kann mich ganz normal unterhalten und ich brauche nicht die Hände vom Lenker nehmen und dann kann ich sagen, hier, oder lass uns da abbiegen, das sieht doch super aus. Das, was man sonst so macht, oh, ich muss anhalten und dann den anderen Mitfahrern sagen, lass uns mal hier rechts abbiegen. Kein Knopf zu drücken ist mein Killer-Feature.
Ja, und wir hatten tatsächlich, und das ist der Witz tatsächlich, in diesem Video oder in dieser Produktion hatten wir wirklich Situationen. Oh, hier in der Kurve liegt Schotter oder das ist ein tiefer Sand in der Gravel-Geschichte. Hier in der Kurve ist tiefer Sand, wo du dann vielleicht ein Problem kriegst oder ein Hund, der rumläuft.
Das ist also das richtig Positive.
Ja.
Und ich blase das jetzt schon raus und du verarbeitest das. Die Reichweite ist in den Bergen ein Nachteil. Wir haben ja da massiven Fels und da hat man halt nicht 1 Kilometer Reichweite, was ich mir gewünscht hätte.
Genau, also das ist die Funktechnologie, die hier drin steckt, die ist halt auf 700 Meter freie Sicht ausgelegt. In dem Augenblick, wo du das hinten in der Trikottasche fährst, hast du ja schon deinen Körper dazwischen, dann wirst du die maximalen 700 schon nicht mehr erreichen. Und wenn natürlich einer in der Serpentine um die Kurve fährt und dann ist ein Felsen dazwischen, dann hast du natürlich Probleme mit der Reichweite. Das heißt, der limitierende Faktor hier ist, es ist kein Gerät, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt, der eine fährt, was weiß ich, Muchacho fahren wir hoch, ne? Und wir sind 2 Kilometer auseinander, das dafür würde nicht funktionieren. Nicht geeignet. Genau. Vorteilhaft ist aber wieder, du kommst wieder in Reichweite, dann connecten die sich wieder automatisch. Das finde ich ganz gut. Die Bedienung ist halt wirklich unschlagbar einfach. Einfach hinten in die Trikottasche, Plus-Minus-Knopf für lauter leise. Mit dem mittleren Knopf kann ich mich muten. Und was auch wirklich der Knaller ist, dass die eine Windunterdrückung haben. Das heißt, wir haben hier diese normalen, einfachen Apple Earpods mit diesem normalen Mikrofon ohne Fell.
Ohne Windpuschel.
Ohne Windpuschel, ohne alles. Und du hast bis 40 km/h konnten wir uns noch verstehen. Und es war nicht so, dass du das Windrauschen drin hattest.
Das war auch gut.
Genau, die Geräte haben momentan noch ein Grundrauschen drin. Das wird rausprogrammiert. Das haben die mit Absicht reinprogrammiert. Habe ich mit den Entwicklern da gesprochen. Dass du so ein leichtes Rauschen auf dem Ohr hast, damit du weißt, dass das Gerät arbeitet. Die Idee dahinter, hat er mir auch erklärt, war, dass die Geräte natürlich ganz oft auch mit Lautsprecher benutzt werden und gar nicht als Kopfhörer. Das heißt, du hast im Auto so ein, kennt man vielleicht vom ADAC-Fahrertraining oder so, da ist so ein kleiner Lautsprecher da drin, der Trainer sagt was und da ist immer so ein kleines Grundrauschen, um dem Hörer das Feedback zu geben, es läuft noch. Und das ist ja auch nicht doof, weil überleg mal, du telefonierst mit jemandem und mit diesen Apple-Telefonen, mit den modernen Smartphones heute, es ist ja manchmal so, dass du sprichst, und dann ist vielleicht eine kurze Sprechpause, sprichst weiter, dann
fragst du, bist du noch da?
Genau das Problem hast du. Ne? Jetzt ist natürlich das, und hat er natürlich auch verstanden, wo ich gesagt habe, naja, wir fahren 2 oder 3 oder 4 Stunden Fahrrad, hast du irgendwann die Schnauze voll, wenn es die ganze Zeit rauscht, da willst du das still haben. Und das wird firmwaremäßig jetzt geändert. Also das heißt, ist ja in Anführungsstrichen für die nur ein Mausklick, das jetzt zu ändern.
Ja. Wie gesagt, wir haben Prototypen gefahren. Ne?
Genau, es ist ganz interessant, was man sich so für Gedanken macht. Und der Einsatzzweck ist, wie gesagt, limitiert auf Gruppen, die vielleicht maximal 200-300 Meter auseinanderfahren. Wir haben jetzt überlegt, zum Beispiel Trondheim-Oslo, als wir das früher gefahren sind.
Das wäre perfekt gewesen.
Wir waren in so einer 30-Mann-Gruppe, ne, und der eine fährt dann vorne, der andere hinten. Und man hätte sagen können, machen wir die nächste Verpflegungsstation mit oder nicht.
Genau.
Und es ist ja auch nicht so, dass man die ganze Zeit am Quatschen ist. Es ist, wichtig ist nur, man hat einen Knopf im Ohr und man kann. Macht, aber man quatscht sich ja nicht voll stundenlang.
Ja, du mich schon, aber
ja, ja.
Ich am Berg kann nicht so viel quatschen.
Ja, ja.
Nein, nein, Scherz beiseite. Richtig cool, wichtigstes Killer-Argument ist, selbst wenn du gar nicht quatscht, weil du dich vielleicht während einer Fahrt in der Gruppe gar nicht mehr siehst.
Ja.
Du machst es an, forget it. Der Akku läuft durch, also jetzt nochmal, das ist mein Killer-Feature, anschalten, nicht mehr drüber nachdenken. Und würdest du gerne das Bedürfnis haben, dem Fahrer, der hinten ist, zu sagen, Mensch, nächste
Verpflegungsstelle, wir brauchen eine Stinkelpause, was auch immer.
Ja, ja. Dann kann man das ja mal sagen und es ist auch völlig okay, wenn man gar nicht quatscht.
Ja, ja.
Du hast halt eine Funkstrecke und ich kann mir unheimlich gut vorstellen, wir sind ja als Hobbyfahrer nicht im Tour de France-Peloton unterwegs und wir würden uns natürlich manchmal viele Funktionen wünschen, dass wir sagen können, wir sind vielleicht zu viert bei einer RTF und dann so sagen, Mensch, hier, kommt mal wieder nach vorne, Jungs, ich fahre hier die ganze Zeit alleine im Wind,
ja, ja.
Ich brauch mal Unterstützung. Oder umgekehrt.
Genau.
Ich lasse mich nach hinten fallen, mir geht's nicht gut.
Ja, ja.
Und ja, das ist so ein bisschen Profi-Equipment für den Otto-Normalverbraucher. Ist schon ganz gut.
Ja. Man muss aber schon wissen, ein Gerät kostet 240 Euro.
Kein Schnäppchen,
ja, das ist und auch, man ja. Braucht ja mindestens zwei, um miteinander zu kommunizieren. Also wenn man jetzt sagt, ich schaffe das mal eben für einen Verein an, wird es wahrscheinlich zu teuer fürs Vereinstraining. Aber ich glaube, dann, wenn man wirklich diesen Anwendungszweck braucht, ist es das wert. Ansonsten kommt man natürlich auch ohne klar. Wir sind jetzt auch die meisten Fahrten, wir haben es jetzt tatsächlich einmal benutzt, weil wir auch für unsere Gravelfahrt, wo wir gesagt haben, da macht es auch am meisten Sinn. Für die anderen Fahrten haben wir es jetzt auch gar nicht gebraucht. Ich glaube aber, es gibt Situationen oder gibt Menschen, die es öfter mal brauchen und dann macht es Sinn.
Ich wüsste schon einen Einsatzzweck, wo wir es hervorragend hätten gebrauchen können. Und das wäre zum Beispiel unsere Deister Extrem Strecke, die wir letztes Jahr im Deister gemacht haben. 200 Kilometer, 5200 Höhenmeter. Dass du irgendwann mal sagst, denn bist du noch dran? Denn du bist mir mal weggefahren und ich stand da wie Depp und dachte, Mensch, er fährt einfach weg. Er merkt gar nicht, dass
ich... Dafür habe ich mir einen Hungerast gefahren zur
Strafe. Ja, alles gut, wer das Video nochmal sehen will. Aber gute Sache ist, ich hätte vielleicht noch rechtzeitig reagieren können. Ich sage, Ingo, drück da nicht so aufs Tempo. Ja, ich kann ja das gar nicht mitgehen.
Genau.
Dafür wäre es ein super
ja, sonst
Einsatzzweck gewesen.
Ist die überhaupt dieses Pike RC gibt es schon länger. Also es wird auch viel bei Reitern benutzt oder überhaupt diese Trainer- und Schützling-Geschichten wurden benutzt oder wenn man Gruppen trainiert hat. Die waren immer schon interessant und der Tipp kam irgendwann mal vom Kunden, weil wir haben irgendwie mal über den Zehnerhelm gesprochen. Der hat auch eine Kommunikationsdevice. Was übrigens auch sehr, sehr geil ist, was super funktioniert hat, was wir mal im Wald getestet haben. Nur Helm ist halt immer das Problem, Passform. Dem einen passt er, dem anderen nicht. Und Zehner hat es auch wirklich geschafft, dass ganz wenigen Leuten der Helm passt. Also tut mir leid, liebe Zehner-Leute, aber der ist wirklich von der Passform nicht gut. Ich fahre sogar ein Modell von dem noch, das, was wir damals da getestet haben, auf dem Weg zur Arbeit. Da ist das okay und für meinen Kopf geht das gerade noch so, aber bei dir ging es ja irgendwie gar nicht so richtig.
Also wie gesagt, kann ich nach zwei Stunden kriege ich...
Die haben sonst auch, ansonsten fand ich deren System auch cool, weil du gar keinen Kopfhörer brauchst, weil das sozusagen über die, sind Lautsprecher im Helm drin und hier das Mikrofon war auch oben unterm Helm. Die haben es auch super hingekriegt mit der Rauschunterdrückung. Alternative wäre noch über Mobilfunk zu gehen, indem man einfach, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Discord nimmt. Das ist ja so eine Gamer-App, wo man auch bidirektional die ganze Zeit miteinander quatschen kann. Macht dir natürlich bei 3-4 Stunden ist das okay, aber sonst macht es dir halt relativ schnell den Akku alle, denke ich. Und du musst halt eine Mobilfunkleitung überhaupt erstmal haben, eine Connection. Das wäre dann auf La Palma in den Bergen vielleicht auch schon schwierig.
Richtig.
Aber das sind so die beiden Alternativen, die mir noch einfallen zu diesen Geräten und ja, und die alten Pike RC-Geräte waren halt immer noch so, du musstest drücken, um was sagen. Und hier ist es halt wirklich so, du sprichst halt, wenn du sprichst.
Ja, war ein schöner Test und
genau.
Werden wir weiter benutzen.
Ja, den Test müsst ihr euch unbedingt an das Video angucken, weil ich glaube, das ist auch ein richtig schönes Video geworden, weil das ist das einzige ist, wo wir wirklich viele Gravel-Aufnahmen jetzt auch drin
ja, haben. Ja, selbst wenn ihr euch nicht für das Gerät interessiert,
guckt euch die Bilder an.
Genau.
Gut, Dann würde ich nochmal auf die Framebags eingehen. Okay. Also einfach die Taschen, die wir benutzt haben. Und da haben wir ja eigentlich alle drei fast das gleiche benutzt. Ole war da wieder ein bisschen anders unterwegs. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, da die Erfahrung kurz zu teilen.
Jeder hat da so seine Vorlieben.
Genau, wir hatten jetzt tatsächlich gar nicht so das Ding, dass wir so eine ganz harte, lange Tagestour hatten, wo wir richtig viel einpacken mussten. Mhm. Also so mit Jacke und sonst wie. Ich habe die eine Satteltasche, Arschrakete mitgehabt für solche Fälle, falls man Wechselklamotten oder noch was braucht.
Genau, hatte ich auch.
Wieder sowas machen wie letztes Jahr mit über den Muchacho zurück wurde, dann weißt du, musst da oben nochmal Klamotten haben und sowas. Das war jetzt dieses Mal nicht der Fall. Wir waren jetzt beide sind hauptsächlich mit unserer Frameback von Apidura gefahren. Ne? Das war auch
die so, Rahmentasche finde ich halt toll.
Kleine Rahmentasche ist auch das, was ich favorisiere, während Ole wiederum die Top-Tube-Bag benutzt hat.
Genau.
Und nicht die Rahmentasche.
Ja, aber das ist, glaube ich, ganz einfach erklärt. Er hat gar keine Rahmentasche, das ist die Antwort.
Ach so, sonst hätte er auch eine genutzt.
Also bei Ole ist es ja so, habe ich nicht, was soll ich machen?
Ja, okay.
Müsste ich ja eine kaufen.
Ich hatte die Top-Tube-Bag auch mit. Ich finde die auch super und ich hätte sie auch benutzt, wenn ich sie für Videoproduktion oder ähnliches schnell in Zugriff für die Kamera und so weiter. Ich muss aber zugeben, dass ich am liebsten ohne Top-Tube-Bag fahre, weil es doch immer mal wieder beim Wiegetritt die Knie gegen kommen und was mich dann irgendwie ein bisschen nervt. Da kann man mit leben, aber ich bin auch froh, wenn ich sie nicht brauche.
Ja, wie gesagt, wenn man die Rahmentasche hat, die hat relativ großes Volumen. Ich bin mit beiden Taschen gefahren. Finde halt diese Top-Tube-Bag auch unheimlich praktisch, dass man da mal so einen Schlüssel reinschmeißen kann und nicht, wenn man so ein paar Sachen mehr ordnungsmäßig trennen will voneinander. Meine Frameback ist dann eher so die Sammelstelle für alles Mögliche. Ne? Da habe ich halt die Kameratechnik drin, viele Adapter und all so ein Kram. Und da sieht es schon ziemlich unordentlich aus in dieser Tasche. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, oh, jetzt suche ich aber den Haustürschlüssel oder dieses, brauche jetzt mal kurz ein bisschen Geld oder irgendwas, finde ich die Oberrohrtasche gut.
Ja. Aber Frameback
haben wir beide. Ne?
Genau, und ich habe jetzt die Apidura diesmal getestet, während ich ja die letzten Jahre, habt ihr viel in meinen Videos gesehen, die wie heißen sie denn jetzt hier aus UK?
Restrap.
Die Restrap gefahren bin und tatsächlich
gibt es auch ein Video von.
Genau, die Restrap Frameback und die Apidura Frameback sind beide super. Also ich wüsste jetzt, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, wüsste ich nicht, welche ich nehmen würde. Die sind beide, haben beide ähnliches Volumen. Die Restrap ein bisschen anderes Reißverschlusskonzept. Apidura hat links noch einen Reißverschluss zusätzlich, was ich ganz, ganz witzig finde. Ist aber auch kein Must-Have. Aber diese Frameback S ist das von Restrap und auch die Apidura, das ist ja, S hört sich jetzt so klein an, aber was da alles reinpasst, ist tatsächlich unglaublich, ohne dass es im Wind steht. Also es ist auch ein Bereich, der einen wirklich mit den Knien nicht stören kann. Da komme ich zum Beispiel nicht mit den Knien ran.
Richtig.
Der nicht im Wind steht, der einem einfach auch nichts an Geschwindigkeit in Anführungsstrichen nimmt beim Rad. Also es ist eigentlich so die beste Form des Transports, finde ich.
Summa summarum ist die wichtigste Tasche für den Urlaub gewesen.
Genau. Mhm. Dann gehen wir weiter zum Thema Kameras.
Kameras oder Tachos? Tachos war ja...
Ja, Tachos ist am spannendsten, das machen wir am Schluss.
Nee, Kameras ist am spannendsten.
Ja, kommt drauf an. Das mit den Tachos ist, glaube ich, auch spannend. Also die Kameratechnik für Video, da würdest du jetzt, gehen wir jetzt mal auf das Thema, die du da stehen hast, die Insta-Kameras. Meine Videokameras kennt ihr mittlerweile alle schon, ZV1 und GoPro ist das meiste, was ich nutze. Das ist auch das.
Das nutze ich auch gerne, gar keine Frage.
Das sind die beiden Kameras, mit denen ich jetzt auch diesen Vlog, der jetzt am Sonntag erscheint, mache, diese Leuchtturmfahrt. Das sind die beiden Kameras, inklusive ein paar Aufnahmen, die von dir mit dazukommen, damit man mich auch mal auf dem Rad fahren sieht.
Es ist trotzdem Ingos Vlog.
Ja, nee, das ist ja egal. Aber es ist tatsächlich so, ein paar Insta-Videos sind dabei. Aber dann erzähl du mal, warum du so Insta-begeistert bist.
Also wollen wir mal so sagen, ich habe mein Dänemark-Video letztes Jahr aufgenommen mit zwei GoPro-Kameras. Ich habe auch das von dir übernommen, die GoPro fix am Rad installiert, die praktisch den Lenker und alles, was vor mir passiert. Und habe dann eine GoPro für die Hand genommen, wenn ich jetzt irgendwas in die Kamera spreche. Das Video könnt ihr ja nochmal sehen, das war so eine 4-Tage-Tour durch Dänemark. Das habe ich mit den GoPros gemacht und muss sagen, bin super, super, super zufrieden mit den GoPros. Einfache Anwendung und das Positive an den GoPros ist, dass Ingo hatte auch mal so eine Anleitung zugeschrieben, dass man diese Taste vorprogrammieren kann nach dem Motto, ich drücke kurz drauf auf die Taste, ich brauche sie gar nicht ein- und ausschalten, ich drücke kurz auf die Taste und dann startet sofort die Videoaufnahme, ich drücke lang auf die Taste und ich mache einen Zeitraffer. Das ist für Leute, für mich, echt ein Geschenk des Himmels. Also einfach und so eine vorprogrammierte Tastenbelegung, das kriegt bei mir die GoPro als Killer-Feature. Sagen wir es mal so. Und was auch bei der GoPro richtig gut ist, ist das eingebaute Mikrofon.
Soundqualität ist gut.
Soundqualität ist ziemlich, ziemlich gut von der GoPro. Damit wäre erstmal, damit das klar ist, dass ich von GoPro nicht enttäuscht bin und fand auch das, und da würde ich auch nach wie vor so nutzen. Jetzt bin ich aber, was die Kamera angeht, auch so ein Spielkind und Ingo mag das gar nicht. Ich finde die Möglichkeiten, die eine 360-Grad-Kamera bietet, die finde ich halt total geil und ich habe mich dann für die Insta 360 entschieden und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Es gibt ja auch unterschiedliche unterschiedliche 360-Grad-Kamera und die Firma GoPro bietet tatsächlich auch eine 360-Grad-Kamera. Was ist aber das Coole an der Insta-Kamera? Eigentlich die Schnittstelle zur Software, Handy, Rechner oder iPad. Das heißt, in der Regel ist das so, wenn wir Sachen bei GoPro haben, dann werden die in ein Schnittprogramm bei uns gepackt. Das ist dann entweder Premiere oder jetzt hier Final Cut Pro. Und dann wird das Video da bearbeitet. Und ich mache in der Regel keine Videobearbeitung, sondern meine Kollegen. Und die Insta bietet mir die Möglichkeit, aber schon viel besser über Handy Vorauswahl zu treffen. Finde ich gut, finde ich doof, schneide ich schon mal so ein bisschen, damit die Leute eine Idee haben, wie möchte ich das haben. Denn bei einer 360-Grad-Kamera nehme ich einfach alles auf. Deswegen heißt sie ja 360-Grad-Kamera. Ich weiß, das ist vielen Usern hier von dem Channel noch nicht ganz klar, worum es geht. Ich habe also eine Linse nach vorne und eine Linse nach hinten und ich nehme einfach komplett 360 Grad auf. Ich brauche meine Kamera also gar nicht schwenken. Und davon bin ich habe ja auch manchmal ein Spleen. Und das ist so, finde ich total geil. Ingo findet das nicht so geil, weil da in der Regel nicht 4K-Qualität rauskommt, also von der Videoqualität. Das verstehe ich auch. Aber in der Abwägung ist mir jetzt die Kameraqualität vom Bild wichtiger oder dass ich spielen kann und die Kamera drehen kann. Ein sehr guter Anwendungszweck war, als ich das Garmin Radar Varia Video gedreht habe, da brauchte ich eine Kameraperspektive, während ich fahre. Ich habe das alleine gefilmt, wenn mich Autos überholen. Und normalerweise würde ich einen Kameramann benötigen, der dann diesen Kameraschwenk macht, was ja ein tierischer Aufwand ist. Ja, nimmst du eine 360-Grad-Kamera, die du am Lenker festmachst, kannst du selber den Schwenk nachträglich machen. Mhm. Deswegen, also zweckgebunden für die Erklärbär-Videos fürs Garmin Radar Varia, hat mir das schon gut gefallen. Dann hatte ich gedacht, ich nehme es mit nach La Palma und teste im Urlaub, ob ich das jetzt also als Urlaubsvideoproduktion gut finde. Mhm. Und wusste auch noch nicht die Antwort. Deswegen ist es ja so ein Test und habe die dann für eine Abfahrt an meinen, was wir gerade besprochen haben, vom Muchacho runter, habe ich die 360-Grad-Kamera eben drauf gemacht und habe gesagt, ich gucke mal, was passiert.
Du hast die, das sieht man in dem Video von deinem Equipment, du hast die gerade, also sozusagen, wie nennt sich das, Gabelschaft, Verlängerung, genau. Gabelschaft verlängert, so 10, 20 Zentimeter nach oben angebracht.
Genau. Eine sehr hohe Perspektive, wo ich dann genau im Nachgang sagen kann, ach, ich möchte die Kamera eher mehr runter, eher mehr hoch haben, mehr rechts, mehr links, genau mittig habe ich dann gemacht. Aber ich brauche mir keinen Kopf machen, ob die Aufnahme gerade richtig ist. Ich kann es nachher sowieso ändern.
Linse guckt nach vorne und nach hinten, ne, bei dir.
Genau, genau. Und und dann habe ich diese Aufnahme gemacht und dann habe ich überlegt, erst habe ich gedacht, Mensch, ach, dann machst du ein paar Schwenks nach links und nach rechts. Das kann man mit einer statischen Kamera nicht machen. Die Kamera ist fix am Lenker. Das sieht man bei Ingos Videos und bei vielen meiner Videos dann auch. Guckt die Kamera halt nur gerade nach vorne und das sieht man dann halt. In der Regel sieht man rechts und links den Schalthebel und dann vielleicht noch den Tacho und dann, was da vorne so passiert. Ne? Inklusive Hunden, die einen vors Fahrrad laufen oder sowas. Da kommen wir nochmal zu. Und bei der 360-Grad-Kamera ist schon der erste Punkt, du siehst halt nicht deinen Lenker, rechts und links den Griff, weil die Kamera ja ein Fischauge hat, siehst du halt den Lenker komischerweise viel kleiner in der Mitte des Bildes und siehst halt viel mehr rechts und viel mehr links. Bei der 360-Grad-Kamera ist das so. Kannst das so stehen lassen, kannst aber natürlich auch sagen, Mensch, ich fahre jetzt hier gerade an, nehmen wir jetzt mal so ein Observatorium vorbei und während ich den Berg runterfahre, ach, ich tue mal so, als wenn ich wie der Fahrer, der selber auf dem Fahrrad ist, meinen Kopf neige und gucke nochmal dem, wo ich gerade vorbeigefahren bin, nochmal hinterher. Also das bietet halt 360 Grad. Du kannst nachher überlegen, wie du es geschnitten haben willst und kannst halt viel eingreben. Und der absolute Killer, der war gar nicht geplant von mir. Die Bildstabilisierung bei 360 Grad mit diesem Fischauge, so wirklich 180 Grad Blickwinkel, ist ja der Knaller. Also es ist ja das Beste, was ich je gesehen habe. Ist das absolut Beste, was ich je gesehen habe. Es ist nicht 4K, okay, d'accord, aber es ist immerhin HD. Und dadurch, dass du halt den Horizont so gerade, das habe ich bei keiner anderen Kamera so perfekt gesehen. Ich habe mir vorhin noch mal meine Abfahrt angeguckt, die gucke ich mir jetzt einmal pro Tag an, weil ich einfach so begeistert bin, richtig gut. Und ich werde dieses Video vielleicht einfach unkommentiert mal bei YouTube hochstellen, dass die Leute mal sagen, ist das so ohne Kommentar vielleicht. So eine 20 Minuten Abfahrt mit diesem Kamerawinkel, das ist meine Lieblingskamera für sowas. Das weiß ich jetzt schon.
Ja. Also das hat
mir viel, viel Freude gemacht.
Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so richtig verstanden hat. Du nimmst ja in dem Sinne eine Kugel um dich rum auf. Wie so eine Art Kugel.
Machst du jetzt mal den Erklärbär.
Ja, weiß ich nicht, ob man das rüberbringen kann, weil ich glaube, viele, viele wissen, 360 Grad ist ja so, tatsächlich, du stehst, ich sitze jetzt hier, gucke Richtung Kamera und wenn ich jetzt 180 Grad Augen hätte, würde ich ja dich klar sehen und das klar sehen und so weiter. Jetzt gucke ich aber, wenn ich jetzt selber als Mensch in die Kamera da vorne gucke, sehe ich dich nur peripher ganz verschwommen. Ich habe aber, das Bild wird währenddessen scharf mit aufgenommen. Jetzt gucke ich zu dir und sehe, dass ich dich jetzt scharf sehe und sehe nur noch das verschwommen. Und in dem Augenblick, wenn ich mir jetzt hier so ein kleines Rechteck vor mir vorstelle, habe ich immer so einen kleinen Bildausschnitt, den ich angucken kann, hoch, runter und so weiter. Und dieser kleine Bildausschnitt, das ist das, was ihr dann bei YouTube seht, weil du sagst, und das macht man ja witzigerweise sehr intuitiv am iPad, du hast am iPad dieses 360-Grad-Video laufen, machst das Gleiche, was ich eben im Kopf gemacht habe. Ich gucke zu dir, ich gucke wieder zurück und ich nehme immer diesen kleinen Ausschnitt aus diesem 360-Grad-Video. Währenddessen nehme ich den sozusagen mit auf als Video und habe dann aus diesem ganzen 360-Grad, weiß nicht, was da rauskommt, 120-Grad-Ausschnitt, den ich letztendlich bei YouTube publiziere, wo aber der YouTube-Gucker nicht mehr, wie man es bei manchen YouTube-Videos kennt, wo man sagt, man kann auch das iPad ja während des YouTube-Videos drehen, kann man auch mal hochladen, das Video.
Kann man gerne
mal hochladen. Wo dann tatsächlich einer sagt, naja, guckt euch das Video an und guckt selber, wo ihr rechts und links gucken wollt.
Genau, so, ich kann ja mal ein gutes Beispiel dafür geben.
Und so laden wir es aber ja nicht hoch. Wir laden ja einen fertigen Film hoch, der ja dann in normalen, vielleicht mit einer normalen Kamera kombiniert wird, dann wieder diesen Ausschnitt, diesen Schwenk und so weiter, den du nachträglich selber hinzufügen kannst. Und der einzige Nachteil, den man dabei hat, du nimmst in 5,7K, meine ich, auf. Du kannst aber nur 1K letztendlich rausschneiden, weil ja
5,7K sind halt für 360 Grad
genau
gedacht.
Und du nimmst dann aber nur ein Viertel dessen raus, was dann ein normales Fernsehbild ergibt.
Ich habe ein gutes Anwendungsfall, wo, glaube ich, der Otto-Normalverbraucher, hätte ich fast gesagt, aber wo die Zuschauer schnell verstehen können, was gemeint ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr möchtet ein Ferienhaus mieten. Und dann kennt ihr das, ihr geht auf irgendeinen Kanal und dann gibt es Fotos von dem Ferienhaus, wie das innen drin aussieht, wo die Küche ist und wie das alles so aussieht. Ob euch das gefällt, ob ihr dieses Ferienhaus mieten müsst. Das heißt, jemand hat Fotos gemacht. Also heißt, der die Anzeige für das Ferienhaus macht, hat entschieden, wie diese Fotos präsentiert werden, wie das Sofa auszusehen hat und welchen Winkel die machen. Da könnt ihr gar nichts dran ändern. Wenn der Vermieter ganz clever ist, geht er mit einer GoPro oder zumindest mit einer vielleicht ganz normalen Handy durch das Haus und macht mal Schwenks nach rechts und links. Und er hat ja entschieden, dass er jetzt mit dem Handy, wo er in das Ferienhaus geht, jetzt sagt, ich schwenke mal nach rechts zur Küche, dann schwenke ich mal links zum Kamin und vielleicht oben zur Decke, dass ihr seht, wie schön die Decke ist oder was auch immer. Das heißt, derjenige hat auch schon entschieden, was ihr seht. Ihr macht gar nichts. Ihr konsumiert nur das, was euch präsentiert wird und entscheidet euch dann, ach, das ist ja ein schönes Ferienhaus oder nee, das gefällt mir nicht. Die Küche hat ja gar keine Spülmaschine. Und jetzt stellt ihr euch vor, jemand geht mit einer 360-Grad-Kamera rein in dieses Ferienhaus. Und das gibt es tatsächlich bei vielen Anbietern und sagt, macht, wie ihr wollt. wenn ihr die Küche sehen wollt, dann macht ihr jetzt, und ihr müsst jetzt interaktiv, ihr müsst jetzt agieren als Leute, die auf der Webseite sind. Ich schwenke jetzt selber mal zur Küche, weil mich die Küche interessiert. Oder ich möchte wissen, wie sieht der Fußboden aus, dann schwenke ich nach unten. Oder wie sieht die Decke aus, ist die auch sauber? Oder wie sieht die Raumaufteilung aus? Das heißt, ziemlich cool, derjenige, der diese Präsentation für diese Immobilie dann macht, geht einfach mit einer 360-Grad-Kamera ins Ding und das war schon. Die Kamera nimmt einfach alles auf. Decke, Fußboden, rechts, links, vorne, hinten. Und ich glaube, das ist mir eben eingefallen. Das erklärt, glaube ich, 360 Grad ziemlich
gut. Genau. Und wie gesagt, der einzige kleine Nachteil, das ist das, weil ich ja alles in 4K produziere, ist, wenn ich jetzt eine Aufnahme von dir mit reinnehme, nämlich diesen kleinen Ausschnitt, dann habe ich in Anführungsstrichen nur HD, also 1900 mal irgendwas Pixel statt diese 3800 mal irgendwas Pixel. Und dann muss ich die erstmal auf 4K bringen und dann sieht das Bild natürlich ein bisschen matschiger aus, als es eigentlich ist, wenn man es jetzt in HD veröffentlichen würde. Wobei nicht jeder 4K überhaupt wiedergeben kann, deswegen ist es auch okay, verschmerzbar, aber es ist so, das ist so das, was die Zukunft irgendwann, wenn die Rechenkapazität, weil da entsteht ja auch Hitze, die abgeleitet werden muss, vielleicht kriegt man das irgendwann in Zukunft hin, dass man da sogar ein 4K Bild rausschneiden kann.
Ich weiß, wir haben oft die Diskussion und das ist auch wirklich nachvollziehbar. Ingo ist der Chef von Enjoy Your Camera auch und Camera ist auch sein Herzblut und wenn jemand sagt, ich brauche das bessere Display, ob es jetzt hier, Ingo kann sich stundenlang über die Qualität von dem iPad Pro Display begeistern und das ist auch gut so, dass es ist, wenn da jemand den maximalen Anspruch hat, jetzt mache ich viel Werbung für dich, Ingo, das ist auch völlig okay und ich finde das auch bemerkenswert, wenn ein Display deutlich besser für meine schlechten Augen ist, alles d'accord. Und ich hätte gerne auch dieses 360-Grad-Ding in einer Spitzenqualität. Aktuell gibt es der Markt nicht her. Und
ja,
jetzt,
oder für 20.000 Euro
kriegt man das. Für 20.000 Euro kriegt man das. Kinoproduktion, ne? Das stimmt tatsächlich. Ich gehe jetzt den Kompromiss ein. Das Leben ist immer mit vielen Kompromissen, dass ich sage, okay, aber diese Spielfunktion zu sagen, ich schwenke mal nach links, ich schwenke mal nach rechts, ich filme einfach und fahre einfach nur Fahrrad, finde ich so überragend gut, dass ich sage, okay, dann begnüge ich mich mit HD.
Naja, das hat nichts mit Begnügen zu tun. Du kannst, und da gibt es für jedes Equipment, was man so benutzt, gibt es immer ein Killer-Argument. Ich kann damit was machen, was ich sonst nicht realisieren könnte. In dem Augenblick spielt die Qualität eine untergeordnetere Rolle, weil du kannst eine Aufnahme, du kannst, während du dein Varia testest, kannst du einen Schwenk machen, ohne dass du die Kamera in die Hand nehmen musst, im Nachhinein. Und das ist Argument genug für so eine Lösung, zu sagen, ja, ich hätte das Video sonst gar nicht machen können.
Genau.
Und das dann lieber ein bisschen unschärfer. Und wir haben schon 4K-Videos hochgeladen, zum Beispiel Deister Extrem oder irgendwie sowas, irgendwas letztes Jahr im Deister Everesting, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich deine Aufnahmen mit reingebaut habe. Und wenn du nicht drauf achtest, kriegst du das gar nicht mit, dass das vielleicht ein bisschen unschärfer aussieht als die schöne 4K-Aufnahme aus der Sony A7 irgendwas mit Vollformatsensor. Das heißt, das ist alles gibt viele Lösungsansätze, lieber in einer schlechten Qualität. Hauptsache, ich habe die Lösung. Und das ist ja sicherlich auch in vielen anderen Bereichen so. Es gibt Lösungen, die sind nicht immer schön, aber sie machen das, was man sonst nicht erreichen würde.
Und für meine Urlaubserinnerung, und ich habe jetzt einen positiven Effekt, diese Bildstabilisierung. Ich bin, also das darf ich ja auch mal, bin ich völlig aus dem Häuschen. Hätte ich nicht erwartet, dass die so sensationell gut ist.
Ja, das ist ja reine Physik auch wieder. Da können wir den Professor noch mal fragen, ob er uns eine Vorlesung macht. Je weitwinkliger es wird, desto weniger ist ja kein kleiner Wackler wichtig. Und bei 360 Grad hast du natürlich, das ist ja auch klar, wenn du so einen kleinen Ausschnitt nur nimmst, hast du ja auch mehr Futter, diese ganzen kleinen Vibrationen rauszunehmen. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dieser sogenannte, wo du so begeistert von warst, ich kann ja den Horizont begradigen und der bleibt gerade. Horizon Lock nennt das, glaube ich, GoPro auch.
Ja, bei GoPro gibt es das ja auch.
Der Horizont bleibt immer gleich. Also egal, ob du, und das ist ja der Witz, du legst dich schräg in die Kurve, der Horizont bleibt aber gerade. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der natürlich super cool rüberkommt.
Ich werde dieses Video hochladen, ich werde dann nochmal drüber reden, das wird jetzt nicht nächste Woche gleich passieren, aber dann werde ich das einfach mal stumpf hochladen. Bin da positiv überrascht worden und hätte ich sie jetzt nicht einfach rangeschraubt und einfach gesagt, ich teste es mal, egal wie das, was dabei rauskommt, ja, werde ich vielleicht mal so ein Erklärbär-Video machen. Und ich denke, wir verkaufen gar keine Insta360-Kamera und wir verkaufen auch gar keine GoPros. Alles das ist jetzt gar nicht im Vordergrund, sondern der Einsatzzweck. Und viele von den Usern wollen vielleicht sagen, Mensch, auf meiner nächsten Bikepacking-Tour oder auf meiner nächsten Alpenüberquerung und so, sowas wäre ja auch mal extrem cool. Dann kann man darüber mal nachdenken. Und es ist auch völlig okay, wenn die sagen, das ist mir viel zu viel Spielerei, das bin ich gar nicht. Ich nehme die GoPro und halte die so hin und filme dann und mache den Schwenk schon, während ich filme. Ich glaube, damit ist jetzt auch klar geworden, worum es geht.
Ja, der Witz ist ja tatsächlich, dass du da einen Bereich aufmachst. Ich hab ja die Insta360 auch, also du nutzt jetzt auch eine von mir damit.
Ich habe zwei sogar hier, genau.
Zwei, eine war mal meine.
Ist immer noch
deine. Ich finde tatsächlich den Zugang gar nicht. Ich habe gar keine Lust, mich damit zu befassen. Und sonst wie, umso interessanter ist es, dass wir jetzt uns da ganz gut ergänzen, weil du da voll drin aufgehst und viel experimentierst, auch viel Zubehör, die du jetzt gesucht hast, was für 360 Grad wichtig ist, was für so einen normalen Menschen gar nicht, für die normalen Kameras gar nicht so wichtig ist. Also du hast dich da richtig reingelesen. Und da bin ich dann wieder ganz froh, dass sich da jemand drum kümmert. Dann ergänzen wir uns auch ganz gut bei unseren Videos.
Ja, und das ist im Leben auch so, weil es was Neues ist. Weil es ist auch für mich Neuland. Ich bin ja nicht gelernter Fotograf und außer, dass mich die Thematik schon einfach ein bisschen interessiert und ich ja schon versuche, nicht die dümmsten Fotos unter der Sonne zu schießen, ist es für mich Neuland und mal was Neues im Leben. Ein ganz anderer Bereich und der macht mir jetzt halt sehr viel Spaß. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen zu euphorisch.
Zusätzlich hast du ja die normale Kamera noch dabei. Das ist ja das Schöne an dieser Insta. Das ist ja so ein Modulsystem. Du kannst das Objektiv wechseln. Der Rest der Kamera bleibt wie so Lego-Steine, die man aneinander pappt.
Genau.
Und die hast du jetzt für normale Bicool-Videos wiederum benutzt, hauptsächlich. Ne?
Genau, und auch für Fotos.
Und für ein paar Videos, wo du denn mich mal gefilmt hattest, auch in der
Richtig.
Abfahrt.
In dem Video, was jetzt am übermorgen rauskommt, am Sonntag.
Überall da, wo ich zu sehen bin, das war dann Dens Kamera.
Genau. Und,
ja. Da ist aber letztendlich der Unterschied, es ist eine GoPro, die hatte ich ja auch im Einsatz, die 1 Inch mit dem Leica-Objektiv, die nicht annähernd so gut stabilisiert wie eine GoPro. Leider auch zum Vloggen ein bisschen das Problem hat, der Arm ist zu kurz, um das Gesicht scharf zu stellen. Aber für so Sachen, die du sie jetzt nutzt, hat sie natürlich durch den großen One-Inch-Sensor, der größer ist als bei einer GoPro, natürlich eine tolle Qualität.
Also 5,7K.
Genau, ja, nicht nur die K, sondern auch die Sensorfläche
ist immer wichtig. Ist halt auch, ne?
Also die ist, man hat eine schöne Qualität.
1 Zoll ist der.
Genau, nur nicht so stabil und vom Sound nicht so wie die GoPro. Deswegen ist sie für mich fürs Vloggen irgendwann ausgeschieden, leider.
Ist ja auch völlig okay, jetzt habe ich die zweite.
Dann gehe ich mal weiter, weil das werdet ihr auch, es ist vielleicht auch das ganz interessant, das habe ich jetzt hier noch nachträglich eingetragen, zum Thema Ton beim Vloggen. Habe ich jetzt das erste Mal mit einem Audiorekorder gearbeitet, der ausreichend klein ist. Und das werdet ihr am Sonntag auch sehen, dass der Ton jetzt nicht mehr aus der GoPro kommt oder aus der ZV1, sondern den habe ich separat eine Tonspur aufgenommen, was im Nachhinein beim Schneiden viel Arbeit gemacht hat, diese Tonspur dann wieder zu synchronisieren mit den Videos dazu. Aber das Problem beim Vloggen auf dem Fahrrad ist halt gerne mal zu viel Windgeräusche, zu laut. Du sprichst was in die GoPro rein, hörst aber nicht mehr richtig, was es ist. Die GoPro kann das zwar schon ganz gut, aber bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr. Und da gibt es ein Gerät, was ich euch ans Herz legen kann. Das ist das Zoom F2 BT. Ist ein Audiorekorder.
BT muss man nicht nehmen, das ist die Bluetooth-Version. Ist
die Bluetooth-Version. Bluetooth,
gibt es auch ohne.
Genau, Bluetooth ist tatsächlich nicht wirklich zwingend erforderlich. Das ist dann interessant, wenn man es über die App noch steuern möchte und einstellen möchte. Und da habe ich halt einen kleinen Windpuschel gehabt. Das seht ihr im Video auch. Habe ich hier ein kleines Lavalier-Mikrofon wie oben am Kragen von meinem Trikot gehabt. Und das hat sich jetzt, den Film habe ich ja jetzt erst angefangen zu schneiden, das hat sich wirklich bewährt. Ich habe wirklich in der Abfahrt reinsprechen können, super verständlich, kaum Windgeräusche. Also das nochmal so als Option, ist aber ein bisschen kompliziert, das später zusammenzuschneiden, das muss man noch dazu sagen. Aber ich habe Audiorekorder, gibt es natürlich schon seit Jahren. Es gibt immer zwei Probleme bei den Dingern, entweder sind sie groß, also dass du sie irgendwo hinpacken kannst oder der Knopf für die Aufnahme ist zu kompliziert zu bedienen. Also es gab auch habe ich jetzt die Marke nicht auf dem Plan. Ich habe schon so zwei kleine Audiorekorder zu Hause liegen gehabt, aber du musst so einen Schieberegler und so weiter drücken. Und bei dem Gerät ist es wirklich so, dass ich den Knopf zumindest ohne Handschuhe oder halt nur mit fingerfreien Handschuhen drücken kann während der Fahrt. Ich habe mir das hier unter die, wo habe ich es denn sitzen gehabt? Ich glaube, ich habe es mir an die
Hosenträger.
An die Hosenträger der Bib-Shorts geklemmt unter meinem Trikot und ich konnte durch das Trikot fühlen und den Knopf drücken und starten und wieder ausmachen und so weiter. Und das hat wirklich super funktioniert. Und ich habe auch nicht einmal vergessen zu drücken, weil das war so meine größte Befürchtung, war, ich fahre jetzt los, vergesse zu drücken. Ich quatsche
was rein und du hast es nicht aufgenommen.
Wobei ich dann ja immer noch als Backup den GoPro-eigenen Ton und den GoPro und den Sony-Ton gehabt hätte. Das ist ja das Gute, ich verliere ja nichts. Also ich gewinne nur mit einer besseren Qualität.
In dem Zusammenhang sagen wir vielen Dank an Holger in Washington. Der hat das Gerät vor uns in Amerika schon kaufen können, bevor es in Deutschland auf den Markt kam. Kam irgendwie einen Monat dort in den USA früher auf den Markt und der macht ja auch seinen eigenen Kanal und der hatte das getestet und war ganz begeistert, hat uns auch ein paar Probeaufnahmen gesagt und dann habe ich zu Ingo gesagt, Mensch, das scheint ja genau das Richtige zu sein. Ja. Also auch nochmal viele Grüße in die USA.
Funktioniert auch gut. Sein Trick ist jetzt, weil er auch mal ein paar Mal vergessen hat, es einzuschalten, es einfach durchlaufen zu lassen und wahrscheinlich…
Hast du eine 5-Stunden-Tonspur?
Ja, und tatsächlich, das muss ich tatsächlich mal testen, weil… Ich hatte einzelne Tonspuren und dann und natürlich die Videokameras. Zwei verschiedene Videokameras. Eine GoPro am Lenker und halt eine richtige Sony und noch drei Kameras. Noch eine zweite GoPro, mit der ich auch manchmal reingesprochen habe. Ich konnte nicht alles markieren und sagen, synchronisiere mal, sondern musste immer gucken, ja, welche Tonspur war das? Haben die GoPro sich auf, irgendeine Kamera hat sich auf die Zeit auf La Palma, da haben wir eine Stunde Zeitunterschied, umgestellt. Dann waren die alle noch versetzt. Dann habe ich irgendwann nach der Hälfte, wo ich durch war, habe ich nochmal gegoogelt, kann ich denn irgendwie die Zeit ändern bei Final Cut Pro? Gott, gibt es eine Funktion, wo man sagen kann, ja, alles bitte eine Stunde vorstellen. Habe ich die ganzen, eine Kamera war um eine Stunde falsch, habe ich die eingestellt. Dann war zumindest alles immer so in der Nähe, aber ich musste immer gucken, ja, welcher, du hast ja kein Bild bei der Tonspur. Du musst halt immer reinhören, ach, welche Tonspur könnte das sein? Und das will ich jetzt als nächstes auch ausprobieren. Ich meine, der Akku soll 10, 12 Stunden halten. Also auch für eine lange Tour, wo ich sage,
Speicherkarte okay, macht das auch mit.
Ja, das sowieso. Also da geht ja nur um die, dass der Akku nicht abschmiert, dass man sagt, okay, man lässt es einfach mal komplett durchlaufen und guckt dann, ob man wirklich alles markieren kann, synchronisieren und einen synchronisierten Clip hat. Das ist so der nächste Test, den ich machen werde. So war es ein bisschen kompliziert und ein bisschen Arbeit, aber der Ton war es wert. Also ihr werdet sehen, so guten Ton beim Vlog hatte ich bisher noch nie. Das war wirklich gut. Also das war jetzt nochmal ungeplant dazu. Das nächste, die Kameratechnik. Ich habe die Kamera hier schon mal erwähnt. Das ist die kleine Ricoh GR3. Und da fragen auch viele und haben jetzt auch noch mal bei Instagram oder bei Instagram sogar. Ich habe nämlich ein Handyfoto gemacht, wo man diese Kamera mitgesehen hat und haben gleich irgendwie drei Leute gefragt, was ist denn das für eine Kompaktkamera, welche nutzt du denn da?
Da bist du ja auch wieder Vorreiter, ne? Du bist da schon sehr nerdig unterwegs.
Und die Ricoh GR3 habe ich hier schon mal lobend erwähnt und alles, was, sagen wir mal so, 90% der Fotos, die ihr jetzt hier vielleicht als YouTube-Zuschauer im Hintergrund gesehen habt vom Urlaub, war die Ricoh GR3. Die hat einmal diesen ganz großen Vorteil, dass sie einen Sensor, also das, was früher Film haben, ist ja heute der Sensor, in APS-C-Größe drin hat. APS-C ist so das, was auch kleine Spiegelreflexkameras schon benutzen. Das ist auch das, wo man ein bisschen Tiefenunschärfe hat. Und in der kleinen, kompakten Form, also
Trikotaschenformat
und eigentlich kleiner als Trikotaschenformat, da passt dann auch noch mehr rein in die Trikotasche, gibt es in der Form nicht. Und jetzt denkt man, ja, ich mache ja so super Fotos mit dem Handy und gerade ich habe auch hier die neuen iPhones, die wir jetzt hier im Einsatz haben. Du bist mit dem iPhone Fotos so lange zufrieden, bis du das gleiche Foto nochmal mit einer richtigen Kamera nebenher stellst.
Der Werbespruch heißt, was ist der Feind des sehr Guten? Das noch Bessere.
Ja. Also es ist so, ich habe, glaube die erste Fahrt noch mit dem iPhone fotografiert, weil ich die vergessen hatte, die Kamera, und danach habe ich dann mit der Kamera fotografiert und war auf einmal völlig geflasht, dass es doch mehr nach Foto aussieht. Der Nebel war plastischer, es kam alles ein bisschen plastischer rüber, du hast vielleicht ein bisschen Tiefenunschärfe. Die Kamera ist weitwinklig, 28 mm äquivalent gerechnet. Da muss man sich, also du kannst nicht irgendwo nah ranzoomen und so weiter, ist klar. Was man nicht so im Kopf hat, ist dieses Praktische einer echten Kamera. Weil mit dem Smartphone, das während der Fahrt zu fotografieren, mal zu sagen, naja, ich mach mal, wir fahren da ja keine Hochgeschwindigkeiten, wenn wir
bei Hochfahren. Wollte ich gerade sagen, das gibt richtig Ärger, wenn du sagst, du machst während der Fahrt ein Foto, also mit Anhalten und Foto machen.
Ja, während der Fahrt, doch, das macht schon mal Sinn, weil wie soll ich denn jemanden fahrend neben mir fotografieren oder einen Schatten, während ich fahre, fotografieren?
Ich wollte dem doch nur vorgreifen, dass ja, die Leute schimpfen.
Das ist mir egal. Mit dem Handy definitiv viel zu gefährlich, weil das Handy dir runter segelt im schlimmsten Fall. Und das Handy hat einen Nachteil, du musst aufs Display gucken und du musst den Knopf drücken oder du musst den Laut-Leiser-Knopf drücken, aber dann hast du meistens den Daumen irgendwie noch vor der Linse und so weiter. Und was halt wirklich cool ist an einer echten Kamera, und das ist das Schöne an der Ricoh, sie ist super schnell, ich drücke an, ich greife immer hinten in die Trikottasche in so eine Schlaufe rein, damit sie mir nicht runterfallen kann, und ich habe halt, kann halt blind draufdrücken und das Foto machen, weil ich halt einen Auslöseknopf habe, wie halt Kameras so ergonomisch schon immer gebaut wurden, ne? Also du musst im Grunde gar nicht auf die Kamera gucken und wo du den Knopf treffen musst. Das ist der große Vorteil.
Ich habe schon den Nachteil der Kamera entdeckt.
Welchen denn?
Während du redest, habe ich mal bei diesem großen Versender geguckt.
Naja, Amazon hat
828 bei Amazon.
Genau, die ist nicht billig.
Halleluja!
Ja, also es gibt auch Kameras für 5.000 Euro.
Nein, um Gottes Willen. Ich hatte nur, während du erzählst, hatte ich mir gerade so als Zuhörer gedacht, und was kostet der Spaß? Also manchmal verfalle ich ja auch in die Sache. Was kostet der Spaß?
Ja, aber es ist tatsächlich so. Einen Tag mit der Kamera Fotos gemacht, danach immer in den Helm gelegt, dass ich sie bloß nicht vergesse. Und man sieht hier ein paar Aufnahmen, wo man dann auch diese Tiefenunschärfe hat. Und es ist ganz klar, wenn man mit dem Smartphone ein Foto macht, bis auf die Tricks, die es da gibt mit Porträtmodus, hast du immer von vorne bis hinten alles scharf. Und das macht ein Foto zwar, zeigt den Inhalt wieder, reicht für vieles aus, wenn man sagt, man will nur eine Erinnerung haben. Aber wenn man wirklich sagt, man möchte ein Landschaftsfoto oder ein Nebelfoto oder was auch immer machen, du hast generell, je größer der Sensor ist, mehr Tiefe. Richtig geil sind natürlich Mittelformatsensoren, dann brauchst du aber größere Trikottaschen.
und dann ist es auch egal, wie schwer das Fahrrad ist.
Aber die Ricoh GR3, es gab mal eine Coolpix, nennt sich Nikon Coolpix A. Da könnt ihr auch mal nachgucken, weil das ist auch eine APS-C-Kamera in kleinem Hosentaschenformat. Die wurde aber bis vor kurzem nur produziert. Oder die ist schon bestimmt 5-6 Jahre alt. Vielleicht kann man die gebraucht irgendwo schießen. Und hat trotzdem eine super Qualität für wenig Geld. Also ist auch ein Tipp. Was natürlich schön ist an der Ricoh, die ist jetzt, glaube ich, 1 oder 2 Jahre auf dem Markt. Die hat an der Seite so eine kleine Wi-Fi-Taste. Und die drücke ich nur. Und dann habt ihr gesehen, warum ich dann abends, wenn wir dann angekommen sind, einfach die Bilder schnell aufs Smartphone gezogen, im RAW-Format aufs iPhone. Das iPhone kann mit dem RAW-Format auch umgehen. Hab sie dort dann kurz noch bearbeiten müssen, weil Strava die RAW-Fotos nicht hochladen kann. Wenn ich aber im iPhone einmal das Bearbeitungsprogramm und wenn ich nur ganz bisschen an der Helligkeit und Kontrast regle, danach kann ich sie auch bei Strava hochladen. Und wer sich für die Fotos interessiert und die sehen möchte, und da habe ich übrigens erstaunlich, war das erste Mal, dass ich wirklich fast unter jeder Fahrt ein Video war, Mensch, tolle Fotos und so weiter. Das liegt dann, also ich kann, glaube ich, auch ganz gut fotografieren, aber es liegt auch viel daran, dass die Kamera da wirklich, wenn man gut fotografieren kann, auch wirklich nochmal kameratechnisch eine tolle Qualität rauszaubert.
Und das war auch eine interessante Sache für mich zu beobachten, weil wir uns kennen, weil wir lange Fahrrad fahren, weil ich weiß, du hast die ganzen Urlaube vorwiegend nur das iPhone gezückt,
ja,
und jetzt den Urlaub so gut wie gar nicht.
Genau.
Habe ich gemerkt.
Ärgere ich mich jetzt im Nachhinein. Also ich glaube, also sagen wir mal so, La Palma, Alpen, alles da, wo es bombastische Kulisse gibt, bin ich schon immer mit der Ricoh 3 unterwegs gewesen. Wenn wir jetzt im Deister jetzt zum 100. Mal die 100. Fahrten machen und ich brauche nur ein Strava-Foto, nehme ich meistens nur das Handy mit, reicht mir dann. Wobei, wenn mal eine schöne Situation ist, und das weißt du ja vorher nicht, wie oft wir da durch die Wolken gefahren sind und einmal, und du hast wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, eine Wolke zieht über die Straße und die ist ja nach 2 Sekunden vielleicht wieder oder nach 20 Sekunden weg, bin ich natürlich auch viel, viel schneller mit der Kamera. Zack, raus, einschalten, Foto, fertig.
Ja.
Und das ist großer Vorteil für alle, die kein Video mögen und die Fotos mögen, und gebt mir gerne mal ein Feedback, weil wie ihr die Bilder auch findet, falls ihr bei Strava nochmal reinguckt, da sind sie hauptsächlich. Hier im Hintergrund ist jetzt natürlich, der Fernseher macht jetzt nicht die beste Qualität. Vielleicht mache ich nochmal eine kleine Slideshow als YouTube-Video, wo ich es einfach mal, so wie du mit dem, einfach mal hochlade. Ja, aber
ich
kann ich auch, ohne die Abonnenten zu ärgern, einfach mal hochladen als Link für YouTube.
Ich
für Leute,
halt,
die es interessiert.
Genau, aber ich finde es halt gut für den Channel, weil wir ja sicherlich ein Channel sind, wo die Leute sagen, meine nächste Bikepacking-Tour, mein nächster Fahrradurlaub. Und wenn es dann so ein Highlight ist, was vielleicht nie wiederkommt, dann ist es vielleicht auch wirklich da nochmal diese 800 Euro wert. Und zumindest ist es ein guter Tipp von Ingo, weil wir verkaufen die Kamera gar nicht. Und das heißt, wenn Ingo jetzt hier wahnsinnig viel Werbung macht für diese Kamera, finde ich immer am coolsten.
Ihr könnt dann die Handschlaufe von Peak Design bei uns kaufen.
Ja, aber das sind doch die kleinen Tipps, die es dann ausmachen.
Ja. Naja, vor allem ist es, wie gesagt, nicht das Otto-Normal-Selfie, wo man da sagt, hier mache ich jetzt mal eben schnell für Strava. Ist dann interessant, wie du schon sagst, dieser eine, der durch Island eine Tour machen möchte, sonst wie in dem Augenblick.
Ja. Sehr gutes Beispiel, wo man sagt, diese Landschaft werde ich vielleicht nur einmal in meinem Leben bereisen.
Und wenn man dann das Minimalste sucht mit bestmöglicher Qualität, geht an der Ricoh nichts vorbei. Man kann auch hingehen, das kriege ich auch oft mal Fragen, man kann auch sagen, man nimmt eine ganz kleine, kompakte, spiegellose Kamera und mit Wechselobjektiven und so weiter. Aber dann ist man auch schon vom Packmaß wieder so, dass man sagt, okay, man braucht vielleicht, das passt vielleicht gerade noch in so eine Frameback rein.
Ja.
Da kriegt man dann natürlich mit vielleicht zwei verschiedenen Objektiven noch mehr raus.
Fakt ist, ich bin für sowas dann auch wieder empfänglich. Genau wie ich jetzt mit den 360-Grad-Sachen, kommt so dieser totale Neidfaktor auf. Die Bilder sind wirklich sensationell gut.
Ja, ich war auch, hier sieht man das auch im Hintergrund mit oben die Regentropfen, unten die Straße ist schon wieder unscharf. Das ist natürlich ein cooles Bild, was du sonst nicht machen kannst. Mit dem Garmin drauf. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ah, das hat Ingo alles durchgetaktet, das Foto mit einem Garmin. Ingo ist Garmin gefahren und da haben auch ganz viele Leute geschrieben, Ingo, was ist in dem Urlaub passiert?
Ihr werdet übrigens in dem Video vom Sonntag sehen, kein Garmin, kein Wahoo, sondern der Karoo 2 ist da auf dem Video zu sehen.
Was auch viele Leute gefragt haben, könnt ihr den mal testen?
Genau.
Und da haben wir auch den Urlaub für genommen, den mal zu testen, den Hammerhead.
Also das Thema, was jetzt kommt, jetzt sind wir schon wieder relativ lange hier beim Podcast dabei, ist halt Ingos Erfahrung mit dem Edge, mit noch einem Edge, mit dem Karoo und natürlich dem Wahoo, wo ich nicht viel über Erfahrung sagen müssen, da kennt ihr alle meine Videos und wie begeistert ich davon bin. Und ich habe jetzt das ergibt sich im Alltag nicht so oft, wo man sagt, naja, ich habe jetzt mal die Zeit, alle Geräte, jeden Tag ein anderes Gerät zu fahren, nochmal zu gucken, welches gefällt mir gut, welches gefällt mir schlecht, was gefällt mir wo gut, was gefällt mir wo schlecht. Dafür ist natürlich so eine zweiwöchige Geschichte auch super, wo man jeden Tag fährt und sagen kann, okay, heute lade ich mal hier was drauf, mal da was drauf.
Und ist vorwiegend dein Part, aber ich möchte eine Sache schon ankündigen. Ich bin ein ganz großer Garmin-Fan, aber heute, meine Herren, bei lieber Firma Garmin, wartet da drauf, dass wenn Ingo mit seinem Monolog fertig ist, kriegt ihr noch eine Abreibung von mir.
Habe ich als extra Stichpunkt, haben wir das hier drin stehen.
Da gibt es eine richtige Abmahnung.
Ich wische hier erstmal die ganzen Displays sauber hier. Nein, also tatsächlich bin ich mit dem, ich werde da versuchen. Also mein großes Ziel ist es, ein Video zu bauen in 15 Minuten, wo ich mal alle Vor- und Nachteile, die für mich wichtig sind, mal versuche zu skizzieren. Und ob ich das hinkriege, ist so eine andere Frage. Also
versuch es aber mal ein bisschen zu bündeln, ne? Weil das ist schon sehr aufwendig.
Ja, das ist eine Stunde müsst ihr jetzt zuhören. Also, ne, eins vorweg. Viele, viele Dinge. Als ich irgendwann von Garmin zu Wahoo gewechselt bin, habe ich mich ja total gefreut auf ein Gerät ohne Touchscreen, was mich nicht ärgert, weil die irgendwelche Schweißtropfen drauf machen und so weiter. Dieses große Manko hat Garmin relativ gut gelöst mit einer Tastensperre, die man wirklich oben links einfach nur drücken muss. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema für dich, für deinen Rant, der dann nachher noch kommt. Oben links drücken, Touchscreen gesperrt. Wieder drücken, wieder entsperrt. Und in dem Augenblick kann diesem Touchscreen nicht irgendwie, dann swipet er nicht aus Versehen irgendein Menü nach unten und du kannst auch nicht aus Versehen irgendein Datenfeld ändern und so weiter. Finde ich super gelöst. Und was sie wirklich geil machen, du sperrst den Touchscreen, aber das Einzige, was weitergeht, ist das Rechts- und Linkswischen. Du Du kannst trotzdem noch auf die Kartenseite, wieder zurück auf deine Datenfeldseite und so weiter. Das war das, wo ich wirklich begeistert war, weil ich auch ganz klar kein Freund bin von Tastenbedienung am Garmin. Dafür ist mir das Menü zu komplex. Also Tastenbedienung, es gibt ja den 530 auch. Ich habe den 1030 und den 830 getestet. Finde ich beide übrigens gut. Den 530 ist wirklich schwierig zu bedienen, wenn man wirklich viel, viel an den Einstellungen machen muss. Da muss man schon durch viele Tasten und so weiter, finde ich. Also ich finde das Menü von Garmin definitiv nicht tastengeeignet. Ja. Und ja, ich habe den 830, habe ich letztes Jahr auch schon mal getestet, dieses Jahr wieder. Das mit dieser Touchscreen-Sperre ist super. Was ich an allen drei Geräten oder allen drei Marken, die ich hier liegen habe, richtig, richtig doof finde, und das ist tatsächlich letztens auch mal aufgepoppt beim Kunden von mir, der danach gefragt hatte, oder auch in Kommentar oder sowas. Man hat immer nur eine Kartenansicht, die man benutzen kann. Es gibt ja Datenseiten beim Fahrradcomputer, durch die man durchblättern kann. Ne, da kannst bei allen fast unendlich viele Datenseiten benutzen. Es gibt aber nur eine Kartenseite. Und ich hätte gerne verschiedene Kartenseiten, also eine Kartenseite vielleicht mit Steigung und mit vier Datenfeldern, so wie es beim Wahoo geht, oder bei Garmin gehen immer nur zwei Datenfelder, aber vielleicht auch eine Datenseite, wo ich nur die Karte sehe. Also dass keiner erlaubt, eine zweite Datenseite hinzuzufügen, finde ich schade.
Kartenseite.
Nur die Karten, es geht nur um die Karten.
Ja, da bin ich d'accord.
Ne, kann ich eine mit Datenfeldern, eine ohne Datenfeldern machen und das ist tatsächlich was. Wenn wir jetzt mal auf den Karoo gehen, die sind wirklich fast so am smartphonigsten, wo man mit Pinch und Zoom so weiter rummachen kann. Finde ich von der Navigation auch super ablesbar, fast so gut wie beim Wahoo, weil beim Wahoo finde ich nach wie vor die Kartenansicht zum Ablesen während der Navigation immer noch am intuitivsten, am einfachsten für meine Zwecke. Habe aber die Garmins auch dahin bekommen, dass sie auch ablesbar werden. Kann ich gleich was dazu sagen, was mir da ganz gut gefällt. Und da ist der Karoo ganz gut, wo man sich beim Karoo im Klaren sein muss, die normalen Datenseiten sind immer invers. Das heißt, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift.
Das werden Sie wahrscheinlich aus Stromsparmodus gemacht.
Werden Sie nicht anders machen können, weil ja hier ein Smartphone drin arbeitet, um da auf 10 bis 10 Stunden Akkus zu kommen, muss man das machen. Das ist okay, kann man okay ablesen, ist aber natürlich vom Kontrast ist immer schwarz auf weiß immer einfacher. Je dunkler es wird, desto besser ist wieder das Umgekehrte. Deswegen schaltet ja auch so ein Garmin in diesen
Nachtmodus. Automatisch bei Sonnenuntergang schaltet er automatisch um.
Und auch so ein Apple-Computer jetzt mittlerweile gibt es auch so einen Nachtmodus, dass man alles invers darstellt. Das heißt, im Dunkeln ist es wieder angenehmer, weiß auf schwarz zu lesen, also genau umgekehrt. Der Karoo wird ständig geupdatet. Ich glaube, die sind ja jetzt gerade erst auf den Markt gekommen. Da war jetzt auch einmal, dass der Powermeter weg war. Da muss man wahrscheinlich jetzt nochmal 2-3 Monate warten, dass so ein paar Bugs wegkommen. Ansonsten fand ich es von der Ablesbarkeit super. Ich konnte bei der ersten Version noch 12 Datenfelder anzeigen. Das haben sie jetzt aber abgeschaltet. Jetzt sind es nur noch 10. Fand ich aber eigentlich cool, beim Gerät der Größe auch 12 anzeigen zu können. Ansonsten werde ich da demnächst mal ein Video zu machen, wie es bedienbar ist. Der Karoo hat als einziger, also der steht auch hier zwischen Wahoo und Garmin, ist das einzige Gerät, was sowohl mit Touchscreen als auch mit Tasten bedienbar ist. Die haben beide Bedienkonzepte eingebaut. Das heißt, ich kann den Touchscreen sperren und komme trotzdem noch überall per Taste hin. Finde ich auch eine coole Sache. Dafür muss man sich aber so ein paar Shortcuts auch merken, 2 Tasten gleichzeitig drücken und so weiter. Aber wenn man das im täglichen Einsatz hat, merkt man sich das, glaube ich, auch. Wenn ich den jetzt nach einem halben Jahr wieder benutze, wahrscheinlich nicht. Also muss man mal gucken. Wie gesagt, der Bug mit dem Powermeter hat mich einmal genervt. Dachte ich, die Batterie vom Powermeter war leer, war aber nicht. Das habe ich dann mit den anderen Geräten überprüfen können. War der einfach verschwunden an dem Tag, ne, dann für den Rest des Tages.
Eine Quizfrage für den Hörer. Der Hammerhead. Muss der zwingend eine SIM-Karte haben oder kannst du ihn auch ohne SIM-Karte nutzen?
Nee, kannst du ohne. Also der Hammerhead ist letztendlich darauf angewiesen, während ja Garmin als auch Wahoo mit Apps gekoppelt werden können, hat der Hammerhead eigentlich gar keine App, die gekoppelt werden kann. Das heißt, er muss ein Wi-Fi haben, was man zu Hause dann vielleicht sowieso hat, oder man koppelt ihn mit dem Smartphone, mit dem persönlichen Hotspot,
genau.
Hat aber auch die Möglichkeit einer SIM-Karte, die man natürlich definitiv immer ausgeschaltet haben will, damit er nicht zu viel Strom verbraucht. Aber das war jetzt auf La Palma natürlich super. SIM-Karte ein, Fahrt hochladen, SIM-Karte wieder ausschalten. Ohne dass ich
diesen, du schaltest die SIM-Karte ein und aus an dem Gerät.
Genau.
Ach, und das ist ja süß.
Und da hat er auch so zum Swipe runter, hat er auch einen Schnellzugriff drauf. Finde ich eigentlich auch super gelöst. Was der Karoo wirklich auch kann, ich habe ja den ersten Karoo schon mal getestet. Ich habe auch einen Account bei Karoo, legt man trotzdem einen Account über den Computer oder auch über das iPhone im Webbrowser einfach bei Karoo an. Du nimmst das neue Gerät in Betrieb, gibst dort deine E-Mail und Passwort ein und alle Einstellungen vom alten Karoo wurden übernommen auf das neue Gerät. Auch super. Das heißt, ich musste gar keine Datenfelder mehr ändern und so weiter. Und du kannst halt auch super einfach, wie auf dem Handy hier, einfach eine Tastatur bedienen und mit zwei Daumen Sachen eintragen, auch wenn du eine neue Adresse eingibst. Es gibt jetzt auch eine Komoot-Anbindung, dass die Komoot-Strecken automatisch geladen werden. War denn das Gleiche? Ich habe die SIM-Karte eingeschaltet, für die Komoot-Strecke wieder ausgeschaltet, war die Strecke da.
Aber du schaltest das wegen dem Stromverbrauch, schaltest du die SIM-Karte wieder weg. Ist ja interessant. Genau.
Ich habe auch das Display auf unter 20-30% runtergeregelt.
Weil das Betriebssystem ist dann ein Android-Betriebssystem da drauf.
Ich meine ja. Es müsste ein Android sein und es ist halt in dem Sinne auch zwar ein stromsparenderes Display als bei so einem hochauflösenden Handy.
Hättest du denn ein Gefühl, was man maximal als Laufzeit von dem Hammerhead rausholt?
Ich würde sagen, 10-12 Stunden mit Display an müssten gehen. Nach meiner Erfahrung, wir hatten, glaube ich, eine lange Fahrt gemacht, 5-6 Stunden und da war es immer noch mehr als die Hälfte, aber ich habe das Display runtergeregelt auf 20%. Die haben auch irgendwelche schlauen Tabellen. Wo sie das so ein bisschen angeben, was wie lange geht. Was aber ganz cool ist, wenn du wirklich sagst, du machst richtig lange Strecken und du brauchst vielleicht, und je länger die Strecke wird, desto weniger musst du vielleicht irgendwie auf deinen Puls und auf deine Powermeter-Daten achten. Du kannst, wenn du irgendwie, ich glaube, zwei Knöpfe gleichzeitig drückst, das Display auch einfach schwarz schalten.
Es ist gar nichts mehr verbraucht, aber er nimmt noch alles auf.
Genau, erstens verbraucht es nichts mehr und zweitens ist das natürlich auch die Option, die man nutzt, wo man sagt, im Wald, ich will heute mal entspannt fahren, ich mache mal das Display aus und sehe nichts, was passiert. In dem Augenblick kein Display, dann hält er vielleicht auch 15 oder 20 Stunden, aber habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber die Option zu haben, finde ich schon cool.
Ja, aber das sind die Domänen von Garmin und Wahoo. Lange genau. Laufen die Geräte.
Ja, und sonst die Kartennavigation fand ich super. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ein super sichtbarer gelber Streifen. Man kann rein- und rauszoomen mit zwei Fingern, ist super. Kann das aber auch, also man drückt so ein kleines Schloss, dann ist das freigegeben und drückt wieder so ein Schloss, damit es dann wieder gelockt ist. Also irgendwie ein schönes Gerät und jetzt auch ein Formfaktor, der nicht mehr so groß ist wie ein Toastbrot, weil der erste, der war ja so riesig wie so ein Toastbrot.
Der hat dem Hammerhead einen richtigen Namensvetter gegeben, ja. Den konntest du auch als Hammer benutzen.
Was gut ist, das Display ist entspiegelt. Also es ist jetzt nicht so glänzend wie ein Smartphone-Display. Also es war immer irgendwie gut ablesbar, fand ich. Auch mit den wenigen Lumen, die ich da, also mit der wenigen Helligkeit super lesbar. Ansonsten ist natürlich vom Display weiterhin der Roam State of the Art, was die Ablesbarkeit angeht. Die haben es irgendwie so, ja, das Display ist so nah dran unter der Scheibe, unter dieser matten Scheibe, dass man das Gefühl hat, es ist wie Papier.
Ich habe den Roam ja auch getestet mit dem Garmin, mit dem Radar von Garmin und muss auch sagen, Ablesbarkeit beim Roam ist sensationell.
Ja, und der Roam ist auch nach wie vor das am einfachsten einzurichten und zu bedienende Gerät. Da habe ich bei Garmin dann schon manchmal geflucht, aber wenn es dann eingerichtet ist, ist es okay. Oder halt mal irgendeine Funktion suchen. Ich weiß noch, wie wir beide da gesessen haben. Wie schalte ich denn jetzt die Abbiegehinweise aus? Und dann haben wir da geguckt in den Aktivitätsprofilen. Und irgendwann war es wenn man bei den Strecken ist, da ist unten rechts noch so drei Balken, wo man draufdrückt, um da die Abbiegehinweise
abzuschalten. Haben wir ja schon oft gesagt, die Menüführung von Garmin, dafür kriegen sie bei uns halt nicht viele Pluspunkte.
Ja, also es ist nicht nur die Menüführung, sondern einfach, dass sich Einstellungen an drei, vier verschiedenen Stellen verstecken können. Entweder im Profil oder es ist eine allgemeine Einstellung des Gerätes oder nicht. Was natürlich der Knaller bei Garmin ist, auch mit dem Garmin Varia Radar. Das schafft sowohl der Karoo als auch der Wahoo nicht. Ich kann nicht das Licht ausschalten und das Radar anlassen.
Das heißt, aber mit dem Garmin.
Mit dem Garmin kann ich das Licht ausschalten, Radar an und schon habe ich doppelte Akkulaufzeit, gehe ich mal von aus. Da sind das statt 9 vielleicht 18 Stunden. Das finde ich ganz cool. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz, damit es nicht zu lange wird, darauf eingehen, Garmin Edge 10 30 Plus oder der 830. Der 830 hat noch kein Plus, ne? Der heißt nur 830. Ne? Wenn man das so sieht, die haben eigentlich eine unterschiedliche Display-Technologie drin. Der Edge im ausgeschalteten Zustand, ich zeig dir das mal, ist der Edge schwarz. 830 schwarz. Der andere hat so ein
Anthrazitgraues
LCD-Display. Ablesbarkeit ist bei beiden gleich gut. Natürlich nicht in der Liga wie beim Wahoo, aber trotzdem ist das auch was man nur sieht im direkten Vergleich, dass es vielleicht ein bisschen schlechter ist. Mir gefällt der 830 am letztendlich mehr, weil er vom Display genau das gleiche anzeigt wie der 1030 Plus, nur ein bisschen kleiner. Ist natürlich, du sagst immer, naja, du brauchst für deine Augen eine größere Anzeige. Wenn man da ein bisschen Augenprobleme hat, ist natürlich je größer, desto besser. Und da muss ich auch Garmin sagen, Jungs, ihr habt den 1030 Plus, erlaubt doch wenigstens, also selbst auf dem Wahoo, wo das Display definitiv kleiner ist als beim 1030 Plus, kann ich 11 Datenfelder machen. Warum nicht wenigstens 12 Datenfelder? Es müssen ja keine 14 sein, aber warum nicht 12 Datenfelder? Wenn du vom 830 auf den 1030 wechselst, denkst du, alles schön groß, ne? Geil. Aber warum kann man denn den Raum nicht nutzen? Und selbst bei einer Kartendarstellung siehst du nicht viel mehr als beim 830, wenn du Datenfelder einblendest.
Ja, nur wenn du das ausschaltest. Aber ich benutze auch das ohne Datenfelder.
Ohne Datenfelder hast du tatsächlich durch die größere Kartenansicht und.
Das ist schon gut. Jetzt mach mal, komm, das ist schon gut.
Genau, da ist der Vorteil tatsächlich, wenn es wirklich um die Kartenansicht geht, ist der 1030 Plus besser als der 830, einfach weil du bei einer Karte.
Größer ist halt genau, besser.
Genau. Wenn du jetzt Datenfelder abliest, ist das mal ein kurzer Blick, wo du sagst, ja, wie viel km/h fahre ich denn? 30, 20, 15, ne? Wie die sich schnell ab, ist ein schneller Blick. Eine Kartendarstellung, wo du vielleicht nochmal rechts und links gucken willst, ist da ein Weg, ist da kein Weg und so weiter, ist natürlich größer immer besser. Das ist auch ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich viel navigieren würde, ist der 1030 Plus alleine deswegen schon State of the Art. Ganz kurz zum Schluss jetzt, und dann will ich auch zum Abschluss kommen. Was ich damals, letztes Jahr, glaube ich, am Timmelsjoch oder war es vorletztes Jahr, bin ich Timmelsjoch mit dem 830 gefahren und habe mich aufgeregt, dass der so viel piepst und dass ich die Karte so schlecht ablesen kann und so weiter. Piepsen kann man alles abstellen. Und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Deswegen hatten wir das Thema mit den Abbiegehinweisen. Sobald die Abbiegehinweise kommen, komme ich mit dem Gerät nicht mehr klar. Weil der verlässt irgendwie die Karte, macht auf einmal einen weißen Pfeil nach links und so weiter. Also es ist so, dass es für mich, für die schnelle Augenaufnahme, ich bin jetzt ja auch keiner, der nicht Karten lesen kann, ist es so, dass es mich einfach irritiert, dass sich das Display ändert und so weiter. Und als ich dann das alles abgeschaltet habe, und so nutze ich ja meinen Roam auch, ich nutze keine Abbiegehinweise, ich will nur schnell einen kleinen Blick drauf werfen und vielleicht informiert werden, wenn ich die Strecke abweiche.
Das ist auch interessant, wir sind beide so gestrickt. Ja. Wir wollen keine Abbiege, also sind wir beide so gestrickt.
Es gibt zwei Dinge, die man abschalten muss. Erstens, dass er das nächste Ziel hier oben immer einblendet. Also das oben ist dann der nächste Straßenname.
Kurze Unterbrechung, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, und interessiert mich tatsächlich auch von den Usern und auch die Firmen machen, müssen ja solche Analysen machen. Jetzt sind wir beide da gleich gestrickt, dass wir das nicht haben wollen. Vielleicht ist aber für manche User genau das wichtig. Jetzt einblenden, Pfeil nach rechts, abbiegen. Also ansonsten fahren sie an der Kurve vorbei, an der T-Kreuzung. Also das ist sicherlich, 50-50, würde ich jetzt
mal tippen. Kann ich mir auch vorstellen. Für mich ist es so, dass die Karte besser lesbar ist, wenn die Abbiegehinweise nicht kommen, wenn ich die Karte einschalte. Es kann genau der umgekehrte Fall sein, wenn ich sage, ich habe eine Navigation und möchte aber gar nicht die Karte die ganze Zeit offen haben, dann ist es gut, dass auf die Daten, dass guck vielleicht auf meine Datenfelder, weil ich vielleicht ein Rennen fahre, genau. Weil ich meine Wattzahlen sehen
muss. Und dann
kommt
piep piep, Achtung hier nehmen nächstes Mal rechts.
Und dann piep piep, dann überblendet er mit der Karte sozusagen die Datenfelder. Dann macht das vielleicht auch wieder Sinn. Aber wenn ich sowieso, so die Fahrten, die wir machen, habe ich sowieso immer die Karte offen. Dann brauche ich die Abbiegehinweise nicht. Genau. Weil ich dann immer mal kurz runter mache und dann ist tatsächlich diese Kartenansicht und dann ist auch die die KI, wenn man wirklich alles ausgeblendet kriegt und auch die vielleicht mit zwei Datenfeldern, finde ich dann sogar okay. Ich darf aber, dann darf oben bei Garmin, kann man oben auch, ist auch so eine Statusleiste, auf welcher Straße man gerade sich will, wenn man die auch noch wegmacht.
Genau, auch wegnehmen, weil der Straßenname interessiert mich auch gar nicht.
Genau, dann habe ich wirklich eine relativ große Karte und kann sogar mit den zwei Datenfeldern in der Karte sehr gut sehen. Du machst es ja sogar ohne Datenfelder, keine Abbiegehinweise und dann sehe ich genau, ah, da geht die lila Linie lang, ich kann mich gut orientieren. Das ist vielleicht so der Tipp für mich, um als Wahoo-User, also für mich war das die Geschichte, wo ich sage, jetzt kann ich mit der Karte gut leben und finde sie auch super ablesbar.
Also interessant an der Sache ist, ich nutze ja den 1030 Plus, dass er viel kann und ich das ganz viel deaktiviere. Also das Piepen, die Datenfelder, Abbiegehinweise, dass man halt wirklich das Gerät kommt, du schaltest es ein, es kann alles, inklusive dich wahnsinnig machen und du musst halt aktiv Funktionen deaktivieren.
Ne? Das ist wieder das, was ich sage, bei Wahoo ist alles einfach und simpel zu bedienen, da hast du die Probleme nicht. Die bieten dir aber natürlich auch viele Optionen nicht, die dir ein Garmin bietet.
Genau, und zum Beispiel ist jetzt das eine Sache, die wir beide richtig gut mögen, weil ich jetzt ja neu mit dem Radar dazu gekommen bin. Hey, aber habe ich, ich nenne das jetzt, du nennst das auch immer so gern Ökosystem, aber habe ich den Garmin als Tacho und habe ich das Garmin als Radar, hey, dann kann ich auch das Licht ausschalten.
Ja. Ja, und das mit diesem Swipe runter in die Schnellfunktion. Also sie haben ja Umwege geleitet, um einen schneller zu bestimmten Einstellungen zu bringen.
Also dieses Bashing von Dan mit Garmin hat heute das Ende gefunden.
Na, das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, der schmeiße ich trotzdem irgendwann. Ja, jetzt ist es umgekehrt, glaube ich, gleich, wenn dein nächster Punkt kommt.
Da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund.
Jetzt hatte ich eine Sache, die habe ich jetzt, was wollte ich?
Habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
Nee, das... Ach so, was ich noch ganz cool finde tatsächlich, ist diese kleinen Pro-Funktion. Das ist natürlich auf La Palma der Knaller. Du lädst eine Route, er nimmt sich automatisch alle möglichen Steigungen aus, du fährst in die Steigung raus und er sagt dir jetzt 16 Kilometer berghoch, so und so viel Prozent im Mittel.
Ist total super, habe ich auch gleich deaktiviert. Und nur weil Ingo gesagt hat, die kleinen Pro-Funktion ist ja total cool, habe ich gesagt, wieso, habe ich gar nicht aktiviert.
Ja, aber du fandest es, glaube ich, auch ganz cool.
Ich fand es auch gut, aber das ist natürlich, wo wir gerade reden, vielleicht ist das für den einen oder anderen schon drüber, aber... Ja, das Gerät kommt, ich deaktiviere erstmal möglichst viel und habe dann auch Klein Pro, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, schalte ich schon mal ab. Und habe ich mich gar nicht drum gekümmert, damit rumzuspielen, habe auch die Zeit gar nicht investiert. Du machst das an und bist total begeistert, muss man ja sagen, dann mache ich es auch an.
Ja, also du lädst eine Strecke und du siehst halt, jetzt kommt der nächste Anstieg. Und das ist natürlich auf La Palma der Knaller, du weißt halt, 20 Kilometer berghoch, er zählt dann runter, er zählt die Höhenmeter runter, er zeigt dir gelb, grün und so weiter, du siehst, wie anstrengend ist der nächste Part, wo ich reinfahre? Das ist schon ganz cool.
Das ist eine Besonderheit jetzt für wirklich diese steile Insel La Palma, weil du halt knallermäßige Anstiege hast und dann weißt du eben, was auf dich zukommt. Das ist schon wirklich gut. Ja,
hier an der Marienburg braucht man es vielleicht nicht unbedingt. Nee, aber das war, und dann musste ich mir die ganze Seitenrollenfolge nochmal über den Berg schauen, weil Klein Pro bedeutet auch, so wie Garmin das gerne macht, Pop. Ne, ich bin gerade auf der Kartenseite, dann taucht dieses kleine Pro auf. Hier, guck mal, ein neuer Anstieg kommt. Ich will aber gerade die Karte sehen. Und dann habe ich mir das genauso sortiert, dass ich mit einem Swipe zurück auf die Karte komme und so weiter.
Also in unserem Kanal gibt es immer mal wieder Updates zu den Geräten, die wir jetzt mal so testen.
Ich habe jetzt viel zusammengefasst. Ich versuche das auch nochmal videotechnisch mit Bild im Hintergrund nochmal darzustellen, was da so die Punkte waren, die wir jetzt besprochen haben. Ich glaube aber, das ist jetzt zwar auch relativ lang geworden, aber... Da sind sicherlich der ein oder andere Tipp dabei oder irgendwas, wo man sich schon Gedanken machen kann, ja okay, das so einzustellen ist ja vielleicht auch eine gute Idee.
Jetzt sind wir viel zu weit im Podcast, dass die Firma Garmin jetzt das hört, was ich jetzt zu berichten habe. Das ist, das
ja, du kannst,
die, kriegen
du
die
kannst,
gar nicht mit, du, aber
du kannst
ihnen
ja mal einen Ausschnitt schicken. Ein bisschen selber schuld, das ist aber auch.
Wieso?
Weil du die Tastensperre nicht eingestellt
hast. Ach so, das meinte ich jetzt ja gar nicht.
Ach so,
okay. Ich meinte das Software-Update. Es gibt zweimal. Also das,
ach so, du hast zwei.
Das mit der Wanderung, da kommen wir. Also, es gibt zwei Sachen, die mir mit meinem Garmin in diesem Urlaub passiert sind. Und eine Sache bin ich selber schuld, das weiß ich. Und mit einer Sache ist die Firma Garmin schuld. Und zwar, wenn ein neues Firmware rauskommt von der Firma Garmin, dann ist das immer toll. Das sagen sie dir auch bei jedem Starten und bei jedem Beenden einer Fahrt. Es gibt ein neues Firmware. Möchtest du das installieren? Das ist sehr löblich, dass sie mich jedes Mal darauf hinweisen, dass ein neues Firmware ist. Und ich bin eigentlich in meiner Natur nicht der Typ, der jedes Firmware-Update da komplett schnell drauf knallen muss. Ich warte sogar beim iPhone auch mal eine Woche oder zwei, bevor ich das dann mal durchwinke. Ich möchte das schon, nerv mich nicht mehr.
Ja, ja,
das Gute beim iPhone ist, das muss ich jetzt die Firma Garmin mal als Beispiel nehmen. Bei der Firma, bei der Apple-iPhone-Sache ist, es gibt ein neues Firmware-Update, dann siehst du, da gibt es so ein neues Update, aber du wirst nicht jeden Tag, wenn du das iPhone in die Hand nimmst, gefragt, ob du dieses Update installieren wirst. Du kriegst diese Meldung, die steht da, die kann man wegignorieren. Du machst das auf gar keinen Fall, du installierst das sofort, das weiß ich. Aber ich mache das dann schon, wenn ich das will. Mal eine Woche oder zwei Wochen später.
Kann ich da kurz was zu sagen?
Gerne.
Dens iPhone würde mich wahnsinnig machen, weil der hat, es gibt ja beim App Store auch immer so eine kleine rote Nummer von Apps, die vielleicht noch installiert werden. Ich habe das als alles auf automatisch gestellt, das heißt, nachts wird alles geupdatet. Bei Dan steht da nur 130 drin von in diesen roten Blasen und dann hat der 1000 andere SMS und sonst wie stehen überall rot irgendwie Zahlen von 50 bis 100 drin von ungelesenen Nachrichten und was nicht alles. Der updatet gar nichts. Und dieses Telefon, wenn ich das schon bei jemandem Fremdes sehe, würde ich schon ausrasten. Bei mir darf nicht eine rote Blase irgendwo stehen. Entweder ich stelle diese Benachrichtigung aus und sehe sie gar nicht, aber wenn ich die sehen würde, würde es mich wahnsinnig machen. Auch keine App installiert und sonst wie. Und dann kommt da immer, ja, bei mir funktioniert wieder irgendwas nicht. Ja, update doch mal die App.
Aber so ist das ja schön, dass die Menschen vom Charakter anders gestrickt sind. Ich kann das aber sowas von weg ignorieren.
Ja, ja, das habe ich schon gemerkt.
Ja, aber ist das nicht auch ein Vorteil, dass man das nicht als belastend sieht, dass die Apps nicht abgedatet sind?
Ja.
Das Betriebssystem von Garmin mache ich aber tatsächlich aus Gründen von Sicherheitsrisiken und so mache ich das dann schon öfters mal. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Firma Apple nervt mich halt nicht bis zum Umfallen.
Damit. Beim Mac können sie das übrigens. Beim Mac kommt jeden Abend ja ein neues Big Sur Update. Da machen sie es tatsächlich.
Gut.
Ja.
Das läuft tatsächlich bei mir automatisch, bla bla bla.
Ja.
So, jetzt kommen wir zum, also der Garmin macht es aber dann jedes Mal, weil beim Garmin ist es ja auch so, das Handy, das läuft ja natürlich auch mal einen Monat durch, bis dann mal irgendwie ein Fehler war, dass du es vergessen hast zu laden und es mal abschmiert, aber ansonsten läuft das ja dauerhaft, du schaltest ja eigentlich ein Telefon gar nicht mehr ein und aus, das
ist ja
auch ganz anders die Usability da und beim Garmin ist es ja so, den machst du ja tatsächlich an, bevor du fährst und machst den aus, wenn du die Fahrt hinter dir hast, der läuft ja sonst nicht irgendwie dauerhaft am Strom. Und dann fragt er dich immer, das neue Update installieren und noch ein Firmware-Update. Und, oh, gut, ich habe es jetzt kapiert. Aber schön wäre diese Meldung bitte nur einmal, ja. Und dann kümmere ich mich nach meinem Urlaub darum, dieses Update zu machen. Und wenn die Firma Garmin 1 nicht kann, dann sind es Firmware-Updates. Da müssen sie jetzt durch. Ja, also die sind toll. Aber was ganz oft nach einem Firmware-Update nicht funktioniert, ist die Kommunikation mit dem Telefon. Vorher hat doch alles super funktioniert. Ich habe das Firmware-Update drauf, schon kann mein Garmin Connect diesen Tacho nicht mehr erkennen. Und so. Und ich war dann auch nach ein paar Tagen so genervt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, damit ich mich nicht mehr, ich mache es jetzt, ich lasse mich jetzt erschlagen. Ingo lacht schon, er weiß, was passiert ist. Dann mache ich dieses Firmware-Update morgens beim Frühstückstisch. Und wir wollen eine Stunde später losfahren. An meinem Garmin geht nichts. An meinem Garmin geht nichts.
Du hast die Komoot-Strecke nicht draufgekriegt.
Also der Garmin funktioniert super nach dem Firmware-Update, aber die Komoot-Verbindung steht nicht. Ich kriege die Strecke nicht drauf. Er verbindet sich gar nicht mehr mit meinem Telefon. Und das alles so morgens, eine Stunde bevor ich los will. Ein ganz wichtiger Tipp, mach das nicht. Vertraut der Firma nicht. Mach das nicht, nicht.
Zumindest nicht im Urlaub.
Nicht im Urlaub. Ihr müsst durchstehen, den Urlaub erst zu Ende machen oder die wichtige 3-4-Tagestour. Bloß nicht unterwegs bei einer 5-Tage-Tour den Garmin sagen, update dich mal. Mach das nicht, bitte nicht. Und geht halt, macht das halt einfach nicht. Und das ist eine Erfahrung, die vielleicht andere von euch auch gemacht haben. Da war ich schon ziemlich vorsichtig ausgedrückt. Nee, nicht vorsichtig. Da war ich schon richtig angepisst. Da war ich schon richtig sauer.
Ja, ja, das hat man gemerkt.
Und das müssen sie jetzt auch...
Ich krieg die Fahrt hier nicht drauf, du Scheiße.
Ingo sagt das dann nochmal anders. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ärgert mich. Und das ärgert mich auch, weil es eben einfach zu lösen wäre. Hey, pass auf, es gibt ein neues Firmen-Update. Dürfen wir das jetzt installieren? Ja oder nein? Wann möchtest du die Reminder haben? Und dann würde man sagen, bitte in 2 Wochen wieder erinnern. Und dann installiere ich das auch artig. Dass überhaupt eine Bluetooth-Verbindung mit dem Telefon nach einem Firmware-Update nicht mehr funktioniert, auf welchem Planeten leben wir, ist ja völlig absurd. Wenn ich mein Handy update, verbindet sich das immer noch mit dem
VW-Navigationssystem.
Ja, ja. Völlig absurd. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Deswegen.
Wie hast du das jetzt eigentlich gelöst gekriegt? Alles nochmal gekoppelt und
Thema nochmal, das ganze Telefon, die App neu installiert, Garmin Connect installiert, alles runtergefahren, alles hochgefahren, artig alle Updates durchgefogen. Ja, also artig.
Wahrscheinlich lag es daran, weil die Garmin Connect App nicht aktualisiert war.
Nein, witzigerweise hatte ich die extra, und da bin ich jetzt auch wieder so, du stellst mich ja sonst vielleicht total dusselig dahin, die hatte ich tatsächlich noch aktualisiert, bevor wir in Urlaub gefahren sind, weil ich sagte, naja, das machst du jetzt mal, du kennst ja die Bude.
Ja.
Okay, und jetzt kommt der Obergau, das weißt du. Du hattest abends, sitzt du am Küchentisch und guckst nochmal auf den Garmin nach irgendein paar Funktionen und sagst, der Garmin macht hier, jetzt halt dich fest, ein Satelliten-Firmware-Update.
GPS-Update. Und immer schön 0% und der Reifen hat sich gedreht. Für 10 jetzt, Minuten habe ich es irgendwann abgeschaltet.
Vielleicht hat der ein oder andere das zur gleichen Zeit geladen. Und während.
Aber ohne jetzt, Nachfrage, hat er ohne, einfach gemacht. Also genau. Bei mir hat das nach dem Einschalten immerhin gemacht. Bei dir ist es ja also der Knaller.
Ingo sitzt abends am Küchentisch und spielt an seinem Garmin rum und es macht automatisch GPS-Firmware-Update. Diese Meldung hatte ich noch nie in den letzten 10 Jahren. Diese Meldung gab es noch nie. GPS-Firmware-Update, glaube ich, so hieß das. Ne?
Ja, GPS-Update, irgendwie sowas. Ja, ich weiß es nicht.
Wo ich sage, was soll denn ein GPS-Update sein? Haben wir jetzt neue Satelliten gekriegt oder was haben wir jetzt? Sind jetzt die Satelliten von Elon Musk auch dabei oder was? Also, und da habe ich gar nicht weiter drauf reagiert. Habe dich nur schimpfen gehört, ne, dass es nichts mehr ging.
Nee, ging. Also es hat nicht aufgehört und dann musste ich halt lange den Ein-Aus-Knopf und dann fertig. Denn was danach kam, es auch und nicht wieder. Ob er es gemacht hat, weiß ich gar nicht.
Ja, wir fahren am nächsten Tag zusammen eine schöne lange Tour. Und während wir fahren, geht mein Garmin aus und sagt, GPS-Satelliten-Update. Und jetzt kommt der Knaller. Während einer Fahrt, wo ich eine Aufzeichnung mache, habt ihr einen Sockenschuss? War ja so. Und die Fahrt ist bei Strava hochgeladen. Ich habe es jetzt nicht korrigiert. Das war auf einer Abfahrt. Ich sehe meine, und ihr wisst, wenn er mir ein paar...
Der
paar
Schöne sagt, kommen weg jetzt.
Na, das ist, nicht, das ist unwichtig. Aber für eine Abfahrt, einige Leute wissen das, das ist die wichtigste Funktion auf einer Abfahrt für mich, dass ich weiß, wie ist die Kurvenreihenfolge, Abfolge. Ja, das ist die wichtigste Funktion.
Gucke ich übrigens auch immer drauf.
Ja. Genau.
Und Rechtskurve,
so, und dann geht
Kehre.
Ich bin in einer aufgezeichneten Fahrt und hätte ich die Fahrt beendet und er sagt, er muss irgend so ein komisches GPS-Signal updaten, ist ja alles gut, aber ich bin während einer Fahrt und während der Fahrt macht er das Display aus und sagt, GPS-Signal wird abgedatet. Und das hat dann auch irgendwie 5, 6, 7 Minuten gedauert. Und das ist jetzt nicht schlimm, aber in der Strava-Fahrt seht ihr so eine nicht aufgezeichnete Linie. Die fehlt.
Weil während des Updates.
Während des Updates hat er auch nichts aufgezeichnet.
Und das Update ist aber durchgelaufen, oder? Das
Update ist natürlich nicht durchgelaufen.
Ja, genau wie so bei mir, okay.
Und das ist ja schon, grundsätzlich ist das eine Karre Mist. Wenn ein Update nicht durchläuft.
Ist ja,
das
ungefragt ja. Zu updaten ist halt auch ärgerlich. Ne?
Und deswegen bin ich so ein bisschen am Schimpfen und ich hoffe, dass das vielleicht auch irgendwann mal, vielleicht sage ich das der Firma Garmin nochmal, ich mag die Firma, ich bin mit unheimlich vielen Produkten von denen richtig gut zufrieden, ich mag das Radar jetzt, ich habe auch vieles Positives, aber eins ist auch mal ganz klar, wenn ihr mich zum Verzweifeln bringt, dann kriegt das auch aufs Brot geschmiert.
Ja, ja, soll ich dir mal einen Wahoo geben? Und ich nutze jetzt Garmin. Wir machen es genau umgekehrt, oder wie?
Dann lacht sich unsere Community kaputt. Ja, aber das ist eine Sache, die mich richtig nervt. Und deswegen als Mehrwert für die Zuhörer und Zuschauer jetzt ein Riesenproblem bei Garmin, auch wenn die das nicht hören wollen. Hey, Updates, wenn das eine Firma nicht kann, die heißt Garmin.
Ja,
so. Okay. Jetzt aber genug.
Das kriegt aber Wahoo auch hin. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, irgendwann vor 2 Jahren war es mal so, dass es beim Bolt ein Update gab und danach funktionierte auch gar nichts mehr. Und dann hat es 2 Wochen gedauert, bis das nächste Update kam. Ist vielleicht auch in der Natur der Dinge bei diesen Geräten. Die müssen halt mit vielen Handys kommunizieren und manchmal passiert da mal was. Aber tatsächlich, immerhin gibt Garmin die Option zu sagen, ja, ich mache das jetzt nicht, das Update. Das gibt ja Wahoo auch. Was ich tatsächlich bei der Rival-Uhr bei Wahoo auch ein bisschen doof finde, da kommen immer Updates, aber ich kann die erstens oft nicht manuell anstoßen, wenn ich es machen will. Ich kann aber auch nicht verhindern, dass sie gemacht werden. Also okay. Ich kann auch nicht sagen, mach keine Updates mehr, ist auch doof irgendwie. Es ist halt immer der Ansatz, ne? Es ist auch nicht alles immer perfekt, egal welche Geräte. Und dass wirklich mal einer einen Bug hat, klar. Was auch immer dieses GPS, vielleicht weiß das ja ein Zuhörer von uns, was das für ein Update ist, ob das vielleicht sogar von den Satelliten sozusagen
kommt. Also was
kommt,
jetzt wirklich konstruktiv ist, wenn Leute genau in den letzten 3 Wochen auch dieses neue Update von Garmin auf dem 1030 Plus installiert haben, ob die zufälligerweise jetzt sagen, so ein Aha-Moment, ich hatte den gleichen Scheiß. Ja.
Und dann dieses GPS-Ding, das GPS-Ding fände ich auch interessant.
Dann bitte in die Kommentare reinschreiben, gerne auch nochmal eine E-Mail dazu schreiben, weil es würde mich ja schon interessieren, ob es halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so ein Zufall war, dass es bei dir war und bei mir
war. Ja, es war ja auch nur der 10, der 8.30 hatte das nicht mit dem GPS-Update. Genau.
Okay, und dann eine witzige Sache und dann bin ich auch durch, die habe ich selber verbockt, die habe ich wirklich selber verbockt und das ist auch nochmal schön, weil wir auch oft gefragt werden, eignen sich denn auch diese Geräte, diese Fahrradtachos, auch unheimlich toll als Wandernavigationsgerät? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das teste ich ja gar nicht so, weil wir haben halt andere Wandernavigationsgeräte und ein Handy kann auch wunderbar als Wandernavigationsgerät dienen und auch hier so eine Uhr, die man sich ums Handgelenk macht, die können das in der Regel ja auch schon. Und ich hatte dann einfach, weil wir eine, wie lange war das, 17 Kilometer Wanderung, glaube ich, gemacht haben, hatte ich halt gesagt, okay, weil es halt auch eben viele Leute nachfragen, nehme ich jetzt mal einen 10-30 plus zum Wandern. Ich hatte also die Wanderstrecke von Komoot auf meine Uhr gepackt. Nee, hatte ich noch nicht mal auf die Uhr gepackt. Hatte ich sie auf die Uhr gepackt? Nee, ich hatte sie nur auf den 10.30
gepackt. Zur Uhr kann ich gleich was sagen. Genau, das habe ich ja gemacht.
Ja, genau. Also ich hatte sie gar nicht auf die Uhr gepackt. Ich hatte sie auf den 10.30 plus gepackt. Stimmt. Und hatte dann gesagt, okay, ich lasse die Strecke laufen mit der Uhr, die ich habe. Ich habe hier so eine Chorus Pace. Da könnte ich auch noch zwei Sachen zu sagen. Ich habe mich verkleinert bei der Chorus.
Ja, finde
die Pace.
Ich habe das gerade nochmal aufgeschrieben, weil ich zum Wandern über die Chorus spreche. Dann können wir über deine auch nochmal sprechen.
Genau, und dann mache ich das kurz. Und dann habe ich die Strecke gestartet vom Garmin 10.30 Plus zum Wandern. Und dann war es mir aber zu blöd, den die ganze Zeit in der Hand zu halten. Dann habe ich es in meine Hosentasche gesteckt. Und da
Die Tastensperre zu aktivieren.
Da habe ich den richtigen Fehler gemacht, dass ich die Tastensperre, dieses Display, was Ingo vorhin beschrieben hat, habe ich vergessen einzuschalten. Und dann hat sich mein ganzer Garmin umprogrammiert. Also meine Hosentasche und das, was ich noch in meiner Hosentasche befunden hat, an Kleinigkeiten, so ein Labello-Stift und all so ein Kram, hat meinen Finger gespielt.
Ja, und das hat nicht mein Finger gespielt.
Das ist auch sehr witzig. Und dann hat mein Portemonnaie und mein hat diesen ganzen Garmin umprogrammiert. Ich weiß, was du für ein Bild malst, aber es ist in den Touchscreen. Also er hat einen anderen Namen bekommen, es wurden User-Profile gelöscht, es wurden Sensoren umbenannt. Er ist halt wie wild durch das...
Aber dann so XYZ oder sowas?
Ja, klar. Mein Garmin hatte nachher so eine Palette, wie er denn heißt.
Nicht der Ernst.
Ja klar, alles um, habe ich dir doch gesagt.
Aber dass der sich dann auch, dass der in die verschiedenen Menüs reingegangen ist.
Ja, naja klar, es ist halt ein Touchscreen.
Wahrscheinlich alle diese Dropdown, wo man direkt
alles
war, Sensoren und sowas.
Alles voll, es sind Sensoren weg gewesen, also konnte ihn komplett neu einrichten, wo ich auch sagte, ey.
Hast du das jetzt schon gemacht oder läuft der immer noch auf Sparflamme?
Nee, das richtige Profil, was ich jetzt hatte, habe ich nicht mehr eingerichtet, da habe ich jetzt ein anderes genommen, das war noch da.
Ach so, okay.
Das Profil, was ich für La Palma eigentlich genutzt habe, ist zerschossen. Ja, das war natürlich eindeutig mein Fehler. Das können wir jetzt Garmin nicht anhalten. Also hätte ich jetzt deswegen sage ich es jetzt hier als Gag, ihr müsst das Display wirklich sperren, wenn ihr den in den Rucksack packen wollt oder in die Hosentasche, ne?
Vielleicht.
Hätte ich bloß nicht Hosentasche gesagt, jetzt hast du so ein Bild gemalt. Hast du so ein Bild gemalt.
Also. Wer weiß, was du da gemacht hast. Also die... Die ideale, also ich habe ja auch bei dem Wahoo schon mal gedacht, ich hätte ja mir eins von diesen, man hat ja diese Gummi.
Die kannst du dir ja einen Rucksack machen.
Kannst du einfach einen Rucksack machen, klemmst dir hier vorne dran, dann wäre es auch nicht so das Problem gewesen. Ne?
Und
vor allem kannst du dann mal eben schnell auf die Strecke gucken.
Genau, und ich hatte aber dann als Streckenaufzeichnung meine Chorus Pace genommen.
Ja,
und jetzt kann ich ein Feedback dazu schon geben und dann kannst du dazu noch was sagen, weil Chorus ist ja sicherlich auch nochmal ein Steckenpferd von dir. Aber ich kann kurz sagen, die Chorus Pace habe ich mir im Urlaub als Backup genommen. Sie ist halt ultra leicht und stört mich am wenigsten am Handgelenk. Uhren stören mich sonst beim Radfahren am Handgelenk. Deswegen habe ich mich verkleinert zu der Pace, weil sie sehr, sehr leicht ist und ich wollte sie auch testen, habe die immer als Backup laufen lassen und in dem Fall gut. Die Aufzeichnung von der Chorus Pace war perfekt und die Aufzeichnung von den 10.30 in meiner Hosentasche, wie gesagt, der Labello-Stift hat sicherlich dafür gesorgt, dass er viel Quatsch gemacht hat. Jetzt habe ich dieses Bild im Kopf. Und auch mein Portemonnaie hat ein Metallcase, was ich auch in der Hosentasche hatte, was sicherlich auch ein bisschen den GPS-Empfang abgeschirmt hat dafür. Und der Track, den der 10.30 aufgezeichnet hat, war eine Karre Mist.
Ja, ja.
Da fehlen mir bestimmt von 17 Kilometern 5 Kilometer.
Okay.
Ja, jetzt bin ich durch.
Ja, Korus.
Jetzt habe ich dieses Bild im Kopf und werde es nicht mehr los.
Ja, ja, also dann gehen wir mal weiter zum Thema Korus noch ganz kurz, weil ich während dieser Wanderung, die du beschrieben hast, habe ich auch einen Vlog gedreht und ein bisschen über die Wanderung selber, aber Thema war auch, wie navigiere ich mit der Korus Vertex in meinem Fall, die ich jetzt hier auch umhabe. Und da muss man auch gleich dazu sagen für alle Hörer, die Korus Pace ist die einzige Uhr, mit der man nicht navigieren kann, weil die einfach zu klein ist.
Aber aufzeichnen tut sie halt alles.
Genau, aufzeichnen tun sie. Und das muss ich auch noch sagen, während deine, das hier ist nur ein Bild, wir lachen, weil wir ein Bild im Hintergrund haben, für die, die jetzt bei iTunes zuhören, mit einem Pinkeln verboten Schild, das ich irgendwo fotografiert habe, auf La Palma.
Weiterreden.
Wo einige auch gesagt haben, das könnte ein Metallsuchverboten Schild sein. Also Metallsuchgerät. Also weiter, wo war ich bei der Korus? Erstens muss ich sagen, die Aufzeichnung der Wanderung. Die Beschilderung war 17,7 Kilometer. Also war die Wanderung als Länge ausgeschildert. Und auch bei Komoot waren 17,7 Kilometer geplant. Und es kam am Ende strich genau 17,7 Kilometer raus. In meinem Fall 17,4, weil ich 300, 400 Meter vor Ende der Wanderung schon abgeschaltet habe, weil ich für das Video das Abschalten filmen wollte und das nicht mit Maske unten im Ort machen wollte, sondern noch oben, als wir weiter oben standen, damit ich noch was in die Kamera sprechen kann, habe ich dann ausgeschaltet. Krass, wie genau die ist. Und da muss ich tatsächlich auch eine Lanze brechen, wie sie das in den Bergen und auch mit diesen wirklich, wirklich Bergen und Bäumen und so weiter hinkriegen, ist schon echt gut. Weil da hatte ich auch mit der Garmin und auch parallel meine Frau immer schon mal mit den Uhren auch Probleme. Du bleibst mit deiner Uhr, gerade beim Wandern, beim Laufen nicht, aber beim Wandern hatte ich das Problem, du bleibst mit deiner Uhr stehen und die Meter zählen weiter, obwohl ich gerade stehen bleibe. Ich weiß nicht, was das für eine Funktion ist, auch gerne da in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Vielleicht ist das mittlerweile auch eliminiert, aber das hatte ich sehr, sehr oft in den Alpen, dass es einfach weiterging. Und dann habe ich halt wirklich die Streckenplanung mit der Vulkanroute hier drauf gespielt auf die Uhr. Und das muss ich auch sagen, dafür, dass die Uhr kein Kartenmaterial hat, ist die Navigation wirklich sehr gut. Das Einzige, wo es natürlich ein Problem geben könnte, an einem Abzweig rechts, links, wo man dann die Uhr vor sich halten muss, na, meint er jetzt rechts oder links, wenn es so ein V-Abzweig gäbe. Da müsste man dann vielleicht gucken. Aber sie ist auch so genau, dass sie schon nach 10, 15 Metern, wenn ich so ein bisschen vom Weg, also weil ich eine Aufnahme ein bisschen vom Weg abseits gemacht habe, hat sie sofort am Handgelenk vibriert, ich bin weg. Genau,
du bist auf der falschen Route.
Genau, und sie hat halt auch, das Bild tauchte ihr auch zwischendurch mal auf, sie hat halt auch eine super Ansicht, wo man sieht, ja, so weit muss ich jetzt noch hochlaufen, jetzt geht es nur noch runter, also auch ein super Steigungsprofil. Schade, dass kein Kartenmaterial drin ist. Ich habe mit Korus auch drüber gesprochen. Das war bisher immer so ein lizenzrechtliches Ding. Sie kriegen halt da Karten in dem Sinne, es ist halt, würde die Uhr zu teuer machen, was die Lizenzgebühren angeht. Ist aber was für die Zukunft angedacht ist. Und war jetzt ganz begeistert von dem Routing. Der Witz ist nur, dass man es da überhaupt gar nicht brauchte, weil es gab selten Abzweige und es war immer gut ausgeschildert. Also die Vulkanroute kannst du halt auch ohne Routing machen, aber muss ich schon im Nachhinein sagen, war eine super Sache und vor allem die Genauigkeit beim Wandern kenne ich so nicht. Also da ist Korus sicherlich, was da bei Garmin genau das Problem ist, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch eingestellt, weiß ich nicht genau, aber das hatte ich bei Garmin manchmal Probleme.
Wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal die Korus beim Mountainbiken im Deister parallel laufen. Nimmt jeden kleinen Schlenker akkurat auf.
Ja. Und das ohne den Akku leer zu saugen, ne? Trotz 60 Stunden Akkulaufzeit. Also das ist schon echt cool.
Also ich habe immer noch 66% Akku.
Ja, ja. Ja, das Aufladen.
Inklusive Quarantänezeit jetzt, ja. Hier, ne? Nicht geladen.
Nee, also das nochmal zur Korus beim Wandern, wie gesagt, hat sich etabliert, ist natürlich dann wichtig, wenn man mal wirklich in der Gegend ist, wo man unausgeschildert rumläuft, aber das war wirklich erstaunlich gut. Ich kannte diese Track-Navigation früher auch schon von Garmin-Uhren und so weiter, also das geht schon, man muss nicht die Karte im Hintergrund haben. Was wirklich super ist, ist natürlich mit der Krone das rauszoomen aus der Karte und dann mal eben zack drehen, wo du sonst mit Tasten immer rumhantierst. Das
ist, glaube ich, für Trailrunner eine gute Funktion.
Genau. Gut, das eine Equipment, was noch fehlt, kommt gleich in den Picks.
Ach so.
Dann würde ich jetzt mal weitergehen. Wir haben ja letzte Woche dieses AB-Spiel gemacht und tatsächlich hat sich nur einer mit einem neuen AB-Spiel gemeldet.
Einer reicht.
Einer reicht, genau. Also gerne, wenn ihr Bock habt, uns Fragen zu stellen, immer mit zwei Antwortmöglichkeiten, gerne melden. Jetzt habe ich hier von Markus was bekommen. 11 Fragen. Wollen wir anfangen?
Können wir machen.
Und zwar, Lastenrad oder Zweitwagen?
Das ist ja schon eine hammerschwere Frage. Ich habe das schon mal gesagt, wir sind mehr auf dem Land. Ich sage es Zweitwagen.
Ja. Ich müsste ja als Lastenfahrradfahrer auch Lastenfahrrad sagen. Hab's aber noch nicht geschafft, den Zweitwagen zu eliminieren.
Weil, wir sind ehrlich.
Ja, ich habe es noch nicht geschafft, den Zweitwagen zu eliminieren, weil so im Winter und so weiter, also bei mir würde ich sagen beides, 50-50. Aber das nächste ist ganz spannend.
Das ist auch, habe ich noch eine gute Antwort zu.
Alpe d'Huez oder Mont Ventoux?
Alpe d'Huez 100%.
Bist du das in echt schon gefahren?
Eben nicht.
Ach so.
Aber Mont Ventoux bin ich schon in echt ganz oft gefahren. Und Alpe d'Huez bin ich in echt nicht gefahren. Und weißt du, warum ich trotzdem Alpe d'Huez sage? Es hat so den Mega-Mythos. Wenn es irgendeinen Mythos gibt, dann ist es Alpe d'Huez. Irgendwie bei mir hat das den Mythos dann schlechthin.
Ja,
Marco Pantani, Alpe d'Huez, gibt es was Geileres?
Bei mir wäre es der Ventoux.
Beide noch nicht gefahren.
Beide noch nicht gefahren. Und wenn ich was, womit ich anfangen würde, wäre der Ventoux. Weil ich es doch von der, weil es nicht so ein Skigebiet ist, wo man da hochfährt, sondern diese Wüstenlandschaft.
Verstehe ich. Wie gesagt, den Mont Ventoux bin ich ja schon hochgefahren, auch dieses dreimal hintereinander, all so eine Sachen.
Ich fahre ja beides trotzdem, auf Zwift.
Ja, Alpe d'Huez, wie gesagt, bin ich auch schon bei Bicool gefahren, all die ganzen Sachen. Ich finde den Namen gut, ich finde, der Mythos ist der Knaller. Und ich glaube, wenn Alpe d'Huez im Programm der Tour de France drin ist, drehen die Leute immer durch.
Ja. So, da musste ich jetzt erstmal schnell parallel gucken, weil was er überhaupt damit meint. MSR 300 oder Vetternrunden?
Ja, Mecklenburger Seenrunde. Ja, Vetternrunden. Ich bin die Mecklenburger Seenrunde noch nicht gefahren, bin aber schwer begeistert von der Vetternrunde an. Die bin ich schon gefahren.
Wäre auch so bei mir, wenn dann die Vetternrunde. Das würde ich dann zuerst mal mitmachen.
Hat natürlich, einfach, ist es auch wieder hat. So ein Mythos und so ein Kultstatus und...
Shimano SPD-SL oder Lukeo?
Shimano SPD-SL.
Ist bei mir auch. Habe ich irgendwann mal gewechselt, fand ich besser.
Ja, tatsächlich war ich jahrelang Lukeo-Fahrer. Würde jetzt zu SPD-SL gehen.
Okay. Banane oder Riegel?
Riegel.
Bei mir leider auch Riegel, obwohl ich weiß, dass die Banane eigentlich besser wäre, aber ich habe Riegel ist irgendwie more convenient. Adiletten oder Birkenstock?
Ist das eine Frage? Adiletten, Kultstatus. Birkenstock auch nicht schlecht, aber Adiletten auch wieder wegen Kultstatus.
Tja. Vivo Barefoot.
Du musst dich zwischen A oder B entscheiden und spiel mal hier mit.
Ja, dann die Adilette wahrscheinlich, aber eigentlich beides nicht. Egal. Nehme ich die Adilette. Merino-Wolle oder Funktionsstoff?
Merino-Wolle.
Bin ich auch bei Merino-Wolle. Kettenöl oder Kettenwachs?
Na super, wo du mich vorhin nach Dreiflut ausgequetscht hast. Beides. Beides aktuell vielleicht wirklich ein bisschen mehr Richtung Wachs, aber das ist auch so ein bisschen Momentaufnahme.
Aber ist denn Dreifluid ist doch keines von beiden, ne?
Tja, wie willst du das jetzt machen? Am Ende des Tages würde ich sagen...
Weil es ist Trockenschmierstoff.
Ja, aber das würde ich dann schon ein bisschen als Wachs nehmen.
Dann sage ich auch Kettenwachs.
Ich sage beides.
Ja. Vollmilch oder Nussschokolade? Also mit Nüssen oder ohne Nüsse würde ich denken.
Esse ich beides nicht.
Ja!
Da hatte Ingo eine kleine Verzögerung drin.
Ja, ja.
Esse ich beides, ja.
Super. Was lieber?
Esse ich beides lieber gerne. Dann nehme ich die Vollmilch.
Ja. Es wurde ja explizit nach Vollmilch gesagt. Vollmilchschokolade esse ich ja schon mal gar nicht. Aber die vegane Variante nehme ich jetzt einfach mal. würde ich sagen, Nussschokolade dann lieber oder eine Zartbitter ohne Nüsse. Aber sonst lieber, wenn ich so eine vegane Schokolade mir kaufe, so eine helle, dann muss es Nussschokolade sein. Ist aber auch so, dass natürlich vegane Vollmilch ohne Nüsse auch irgendwie doof schmeckt, weil sie es einfach den richtigen Alter. Vollmilch nicht schaffen.
Süßigkeiten überspringen.
Post-Training-Shake oder Weizen alkoholfrei?
Seid ihr Jack? Post-Training-Shake kommt mal, also nein. Also ich nehme das Weizen weg, weil ich kein Weizen mag, aber ich mag dann alkoholfreies Bier oder dem Fall Alster, alkoholfrei.
Ich nehme den Shake.
Na klar nimmst du den Shake.
Weil wenn ich ein Training mache, wenn ich nach dem Training was nachmache, eher ein Shake, und Weizen alkoholfrei hat für mich nichts mit Training zu tun, das trinke ich halt mal abends so. Nach dem Wettkampf vielleicht mal. Ne?
Aber ich hätte das jetzt auch nicht zu Training gesehen. Egal.
Ja, es geht ja schon um nach dem Training.
Genau.
Also sagen wir so,
auf gar keinen abends, Fall, auf gar keinen Fall Post-Training-Shake.
Abends gemütlich irgendwo sitzen, werde ich keinen Post-Training-Shake trinken.
Ich finde den Namen schon scheiße, ich verstehe den, aber den, nein.
Dann nehme ich lieber am Weizen alkoholfrei, aber tatsächlich nehme ich manchmal so einen Eiweiß-Shake nach dem harten Training, nehme ich dann schon mal ganz gerne. Morgens oder abends Training?
Wenn ich nicht arbeiten müsste, morgens Training, ansonsten abends Training.
Ja, ich trainiere lieber abends. Also da trainiere ich trainiere besser abends, da bin ich abends auch fitter als morgens. Okay, das war's. Aber ganz coole Fragen, fand ich.
Ja, ist doch mal eine Abwechslung.
Ja, vor allem alles Sachen, die uns noch keiner gefragt hat.
Genau, also gerne. Ist natürlich die Bedingung, dass wenn man uns sowas, nicht immer die gleichen Fragen.
Ja, die dürfen sich schon mal irgendwie verdoppeln, aber mal gucken. Mal gucken, ob mal wieder einer kommt.
Na gut, wir machen das nur, wenn wir eine Mail kriegen. Mails an podcast@enjoyyourbike.com.
Gut. Dann sind wir jetzt hier bei knapp 3 Stunden angekommen. Ach, du meinst. Die armen Leute, die am Anfang schon abgeschaltet haben.
Gott sei Dank, die haben sich das alles erspart. Oh, die reden über La Palma, abschalten, klack, wunderbar. Die sind nicht bei 3 Stunden
angekommen. So, und das Stichwort ist heute Drohne, falls man es bis zum Ende gehört hat.
Ach ja, stimmt. Was hatten wir denn mal bei dem Weihnachtspodcast? Hatten wir? Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Haben auch ganz viele geschrieben. Ja, ja. Aber der war ja auch wirklich 4,5 Stunden.
Also Stichwort heute ist Drohne.
Genau. Also ich habe ein Equipment-Teil, was wir noch nicht besprochen haben hier. Das muss ich erst mal.
Das ist Ingos Pick.
Mein Pick, weil ich habe für die Firma irgendwann die DJI Mavic Mini-Drohne angeschafft. Wir haben eine DJI Pro-Drohne, mit denen wir auch schon viele Filme gedreht haben. Und die ist aber zu groß, um sie mal eben irgendwie auf, oder war mir immer zu groß, oder die Hürde ist zu groß, um sie mal irgendwie unterwegs mitzunehmen. Und dann hat DJI die Mavic Mini aktualisiert. Die erste konnte kein 4K, haben wir vorhin drüber gesprochen. Der 4K-Fetischist braucht natürlich eine 4K-Drohne. Und tatsächlich bin ich jetzt die auf La Palma das erste Mal geflogen. Also ich bin so einmal im Wohnzimmer geflogen, weil das ist bei DJI genauso wie bei Garmin. Irgendwie geht gar nichts mehr, wenn man da, also umgekehrt, es geht vielleicht gar nichts mehr, wenn man sie nicht updatet.
Ich habe einen totalen Firmenriss gehabt. Es brauchte jetzt kurz eine 2 Sekunden, weil ich dachte, was hat denn da gerade gesagt? Entschuldigung, aber ja. Du hast 4K-Fetischist gesagt.
Ja, ja.
Ich habe Fäkal-Fetischist verstanden. Habe ich kurz eben gedacht,
was? Sie können noch mehr Leute froh sein, dass sie abgeschaltet haben schon.
Es sinkt das Niveau.
Ja, ja, also 4K.
4K-Fetischist.
Gut, wir fangen nochmal von vorne an mit der Drohne hier. Es geht um diese Drohne in 4K jetzt. Wo war ich stehen geblieben?
Das geht ja komplett in die Hose.
Ja, beim Fäkal, ja.
Also 4K-Fetischist.
Genau. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, Firmware-Updates, Drohne 2 Monate rumliegen lassen und in die Tasche nehmen mit in Urlaub, kam nicht in Frage. Bei einer Drohne musst du diese Firmware-Updates machen und die Akkus auch nochmal frisch laden und so weiter. Das stimmt. Mit nach La Palma genommen, einen Flug vom Haus gemacht und es war relativ windig und ich bin begeistert, wie stabil diese kleine Drohne im Wind steht. Und sie passt in, wo wir wieder beim Thema Frameback sind, ich krieg sie mit der Fernbedienung und Drohne in meine Frameback rein. Das heißt, es ist keine Hürde, sie mitzunehmen. Die Frameback habe ich dann leergeräumt, da musste halt in dem Augenblick habe ich das Werkzeug umgeräumt in eine Trinkflasche, unten in den dritten Trinkflascher, Fitlockhalter rein und die Jacke musste dann halt hinten in die Trikottasche, aber ich konnte die Drohne mitnehmen, ohne dass sie mich genervt hat, ohne dass ich einen Rucksack mitschleppen musste, was super geil ist. Wobei ich dazu sagen muss, dass diese Fernbedienung
eine Frechheit ist.
Ist eine Frechheit. Ich habe eine Drohne, die in meine Handfläche reinpasst, die super klein ist. Und eine Fernbedienung, die fast doppelt so breit ist und mindestens schon mal doppelt so schwer ist, wo ich sage, naja, ich weiß nicht, was der Grund ist. Vielleicht ist es die Reichweite, Antennen oder was auch immer da drin. Aber die ist eigentlich größer als die Drohne. Wenn die nicht wäre, wäre es natürlich noch viel, viel besser. Dann könnte ich theoretisch beides hinten sogar in die Trikottasche packen.
Ist für den Schweiß ja, glaube ich, nicht so gut.
Ja, die Drohne könnte man ja so eine Plastiktüte noch mit reinpacken. Das heißt, Drohne passt definitiv in die Trikottasche. Die Fernbedienung ist einfach viel zu groß. Aber dafür liegt sie natürlich gut in der Hand. Display vorne rein, also Handy vorne rein, als Display fliegen. Und die Drohne hat wirklich, und das seht ihr dann auch am Sonntag im Video schön von Funkaliente. Funkaliente ist immer sehr, sehr windig. Sie hat nicht gemeckert.
Haben wir auch schon eine Drohne verloren.
Gibt es einen Film von vor drei Jahren oder zwei oder drei Jahren, eine Mavic Air, die ich da im Meer versenkt habe, leider. Weil die
windig war.
Und das muss man sich mal reinziehen. Die Mavic Air war eigentlich eine Nummer größer als diese Drohne, hatte aber weniger Flugzeit, also irgendwie nur 15 Minuten. Die hier fliegt jetzt also realistische 20 Minuten und ist angegeben mit 30 Minuten. Also nach 20 Minuten piept sie dann und will zurück. Also man hat genug Zeit, um Aufnahmen zu machen. War richtig stabil in der Luft für so ein kleines Ding. Also richtig, richtig gut. Und muss ich wirklich sagen, war ich positiv überrascht, weil ich, die meckert ja auch, wenn der Wind zu stark ist. Und ich da am Leuchtturm hochgestartet bin und sie hat nicht gemeckert. Also es gab auch keine Warnmeldung, gar nichts. Super sicher geflogen und durch dieses Mehr an Akkulaufzeit auch immer dieses sichere Gefühl, ich kriege sie wieder zurück, ich kann auch mal ein bisschen weiterfliegen. Und für so ein kleines Ding echt beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn einer Drohnenaufnahmen machen will unterwegs und was auch gut ist, es geht halt zack, 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 schnell, schnell. Also es ist auch kein großer Akt, die eben mal zu starten, weil es eben nicht so ein riesen Kavenzmann ist. Und überhaupt raus vorne aus der Tasche rausnehmen und hat Spaß gemacht, die starten zu lassen.
Video, wie gesagt, kommt übermorgen auf unserem Channel am Sonntag. Und da sind die Drohnenaufnahmen von der kleinen Drohne dabei.
Genau, das ist mein Pick, Mavic Mini 2.
Mein Pick ist ganz was Komisches.
Segeln. America's Cup, aber der ist jetzt vorbei, ne?
Nein.
Immer noch nicht.
Es steht 1-1.
Ach, okay.
Naja.
Aber dann sag.
Nee, es ist nicht America's Cup, aber wäre ein guter Pick. Also es läuft gerade live, ne? Also wer America's Cup sehen will, denkt immer an die Zeitverschiebung Neuseeland, aber das findet ihr alles auf YouTube. Aktuell steht es 1-1. Also wer zuerst 7 hat, der ist es. Aber ist ja schon mal interessant, ganz kurz. Italien hat eben auch einmal gewonnen und einmal hat eben auch Neuseeland gewonnen. Also es ist ein offenes Rennen. Also wen das interessiert, es ist spannend.
Okay.
Du wolltest das live gucken, hast dann nicht gemacht.
Wo gibt's das denn live?
YouTube. Wird live bei YouTube gestreamt.
Ja, dann muss ich mal dem Account folgen.
Dem Channel folgen, America's Cup und dann geht's live.
Ja, vielleicht gucke ich mir mal so ein Rennen mal an.
Richtig gut. Richtig gut. Okay, mein Pick ist aber Kapelle Petra.
Okay.
Jetzt googelt Ingo das, was Kapelle Petra ist.
Ich muss es ja hier eintragen.
Ach so, ja, das kann ich dir noch sagen. Ja, tatsächlich, über Musik lässt sich immer, immer ganz viel streiten. Es ist Musik, es ist eine Band. Und witzigerweise merken wir das ja, wenn wir Videos hochladen. Dem einen ist es zu rockig, dem anderen ist es zu soft, dem einen ist es zu techno, dem anderen ist es zu klassisch. Mach das aus da. Hör mir doch zu.
Ja, ja, ich höre
dir zu. Du ignorierst mich. So, und es gibt die Sendung, die Comedy-Sendung bei Dreisat von Sebastian Puffpaff, noch nicht Schicht, wer die kennt. Finde ich sowieso auch ein Pick wert, der ist halt auch immer cool dabei.
Okay.
Und als Intro bei dieser Sendung ist halt dieses Lied, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, aber jetzt ist noch nicht Schicht und eben heute eben nicht. Und dann hatte ich immer gedacht, Mensch, der Song ist ja richtig cool, den der Puffpaff da als Intro hat und so, den kenne ich gar nicht. Also was ist denn das für ein Song und so und wie das so ist in der Google-Welt? Dann gibst du das bei Google ein und dann kommt halt, ach, das ist der Song von Kapelle Petra. Und wie das so in dieser Google-Hopping-Welt ist, ach, dann guckst du mal Kapelle Petra, deutsche Mucke, was machen die denn sonst noch? Und dann findest du auch relativ viel auf YouTube. Und dann guckst du da so 8000 Abonnenten, wo ich denke, das hat der Puffpuff jetzt rausgekramt und die haben aber in Anführungsstrichen nur 8000 Abonnenten. Und dann habe ich da tatsächlich ein paar Lieder mir angeguckt. Und deswegen ist es mein Pick, trifft genau meinen Nerv, finde ich richtig gute Mucke und ist so richtig unbekannt. Und deswegen ist es mein Pick. Also wenn nächste Woche Kapelle Petra 15.000 Abonnenten hat, hallo, ich war's. nein, das ist damit nicht gemeint, aber so richtig unbekannte, unbekannt und richtig cooles Zeug. Ist
das. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen.
Genau, passt ja, jetzt mach das nicht an, dann kriegen wir, hallo Ingo, du darfst das nicht anspielen.
Ganz kurz nur. Ich glaube, ein paar Sekunden darf man.
Weiß ich nicht.
Ja.
Aber
ich verlinke es mal.
Verlinken darfst du sicherlich. Und die Leute, die Puffbass-Sendung auf Dreisat sehen, die übrigens auch immer ganz witzig ist,
okay,
die haben das Lied sofort im Kopf.
Bin ich ja mal gespannt, ob mir sowas gefällt.
So als
alten Deepesh Mode-Fan. Also,
wollte ich gerade sagen. Da müssen wir kurz einen Break machen. Das gilt jetzt für mich, nur für mich. Ingo kennt nur Deepesh Mode. Und es gibt auch nur Deepesh Mode. Und
ja, es gibt noch 2-3 andere Bands, aber das war es dann auch schon. Wobei ich auch sowas wie diese A Cappella-Jungs, wie heißen denn die, die auch hier teilweise aus Hannover kommen, komme ich jetzt nicht drauf. Also sowas gucke ich mir dann auch schon mal an. Oder Annette Lysanne im Theater am EGI, wenn man sowas wieder machen darf. Finde ich auch ganz gut. Da höre ich die CDs zwar gar nicht, aber die finde ich dann live ganz gut. Jetzt komme ich aber nicht auf den Namen von dieser A Cappella-Band, wo wir immer mal hinmarschiert sind. Also es geht schon auch was anderes und ich höre auch mal so ein bisschen Mainstream-Kram, aber Deepesh Mode ist schon...
Ja, das ist ja definitiv nicht Mainstream, weil es ja keiner kennt. Aber genau. Coole deutsche Texte.
Ich höre es mir mal an, auf jeden Fall.
Dann sagt Ingo im nächsten Podcast, ob es dann auch...
240.000 Views und nur 8.000 Abonnenten, da ist aber auch noch
Potenzial. Naja, aber das ist ja auch dieses Lied von Puffpuff, was dann alle...
Ja, okay.
Also da gibt es ja andere Typen, die das genauso gemacht haben wie ich. Aber die anderen Lieder sind auch eben gut. Da gibt es ein Lied, ganz kurz, ist der Knaller.
4 Millionen Views haben die hier.
Ja, ein Lied heißt Bundesjugendspiele-Teilnahme-Bescheinigung. Auch ein super Lied, also finde ich richtig gut. Das ist mein Pick. Machen wir mal Werbung für Musik. Und Musik ist natürlich sowieso sonnenklar, was dem einen gefällt, muss dem anderen schon gar nicht gefallen. Aber ich sag mal, wer mal auf deutsche Texte steht und mal vielleicht nicht immer nur Herbert Grönemeyer und Westernhagen und sowas alles hört.
Na, die ganzen, und das ist natürlich auch wieder so eine Branche, die auch richtig am... gerade so kleine Bands, die du verdienst ja an CD-Verkauf nicht mehr viel oder MP3s oder Spotify, was auch immer, da kriegen die ihren kleinen Obolus zwar. Für solche Bands sind ja die Live-Auftritte, ne? Sowas ist wahrscheinlich auch eine Band, die im Theater am Egison spielen würde und so. Die sind natürlich auch gebeutelt.
Ist ja sonnenklar, wenn wir den 100. Podcast aufnehmen und dann wieder diese ganze Covid-Klimbim-Scheiße hinter uns haben und dann im Kino sind, dann laden wir die ein.
Gegen Geld, wahrscheinlich.
Ach, ja, du hast das doch gerade gesagt, die leben von Geld.
Nee, also klar, also das ist tatsächlich...
Du kannst auch Deepesh
Mode. Ich höre da mal rein.
Du kannst ja auch noch Deepesh Mode einladen, vielleicht kommen die ja auch.
Genau, ich versuch's mal. Dann ist aber die Halle voll.
Gut,
nee.
Ihr wolltet mal wieder einen längeren Podcast als eine Stunde haben. Jetzt haben wir 1:10 gemacht, also ein kurzer Podcast. Viel Spaß.
Wir haben alles untergebracht, was es so unterzubringen gibt.
Denkt an diese SRAM-Box, die hier ist.
Ja, freut euch auf die vielen Videos. Also es kommen jetzt noch 2 Videos, die wir auf La Palma gedreht haben. Einmal Lautsprecher, einmal Choruswanderung. Mal gucken, wann ich die fertig kriege. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt zum Sonntag schon, und das ist eigentlich unser Highlight-Video, diese Funkaliente-Fahrt, dass die schon mal live geht. Mit sehr gutem Ton. Und dann sind natürlich viel mit Insta und so Kram kommt natürlich auch noch. Also
das Foto ist ja einfach spitzenmäßig.
Das war der Tag, wo wir bei 4 Grad oben über El Pilar gefahren sind.
Na gut, das können die jetzt
nicht hören.
Aber das musst du mir schicken, das drucke ich wirklich.
Ja.
Gut,
in diesem Sinne. Dann alles Gute, gute Fahrt
und bis bald. Tschüss.